Just quiet quickly, please.
Mais nos premiamo in firi. З Мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбяги. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elena Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2-6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярославу Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Herrschaften, die Big Show 695, Sportradio 360. Unser heutiges Programm, ach, ja, vorausgeschickt, Meldungen sind gekommen. Wir sind ganz gut aufgestellt mit unserem kleinen Frühjahrsprojekt. Es soll um Paddeltennis gehen. Da macht euch mal keine allzu großen Sorgen, falls ihr das noch nie probiert habt. Also jeder, der jemals Tennis oder Squash gespielt hat, der stellt sich da rein und es kommt sofort ein Spiel zusammen. Meldet euch trotzdem noch, wer ein bisschen helfen möchte. Wir haben jetzt Leipzig, jemanden, der gerne hilft, Berlin, dann die Gegend Frankfurt, Saarbrücken, Nürnberg, München, in Österreich sowieso. Aber trotzdem, bitte melden. Heutiges Programm, sagte ich. So, es geht los mit Fußball. Marcel Meinert von Sky und Andreas Reiner von DAZN. Zwei Teile zur Champions League und ein kleines bisschen auch zur zweiten Bundesliga. Danach gehen wir zu Sven Heist nach Paris of all places. Der hat sich nämlich gestern Man City bei PSG angeschaut. Eine Reise hat auch Götzi getan. Markus Götz von Sky, der in Bratislava war mit dem VfB. Darüber sprechen wir. Vom Studio aus kommentiert Uwe Semrau die Handball-Weltmeisterschaft. Da gab es ja für die Deutschen ein böses Erwachen gegen die Dänen. Wobei, das war vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit, aber erwartbar, dass Deutschland das nicht hochgewinnen wird. Danach, apropos Reise, Michael Körner war in Bologna und da war doch was mit dem BVB. Das ist dann Teil 6. Teil 7, Nicolas Martin und Franz Büchner zur NFL. Part 8, dann die Motorsport-Viertelstunde in dieser Woche mit Stefan der Voice Heinrich alleine. Danach geht's eigentlich nach Kitzbühel, aber wir sprechen auch noch über Wengen. Ski Alpin, vergangene Woche Lauberhorn, diese Woche Streif. Guido Heuber von Eurosport und Tom Heberlein sind am Start. Part 10 dann mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Ruppolding, Biathlon und hinten raus noch der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann zu den Australian Open. No big surprise there. Also, einschalten. Nein, eingeschalten habt ihr schon. Dranbleiben. So rum ist richtig. Big Show 695. Los geht's also wie jede Woche mit Fußball, viel Champions League, bisschen zweite Liga, vielleicht sogar ein bisschen erste Liga. Und ich freue mich, dass wieder dabei ist von DAZN Andreas Renner. Servus Andreas.
Hallo.
Und nach längerer Zeit auch mal wieder Marcel Meinert von Sky. Ich weiß, Marcel, du würdest natürlich auch gerne über den Tennissport sprechen. Gemach. Zuerst ist der Fußball dran. Guten Morgen, Marcel.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Jetzt gab es vor 8 Monaten, glaube ich, war es, dieses wirklich lässige Video der UEFA, Andreas, wo ein paar Ex-Fußballspieler ihr komödiantisches Talent unter Beweis gestellt haben. Dann Alexander Ceferin, der Präsident der UEFA, ist da auch gut weggekommen, fand ich, über diesen neuen Modus. Und jetzt sind 7 Spieltage gespielt in der Champions League und also kann man das als Erfolg werten, dass vor dem allerletzten Spieltag es nicht sicher ist, ob Manchester City überhaupt weiterkommt und dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass Real Madrid, Juventus Turin und die Bayern allesamt tatsächlich unter den besten 8 landen?
Ja, also nachdem es jahrelang Klagen darüber gab, dass diese Champions League Vorrundengeschichten ziemlich berechenbar gewesen sind, dass in fast allen Gruppen eigentlich man vorher schon vorhersagen konnte, wer die ersten beiden Plätze belegt, Da würde ich jetzt mal sagen, ist das tatsächlich ein Erfolg, dass da noch so viel Spannung ist, auch vom letzten Spieltag und durch diese Zwischenrunde, wo man dann eben auch tatsächlich vielleicht noch mal ran muss, obwohl man gar nicht will. Auch daraus ist ja noch mal eine neue Drucksituation entstanden, weil man würde halt gerne zu den ersten acht gehören und das ist halt verdammt schwierig. Insofern glaube ich, die ganze Sache ist interessanter geworden und es gibt weniger Spiele wie früher am letzten Spieltag, wo es tatsächlich um überhaupt nichts mehr geht. Also das würde ich durchaus als Erfolg sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel speziell über Manchester City reden, bei den Problemen, die die in dieser Saison gehabt haben, wären sie vielleicht auch in der alten Champions League bis zum letzten Spieltag noch nicht qualifiziert gewesen für die K.O.-Runde. Insofern, sowas spielt dann natürlich auch immer eine Rolle. Aber ich glaube schon, dass man mit dem Gefühl da rausgehen kann, dass die ganze Geschichte nicht so vorhersehbar gewesen ist in dieser Saison, wie das vorher war. Und ob das jetzt dann für immer so bleibt, das müssen wir natürlich auch erstmal abwarten, denn wir haben ja dann noch eine relativ kleine Datenmenge, aus der wir jetzt Rückschlüsse ziehen.
Aber Marcel, die Erfahrung lehrt ja, immer wenn es den großen Clubs zu spannend wird, dann kommt wieder eine Reform, die all das, was jetzt spannend ist, rückgängig macht. Muss man diese Befürchtung jetzt schon haben, dass Karl-Heinz Rummenig oder wer auch immer kurz mal bei der UEFA anruft und der Präsident von Juventus Turin und sagt, okay Freunde, nettes Experiment, nächstes Jahr machen wir es aber wieder anders.
Gut, es schwebt natürlich sowieso noch dieses Damoklesschwert Super League, wie wir es jetzt auch immer nennen, sowieso noch über der gesamten UEFA und über allen Vereinen. Da glaube ich, wird im Hintergrund auch noch einiges passieren. Da wird sicherlich den ein oder anderen Vorstoß geben, bis es dann doch in irgendeiner Art und Weise nochmal eine zusätzliche geschlossene Gesellschaft gibt, ohne dass ich jetzt ganz genau weiß, wie das dann strukturell tatsächlich auch aussehen soll mit der Teilnahme und den anderen Wettbewerben und so weiter. Ich glaube, das ist viel zu früh, da jetzt ins Detail zu gehen. Ich finde, da müssen die Teams sich dann auch einfach mal bei der Nase fassen und sagen, okay, das war jetzt sportlich nichts. Wenn du als FC Bayern vier Auswärtsspiele verlierst in der Champions League und da dann mit 1-8 Gegentoren rausgehst, dann zitterst du halt so. Und ich bin komplett bei Andreas. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen, von diesem neuen Format. Ich war lange Zeit wirklich skeptisch, weil zu kompliziert und da willst du dich gar nicht erst reindenken und schon wieder was Neues, was von oben kommt, so diese typischen Dinge. Aber es sind wirklich einige Dinge, wo ich sage, das macht Sinn, die Spannung hinten raus. Du hast dann 18 Spiele gleichzeitig. Das ist dann schon ein spannendes Produkt. Da musst du auch erstmal den Überblick behalten. Dann in der kommenden Woche wird eine ähnliche Konstellation ja schon in der Conference League. Auch da war es dann spannend, nur nach 6 Spieltagen, ob es tatsächlich jetzt diese 8 gebraucht hat am Ende. Das ist so der Punkt, wo ich ein Fragezeichen hintermachen würde, weil die Belastung jetzt nochmal zu steigern, für einige dann durch 4 zusätzliche Spiele. Ich glaube, das ist tatsächlich dann die Geschichte, wo vielleicht dann auch die größten Clubs am ehesten ansetzen können und sagen, pass auf, ihr macht uns unsere Spieler kaputt. Im gleichen Zug sind das allerdings auch diejenigen, die dann die Zustimmung zu einer Clubweltmeisterschaft geben. Insofern muss man das dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen differenziert sehen, aber ich muss sagen, spannungsmäßig und auch nicht unbedingt die Qualität der Spiele, da gab es ja jetzt schon ein paar deutliche Ergebnisse, aber es ist auch extrem abwechslungsreich, dadurch, dass du gegen 8 verschiedene Gegner spielst. Ich finde, da haben schon etliche Dinge funktioniert.
Ich würde jetzt ganz gerne da nochmal dran anschließen, weil Marcel gerade gesagt hat, ja, dann kommen die Vereine vielleicht und sagen, ja, das 4 zusätzliche Spiele, die keiner braucht und dann verletzen sich die Spieler und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das die Vereine sagen. Ich glaube, das würden im Zweifelsfall die Spieler und ihre Spielerberater sagen. Für die Vereine ist doch genau der Punkt, dass es nochmal 2 zusätzliche Spiele sicher gibt und dann nochmal für die allermeisten eben nochmal eine Zwischenrunde. Das bedeutet ja auch nochmal mehr Einnahmen, mehr Heimspiel und so weiter und so fort. Das wäre genau das Argument, wo man dann den großen Clubs den Wind aus den Segeln nehmen kann. Nämlich erstens, ihr habt auf jeden Fall schon mal 8 Spiele sicher und darum geht's ja, wenn die zu früh ausscheiden. Die wollen nicht zu früh ausscheiden, damit sie nicht aus der Geldmaschine rausfallen. Und sie haben auf jeden Fall 8 Heimspiele und dann möglich, also 8 Spiele insgesamt und dann nochmal, wenn es im ersten Anlauf nicht geklappt hat, gehabt hat, die Chance, sich nochmal zu qualifizieren mit einem großen Spannungseffekt, was dann auch nochmal die Sache für die Medien interessant macht. Ich glaube, der Ansatzpunkt für die Vereine, sich über dieses Konstrukt Champions League zu beschweren, ist gar nicht so groß, weil die allermeisten werden ja zumindest in die Zwischenrunde kommen, und wenn die in die Zwischenrunde kommen, also ich rede von den großen Namen, werden die halt dann eben auch die Gelegenheit haben, nochmal das aufzuholen, was sie möglicherweise in den ersten 8 Spielen verpasst haben. Und sie haben auf jeden Fall die Anzahl von Spielen, wo man dann sagen kann, das lohnt sich für sie auch finanziell.
Ja, also ich spreche jetzt mal aus der Perspektive des Sturm Graz Fans, wo ich das ein kleines bisschen vergleiche mit den vergangenen Jahren. Für einen Verein wie Sturm Graz in die Champions League zu kommen, es kommt alle Jubeljahre vor. Und dann wünscht man sich halt eine Gruppe. Früher mal hat man sich eine Gruppe gewünscht, wo mindestens 2 große Namen drin sind. So, und große Namen sind Real Madrid, Bayern München, FC Barcelona, FC Liverpool. Und jetzt hat Sturm dieses unglückliche Los getroffen, dass sie aus dem allerersten Topf nach Dortmund fahren mussten. Also nichts gegen Borussia Dortmund, aber das haut mich weniger um als Sturmfan als ein Match gegen Real Madrid und eben kein Heimspiel. Und das Heimspiel haben sie gegen Rasenballsport Leipzig gehabt. So, oder werden sie haben nächste Woche. So rum ist richtig. Das heißt, da sehe ich für die kleinen Clubs, für die das was ganz Besonderes ist, wie für Brest meinetwegen, ja, wie Bologna, die jetzt gegen den BVB zu Hause gewonnen haben. Marcel, das ist die einzige Downside für kleine Clubs, die sich jahrzehntelang freuen, sich für die Champions League zu qualifizieren und dann möglicherweise als bestes Heimspiel 1 gegen Leipzig haben.
Ja, das kann ich verstehen. Zumal du ja dann auch früher immer die Sicherheit hattest, okay, ich spiele gegen ein Team auf jeden Fall 2-mal. Also ich habe die bei mir zu Hause und ich habe dann auch noch die Reise nach Madrid. In dem Fall, das ist sicherlich charmant, wird am Ende wahrscheinlich aber auch wieder durch das Geldargument geschlagen, gerade für Sturm Graz. Ja, ja. Wenn ich am Ende über 8 anstatt 6 Spiele spreche, und das ist dann ja leider wieder vorbei mit der Romantik.
Platz 33 für Sturm Graz, Platz 34 für Rasenballsport Salzburg. Aber es gibt noch 2 Mannschaften, die schlechter sind. Immerhin das. So, jetzt hat Marcel hat angesprochen, die Bayern, die Auswärtsbilanz nicht gut. Joshua Kimmich sagt, ja, wir sind ganz weit von der europäischen Spitze entfernt. Da sage ich Bullshit. Das Spiel gestern ist nicht repräsentativ, weil da wohl viele Dinge einfach auch freakmäßig nicht gut gelaufen sind, und dann kriegen sie halt wieder mal dieses klassische Kontertor. Aber ich frage mich, ist denn diese Spitze jetzt repräsentativ, dass Liverpool die beste Mannschaft Europas ist? Barcelona ist garantiert nicht die zweitbeste Mannschaft, auch wenn die Tabelle das jetzt sagt. Ich sehe die Bayern nicht so weit entfernt von dieser sogenannten Spitze, Andreas. Wie siehst du das?
Ja, also ich meine, dass du die Bayern sowieso immer ganz vorne siehst, das ist ja du lebst halt in Deutschland und kriegst immer wieder suggeriert, der FC Bayern ist das Nonplusultra des Fußballs, und damit und obwohl du Österreicher bist, bist du da also voll dabei bei der Geschichte. Du, ich finde jetzt als allererstes, ja, der FC Liverpool ist Tabellenführer in der Champions League. Der ist auch Tabellenführer in der Premier League, der besten Liga der Welt. Also dass der FC Liverpool da vorne steht, müssen wir nicht drüber diskutieren. Der FC Barcelona, wie gut die jetzt dann tatsächlich sind, beziehungsweise lass mich mal andersrum sagen, was wir wissen über Barcelona ist, die haben eine super Offensive, die haben Defensivprobleme. Sieht man auch am Torverhältnis, 26 geschossen, 11 kassiert. Liverpool hat 15 geschossen, 2 kassiert. Also ein komplett anderer Ansatz, den Hansi Flick da in Barcelona benutzt. Aber der funktioniert. Insofern passt das. Arsenal ist Dritter. Arsenal ist in der Premier League-Tabelle Zweiter oder Dritter im Moment, also in der besten Liga der Welt. Dann kommt Inter Mailand, sehr gute Liga in Italien. Da sind sie gleich auf mit dem Tabellenführer. Ich weiß nicht, was es da so viel drüber zu diskutieren gibt über dieses Jahr. Das ist schon die absolute Spitze in Europa, die da vorne steht, mit ein paar kleinen Ausnahmen. Und wenn wir dann über Real Madrid reden, die haben sicher nicht das gespielt, was sie sich selber vorgestellt haben in dieser Champions League-Gruppe. Und Manchester City hat halt dieses Jahr ein Krisenjahr, was auch allen anderen großen Mannschaften mal passiert. Insofern Manchester City, die haben gestern völlig verdient gegen PSG verloren. da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass die unter die ersten acht gehören. Da gehören sie tatsächlich nicht hin und die müssen sich sputen, dass sie überhaupt noch in diese Zwischenrunde reinkommen. Also ich finde schon, dass diese Tabelle nach acht Spielen relativ das wiedergibt, was an Qualität in Europa zurzeit so existiert. Deswegen habe ich da eigentlich kein Problem mit.
Marcel, ich bin ja unverdächtig, Bayern-Fan zu sein, aber ich sehe die Bayern trotzdem. Und sei es wirklich, weil ich in Bayern seit den Zeiten des FC Hollywood in München lebe, aber ich sehe die Bayern da weiter vorne.
Das waren schöne Grüße, glaube ich, an die ZDF-Kollegen.
Ja, also wirklich, also sehenswert. Bitte schaut euch das an, vor allen Dingen der damalige Bildreporter. Da kommt wirklich vieles zusammen, abgesehen davon, dass er Österreicher ist.
Es war herrlich. Ich habe mich lange nicht mehr so gut amüsiert. Das war wirklich ein großer Spaß und eine tolle Reise in die Vergangenheit. Es sind ja jetzt keine Welten, die, wenn wir uns jetzt die Punkte angucken zwischen den Bayern und der Spitze liegen. Es ist ein Punkt, exakt identisches Torverhältnis zu Leverkusen, die Achter sind. So, dann bist du unter den besten acht. Und dann kannst du vielleicht auch sagen, ein besseres Ergebnis mehr beispielsweise bei Aston Villa und wie auch immer und du wärst. Aber unterm Strich ist es für die Bayern zumindest ungewöhnlich, in einer, ob jetzt Gruppen- oder Ligaphase, so viel liegen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Statistik vor dieser Saison war, aber korrigiert mich, die sind in den letzten Jahren quasi über alles drüber gefahren, was es da irgendwie gab. Und jetzt sind es die Ausrutscher, nicht nur gegen große Namen wie gegen Barcelona. Da ist also schon ein bisschen was zusammengekommen. Die Defensive ist gerade auswärts weiterhin nicht so sattelfest, wie sie sein sollte. Und jetzt kann da, ich glaube, es wird schwer, da noch unter die Top 8 zu kommen, weil einfach zu viele andere patzen müssten. Kann da was sehr Unangenehmes passieren in den Playoffs. Das hat man sich selbst zuzuschreiben. Das heißt aber jetzt nicht, dass er nicht im Laufe dieses Wettbewerbs dann nicht wieder alles möglich sein könnte. Auch für Manchester City, die ja eine gute Chance haben, das noch zu schaffen mit ihrem Heimspiel gegen Brügge. Also ich glaube, es ist verfrüht, da jetzt irgendwas für den April abzulesen. Aber Status quo finde ich auch, da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin in dieser Tabelle, wobei dann natürlich Dortmund vor Bayern, ja gut, okay, das ist vielleicht dann doch eher wettbewerbsabhängig.
Tja, auch da kam aus dieser Dokumentation im ZDF, ich glaube es sind fünf Teile, über den FC Hollywood lernen, damals in der Saison, als die Bayern ins Champions League Finale gekommen sind, wo sie dann Manchester United verloren haben, da lief die Gruppenphase nicht gut an. Und dann, da war die Todesgruppe mit Manchester United, mit Barcelona, dritte starke Mannschaft habe ich, genau, Brøndby war, glaube ich, und in Brøndby haben sie verloren zu Beginn. Ungefähr so. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Lass uns jetzt eine Pause machen, weil es muss über Dortmund, es muss aber auch über den HSV gesprochen werden. Mit Marcel Meinert und mit Andreas Renner nach einer kurzen Pause.
Ja, hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695, weiter geht's mit Fußball, mit Marcel Meinert und mit Andreas Renn. Und Marcel, ich bin schon in Österreich, ich bin in Kitzbühel, bereite mich eher seelisch als athletisch auf die Hahnenkamm-Rennen vor, weil ich auch in diesem Jahr nicht nominiert wurde vom ÖSV, was eigentlich ein kompletter Skandal ist, aber bitte, dann halt so und schaue am Mittwochabend, ich glaube bei Servus TV war es, in eines dieser sinnlosen, eine sinnlose Quizshow rein. Und da ist eine der Fragen, natürlich an österreichisches Publikum, ja, wenn man in Deutschland vom Klassiker spricht, dann ist es ja die Partie zwischen dem FC Bayern und, da gab es vier Antwortmöglichkeiten, erster Skandal, der Hamburger Sportverein war nicht darunter, weil das ist ja der wahre Klassiker in Deutschland, aber natürlich war die richtige Antwort die gesuchte Antwort. Sagen wir mal so, nicht die richtige, aber die gesuchte Antwort war Borussia Dortmund. Und die Frage nach all dem, was sich da jetzt getan hat in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Marcel, kommt dieser Zyklus an sein Ende? Weil es war ja nicht immer so, dass Dortmund der erste Anwärter auf den zweiten Platz war.
Ja, aber das geht mir jetzt dann doch ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Dann wieder das Ende einer Ära rauf zu beschwören und so weiter. Dafür hat Borussia Dortmund natürlich in den letzten Jahren doch ein bisschen zu viel angesammelt, was das Finanzielle angeht, was auch den Kader angeht, um dann so eine Situation in einer gewissen Zeitspanne, ich definiere die jetzt ganz bewusst nicht exakt, dann wieder regeln zu können. Und jetzt zu sagen, die finden sich in den nächsten zwei Jahren erstmal im Mittelfeld wieder, das da gehe ich dann nicht mit. Dafür hat dieser Kader zu viel Potenzial, dafür sind da zu viele Möglichkeiten drin. Wahrscheinlich muss er auch an der einen oder anderen sehr wichtigen Stelle umgebaut werden, um da Weichen zu stellen. Das wird in diesem Winter nicht so ganz einfach, das tatsächlich von Grund auf noch vorzunehmen, um nicht zu sagen, das wird nicht funktionieren. Da wird man dann erst im Sommer die wichtigsten Stellschrauben stellen können. Und jetzt ist man ja am Ende, muss man sagen, leider folgerichtig bei einer Stunde Null, denn ich muss wirklich sagen, ich hatte Sympathien für dieses Projekt mit Nuri Sahin. Ich fand, dass er sich im Großen und Ganzen wirklich ordentlich verkauft hat, aber am Ende ist es nun mal das nackte Ergebnis und da passt Anspruch und Realität bei Borussia Dortmund halt überhaupt nicht zusammen in dieser Saison. Das muss man sagen. Es ist jetzt allerdings auch verkehrt, das komplett auf Sahin abzuladen, denn diese Thematik, schlechte Ergebnisse in der Liga und Konstanz, Probleme vor allen Dingen auswärts, die hat es ja letzte Saison auch schon gegeben, dann noch ein bisschen übertüncht durch eine Champions League-Saison, die dann bis nach Wembley führte. Dazu reicht natürlich ein 14. Platz in der Ligaphase nicht mehr, um das dann zu tun. Und eine Auswärtsniederlage in Bologna dann erst recht nicht. Und dann sind es, wie man dann so schön sagt, die Mechanismen des Geschäfts, die dann auch einem Lars Ricken die Tränen in die Augen treiben. Ich finde aber auch, dass er das insgesamt vernünftig moderiert hat. Das ist aber am Ende nicht die Währung, die zählt, sondern die zählt ist, welche Schlüsse jetzt aus dieser ganzen Nummer gezogen werden.
Ich glaube, der entscheidende Punkt, und ich stimme Marcel bei allem zu, was er gesagt hat, aber ich möchte noch eins ergänzen. Ja, das war in der letzten Saison auch schon so, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Jahre, in denen Borussia Dortmund konstant gut und erfolgreich Fußball gespielt hat, in den letzten, ich weiß nicht, 5 bis 10 Jahren, waren ziemlich selten. Und diese Probleme, diese extremen Leistungsschwankungen, die haben nicht unbedingt was mit Nuri Sahin zu tun, denn alle anderen Trainer vorher hatten diese Probleme auch. Und wir reden wir reden jetzt mittlerweile zum wahrscheinlich 73. Mal hier bei Sportradio 360 über die Inkonstanz von Borussia Dortmund. Dafür gibt's natürlich ein paar Erklärungen. Eine davon wäre, Borussia Dortmund hat sich irgendwann dazu entschieden zu sagen, wir wollen hochtalentierte junge Spieler verpflichten, die wir weiterentwickeln und dann teuer weiterverkaufen, was sie auch gemacht haben. Sie haben sie dann auch teilweise an FC Bayern weiterverkauft. Wenn man diese Taktik geht, und habe ich an dieser Stelle auch schon öfter erzählt, muss man halt damit leben, dass diese jungen Spieler, die in einer Entwicklungsphase sind, Leistungsschwankungen haben. Und da ist es dann halt wirklich schwer, gerade wenn man sich überlegt, welches Tempo der FC Bayern an der Tabellenspitze in den letzten Jahren beziehungsweise im letzten Jahrzehnt regelmäßig vorgelegt hat, da mithalten zu können, weil da sind nämlich Leistungsschwankungen nicht eingepreist. Also allein dadurch, dass man sagt, wir wollen viele junge Talentierte haben, allein dadurch beschränkt man schon mal die eigenen Möglichkeiten, tatsächlich am Ende mal deutscher Meister zu werden, weil man diese Schwankungen halt einfach mit in Kauf nehmen muss. Ob das der klügste Ansatz ist, wenn man sagt, wir wollen der erste Herausforderer von Bayern München sein, sei mal dahingestellt. Meiner Meinung nach ist es das nicht. Wenn man dann seine Leistungsträger oder die jungen Spieler, wenn sie endlich Leistungsträger geworden sind, weiterverkauft, auch dann noch an den FC Bayern, schießt man sich nochmal in den Fuß. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nur das ist Problembereich Nummer 1. Jetzt könnte man sagen, wenn da jetzt ein solides Gerüst an erfahrenen Spielern dabei wäre, die Jungen führen, dann wäre das möglicherweise etwas, was funktionieren könnte. Aber die Spieler, die in Dortmund geblieben sind über all die Jahre und dort konstant gespielt haben, das sind Leute wie Julian Brandt, wie bis vor kurzem Marco Reus, jetzt seit neuestem oder in den letzten Jahren ein Emre Can, und bei denen steht überall auf die Stirn tätowiert, nicht konstant. Das heißt, auch die erfahrenen Spieler können den Jungen nicht das vermitteln, was sie eigentlich bräuchten, und sie können den Laden nicht zusammenhalten, weil wenn es schwierig wird, schwimmen die halt öfter mal mit dem Strom, und wenn der Strom in die falsche Richtung geht, tun sie nichts, um daran was zu ändern. Das ist jetzt ein grundsätzliches Problem im Ansatz von Borussia Dortmund. Und die Frage ist, ob sie jetzt dann bereit sind, diesem Thema ins Auge zu schauen und zu sagen, wir wollen das jetzt mal ändern.
So, jetzt habe ich gewisse Sympathien für Borussia Dortmund, weil sie halt nicht Bayern sind. Das ist grundsätzlich schon mal, hat jeder Verein, der nicht Bayern ist, bei mir einen kleinen Stein im Brett. Aber Dortmund mochte ich immer schon. Ich mochte sie erstmals in diesen Jahren, wo sie fast pleite gegangen werden, wo sie ganz, ganz wunderbare Spiele gehabt haben mit Julio César, mit Marcio Amoroso. Und das, was war das für eine geile Mannschaft? Mit Lars Ricken übrigens auch. Stéphane Chapuisat. Ich könnte on and on and on gehen. Aber wenn ich jetzt die Auswahl oder die Namen der möglichen Trainer höre, Marcel, dann sage ich auch, ich hege auch gewisse Sympathien für den Fußball, den Roger Schmidt spielen lässt. Nur, wenn Roger Schmidt jetzt der neue Trainer des BVB werden sollte, der hat eine ganz klare Idee, wie er spielen lassen möchte. Das kann doch nicht funktionieren während einer Spielzeit, oder doch?
Die Frage ist, welche Lösung während einer Spielzeit kann jetzt so funktionieren, dass sie tatsächlich die nächsten 2,5 oder 3 Jahre...
Peter Stöger hat damals so gut funktioniert. Drei Tage, nachdem er bei Köln rausgeflogen ist.
Bei Peter Stöger überall funktioniert. Herr Jemine, tue mich da jetzt wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, der funktioniert und der funktioniert nicht, weil Andreas hat das ja gerade richtig angerissen. Das ist ja eher ein strukturelles Problem bei Borussia Dortmund. Das ist ja auch eine Philosophiefrage, die sich erst in einer gewissen Mittel- bis Langfristigkeit lösen lässt, wenn man es nicht irgendwie von Zauberern schafft, dass gewisse Leistungsträger so stabil performen, wie du es brauchst. Ich habe ja Verständnis für viele Transfers, auch ein Pascal Groß im Sommer fand ich eine gute Idee, aber solche Leute sind dann halt von ihrem Alter als absolute Fixpunkte und wirklich als diejenigen eingeplant, die den Karren ziehen und die dann auch für die jüngeren Spieler da sind. Und das sind sie allen voran, Emre Can, dann einfach nicht. Und deswegen glaube ich, wird das für welchen Trainer auch immer eine sehr, sehr große Herausforderung. Wenn ich mir jetzt die Aufstellung von Bologna nochmal angucke und da dann in die Offensive gehe, Guirassy jetzt rausnehme mit seinen 28, dann ist Felix Metscher mit 24 der Jüngste. Und wahrscheinlich war er auch noch der Beste. Gut, Duran Vill ist sowieso, der würde wahrscheinlich in jeder europäischen Spitzenmannschaft jetzt gerade seinen Platz finden. Aber dass das System keine Stabilität, keine Selbstsicherheit ausstrahlt, das muss jetzt nicht zwingend verwundern. Und egal, ob wir jetzt über Kovac oder über Schmidt sprechen, ich bin mir wirklich sehr unsicher, ob das jetzt der Zeitpunkt ist, wo du sagst, wir sehen jetzt hier das, was wir in 2 Jahren ernten wollen. Also da brauchst du definitiv den Sommer. Wobei natürlich, du sitzt wie immer zwischen den Stühlen. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ich gebe diese Saison jetzt überspitzt dran, weil ich in der Liga schon relativ weit hinten bin. Ich muss ja da immer als Borussia Dortmund um das bestmögliche Ergebnis kämpfen und kann nicht im Januar sagen, die Champions League ist jetzt weg. Das ist ja völlig unmöglich. Und dann kommen wir auf den kleinsten gemeinsamen Nenner am Ende, wie ich finde. Und das ist dann der Kader, dass ich wirklich einfach jeder nochmal hinterfragen muss. Freunde, sind wir hier tatsächlich am Limit oder müssen wir uns nicht einfach nochmal komplett neu aufstellen und gucken, wie wir hier intern zurande kommen? Weil das kann's wirklich nicht sein, was wir da zuletzt gesehen haben.
Ja. Ja. Wir haben in dieser Sendung ja noch die Möglichkeit, mit ein, zwei anderen, nicht anderen, sondern mit ein, zwei BVB-Sympathisanten zu sprechen. Ein bisschen später mit Michael Körner, ganz am Ende mit dem Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Aber noch ein schneller Blick, der sei uns gegönnt, auf die zweite Fußball-Bundesliga, wo ja nach jedem Spieltag sich neue Optionen auftun. Ich habe in einer bahnbrechenden Vorschau mit Markus Gaub, dem Anchorman, am letzten Samstag, die ungefähr 34 Sekunden gedauert hat, auf die zweite Fußball-Bundesliga. Ich habe, und ich hoffe, ich erinnere mich richtig, getippt, dass der Hamburger Sportverein und der erste FC Kaiserslautern direkt den Aufstieg in die erste Liga schaffen werden. Jetzt sage ich, ich liege damit nicht schlecht. Der HSV ist, Achtung, Momentaufnahme, Tabellenführer, punktgleich mit Köln und mit Magdeburg. Und der Kaiserslautern ist nur 2 Punkte dahinter. Aber ich spüre es irgendwie, Marcel, ich spüre es einfach für dich, für Thomas Wagner, für Gerald Kleffmann, für alle. Ich spüre es.
Das ist... Also da würde ich zunächst mal ein Zitat von Helmut Schmidt abwandeln und würde sagen, wer die zweite Liga tippt, sollte zum Arzt gehen.
Ja, okay, gut.
Also wir haben 6 Punkte zwischen Platz 1 und 12. Wer da jetzt irgendwas sieht oder Gefühle hat, auch ein HSV im Januar an 1 haben wir jetzt schon so oft gehabt. Jetzt lass das März werden. Ich weiß, das sind alles die Stereotype, die wir immer haben. Jetzt hat sich Bakariata noch verletzt und wird die Saison gar nicht mehr wiederkommen. Wenn du jetzt 2 solcher Dinge noch hast, dann wird es irgendwann auch Döntners Katterbach verloren mit Kreuzbandriss. Also das ist alles, es hat keine einzige, und das ist doch das, was unter dem Strich steht in dieser zweiten Liga. Es ist ja fast jeder noch unkonstanter als Borussia Dortmund in der Bundesliga gefühlt. So. Und dementsprechend ist niemand in der Lage, auch nur im Ansatz, da vorne wegzuziehen. Ein erster FC Magdeburg, Glückwunsch, ist gerade Tabellenzweiter und nistet sich da zwischen Köln und dem HSV ein. Das siehst du auf transfermarkt.de auch nicht, dass die da hingehören. Hannover 96 steht mittlerweile wieder deutlich breitbeiniger da mit André Breitenreiter, auch wenn sie das in Regensburg fußballerisch noch nicht unbedingt gezeigt haben, aber das wäre ein Spiel, das man vielleicht unter Stefan Leitl auch unentschieden gespielt hätte. So kannst du es jetzt dann durchdeklinieren bis runter Platz 12. Dann hast du Düsseldorf da noch mit drin, die, ich will nicht sagen, schon sichere Aufsteiger schienen, aber die nun lange Zeit auch die Mannschaft waren, die vorne weggelaufen ist. Also da jetzt irgendwas rauszulesen. Der HSV ist jetzt mal gut rausgekommen aus der Pause. Das war unterm Strich ein verdienter Sieg, den man sich dann aber, wenn ich mir dann die Art und Weise des Elfmeters angucke, da kann man dann auch wieder einiges rauslesen und kann nicht davon ausgehen, dass man, keine Ahnung, 3 Wochen in Regensburg souverän gewinnt. Also das ist wirklich eine komplette Lotterie weiterhin, und das wird super spannend sein, das zu verfolgen jetzt bis zum Mai.
Die verrückteste zweite Liga der Welt, Andreas. Anders kann man es nicht sagen.
Ja, solange mir jetzt keiner gebetsmühlenmäßig erzählt, dass es auf jeden Fall immer die beste zweite Liga der Welt ist, weil das finde ich insofern halt schon immer wieder ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen arg übertrieben angesichts der Tatsache, dass keiner von uns genug über alle anderen zweiten Ligen der Welt weiß, um das ernsthaft beurteilen zu können. Wir können sagen, es kommen viele Leute ins Stadion, und ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass die hauptsächlich in der zweiten Liga ins Stadion gehen, nochmal ein anderes Thema. Aber ja, es ist halt alles drin, und diese Situation, also ist ja jetzt im Moment extrem im Sinne von: Paderborn als Achter kann theoretisch mit dem ersten Hamburger SV am nächsten Wochenende nach Punkten gleichziehen. Tordifferenz wird schwierig, aber nach Punkten auf jeden Fall. Elversberg übrigens auch, nur um das mal kurz in die Verlosung reinzuwerfen. Aber wir haben ja über die letzten Jahre und eigentlich kann man fast sagen Jahrzehnte, Marcel, auch immer wieder gesehen, dass in der zweiten Liga die Tabellensituation oft ganz eng beieinander war. Da haben wir ja auch Jahre gehabt, wo der Drittletzte vom Fünften nur 5 oder 6 Punkte entfernt war und wo da bis zum Ende gerade im Abstiegskampf dann auch noch alles spannend war. Also da kann noch so viel passieren, und ja, ihr habt es ja schon gesagt, ich meine, der HSV ist jetzt auf Platz 1 und damit natürlich quasi schon wieder sicher in der Fußball-Bundesliga, so wie in jedem Jahr in den letzten Jahren, in denen sie in der zweiten Liga gekickt haben auch.
So ist es. So, I let you go on this one. Warum, Marcel, warum wird der gewöhnliche Tennisfan in Deutschland oder auch der passionierte Tennisfan am Montag aufwachen und sich über den ersten Grand-Slam-Sieg von Alexander Zverev freuen dürfen?
Also, ich bin positiv gestimmt und sage, weil es an der Zeit ist. Und weil er sich's verdient hat mit der Arbeit, die er reingeschmissen hat. Wenn man sich natürlich anguckt, wie Yannick Sinner gespielt hat, dann würde ich auch jeden verstehen, der sagt, weil dem Südtiroler im Finale irgendwas passiert ist, womit man nicht gerechnet hat, was man niemandem wünscht, weil das ist natürlich schon mit Boxsolide noch massiv untertrieben, was er da gerade wegspielt. Also da bin ich schon gespannt, mit welchen Mitteln man den gerade aus den Angeln heben kann.
Absolut. Und was wird der geneigte Musikfan Andreas Renner am Sonntag um 12 Uhr, wenn er auf die Seite sportradar360.de geht, beziehungsweise wenn er unseren Feed abgerast, welches Leckerli wird der gemeine Musikfan am Sonntag finden?
Jetzt probiere ich mal was aus mit euch. Wem von euch beiden sagt der Name Syd Barrett etwas?
Ich bin leider eingenommen, weil ich habe schon das gesehen, was du mir geschickt hast. Mir sagt er mittlerweile was. Davor hat er mir nichts gesagt.
Nein, bin ich raus.
Okay, das ist der Mann, der einst Pink Floyd gegründet hat, und da gehe ich davon aus, dass die beiden von euch bekannt sein sollten. Oh. Der war da nur ganz kurz mit dabei und musste dann aus, sagen wir mal, drogentechnischen Gründen ausscheiden und hat eine sehr kurze, aber sehr einflussreiche Karriere gehabt, und über den über den habe ich eine Sendung gemacht, die dann am Sonntag abrufbar ist.
Mit einem Klassiker, das darf ich schon sagen. 12 Minuten lang, ich habe mich sehr gefreut. Andreas, vielen, vielen Dank. Marcel, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause, sind aber mit Fußball noch lange nicht durch, in der Big Show 695.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695. Wir gehen nach Paris, denn dort hat Sven Heist von der Süddeutschen Zeitung gestern Abend die nächste Niederlage von Manchester City begleitet, beobachtet. Guten Morgen, lieber Sven.
Bonjour, Jens.
Bonjour, bonjour. Ja, also wenn man das Ganze im Live-Score sich so mit Push-Nachrichten anschaut, denkt man sich, okay, Paris erste Halbzeit schießt das 1-0, wird zurückgenommen, dann geht Man City mit 0-2 mit 2-0 in Führung und verliert dann trotzdem noch mit 4-2. Ist das der Rückfall in Zeiten von vor Weihnachten oder ist das der Status quo von Manchester City, mit dem man sich in diesem Jahr einfach anfreunden muss?
Weil du gerade von den Push-Nachrichten gesprochen hast, Jens. Bei der zweiten Halbzeit würde ich empfehlen, das Spiel nochmal anzugucken. Und zwar im Fernsehen. Das kann man sich schon bildlich anschauen. Das reicht nicht, nur die Nachrichten zu lesen. Ich hatte den Eindruck gestern, Jens, dass Manchester City in einer solchen Krise steckt, wo du eigentlich Dinge benötigst, die diese Mannschaft nicht kann. Normalerweise, wenn du eine lange sieglose Serie hast, würdest du sagen, es geht jetzt darum, defensiv stabil zu stehen, lass den Gegner kommen, keine Torchancen zulassen, vielleicht über den Konter selber zum Erfolg zu kommen, also das Spiel ganz einfach zu halten. Aber genau diese Dinge kann diese Mannschaft nicht, weil sie jahrelang praktisch von Pep Guardiola genau auf das Gegenteil trainiert worden ist, womit man außergewöhnliche Erfolge erzielt hat. Also einen wunderbar anzusehenden Ballbesitzfußball, wo man immer über die Dominanz kommt, wo man selbst den Gegner versucht, hinten reinzudrücken. Aber genau das ist nicht möglich. Das hat gestern PSG gemacht. PSG hatte am Ende 65% Ballbesitz und hat so gespielt, wie City das normalerweise tut. Und dadurch, dass die City den Ball weggenommen haben, waren die Gäste in einer Situation, die sie so überhaupt nicht gekannt haben und sind deswegen am Ende dann mit 2-4 untergegangen.
Das heißt aber, PSG, eine Mannschaft, die ich in diesem Jahr auch schon ein paar Mal gesehen habe, wo ich, also wie der Engländer gerne sagt, absolut underwhelmed war. PSG hatte gestern, sagst du Sven, einen sehr guten Tag.
Ich weiß nicht, ob das nur gestern der Fall war. Ich habe sie ein paar Mal international gesehen und diese Mannschaft, die hat was. Die hat wirklich was.
Okay.
Ich glaube, das war sogar gestern so ein bisschen eine Götterdämmerung im Prinzenpark. PSG ist eine der jüngsten Mannschaften im Wettbewerb. City eine der ältesten. Und wenn du diese Jungstars da spielen gesehen hast, dann glaube ich, ist das der Beginn einer großen PSG-Mannschaft. Ich habe das Gefühl, dass der Club im Sommer einen radikalen Kurswechsel vollzogen hat. Das war das Ende der egozentrischen Stars. Wahrscheinlich ist man im Management selbst diesen Kapriolen hin und wieder überdrüssig geworden, hat auch gemerkt, dass man mit so einer Mannschaft wohl nicht den Henkel-Pokal gewinnen kann und das auch finanziell nicht nachhaltig ist. Diese Umstellung jetzt auf junge, talentierte Spieler zu setzen, die alle im Alter zwischen 20 und 27 ungefähr sind, nur ein, zwei Erfahrene noch drin, das hat den Teamgeist enorm gestärkt. Und gestern Abend konntest du sehen, dass der Prinz nicht Kylian Mbappé war und auch nicht Lionel Messi oder Neymar. Der Prinz war die Mannschaft. Und genauso solidarisch haben sich auch die Tore aufgeteilt. Und wenn du sie da spielen gesehen hast in diesem Konstrukt mit dem Trainer Luis Enrique, glaube ich, dass diese Mannschaft, wenn sie jetzt nächste Woche in Stuttgart den notwendigen Punkt holt, in der Champions League noch für einiges an Furore sorgen kann. Und vor allem nicht nur in dieser Saison, sondern vor allem auch perspektivisch.
Gut, Luis Enrique hat bei mir natürlich ewig einen Stein im Brett als Trainer von Barcelona und dann auch der spanischen Nationalmannschaft. Da schaue ich gespannt zu, nicht nur nächste Woche in Stuttgart. Sven?
Das hast du auch im Stadion gemerkt, Jens. Diese Atmosphäre, die Leute haben gespürt, dass da was am Entstehen ist.
Okay.
Und das war nicht von Zufall, dass sie von einem 0-2 zurückgekommen sind. Und in so einer Situation diese Courage und diese Widerstandsfähigkeit auf den Platz zu bringen, das warst du hast mit einer Mannschaft. Ich glaube, dass das ein großer PSG-Sieg war und er hat mich so ein bisschen an denjenigen erinnert im November 2018, damals Gruppenphase Champions League, vorletzter Spieltag. PSG musste Liverpool schlagen. Mhm. Das ist damals unter Thomas Tuchel gelungen. Und das Ende war davon, dass sie anderthalb Jahre später im Champions League-Final waren. Das traue ich der Mannschaft auch zu.
Okay, schauen wir uns das an. Blutauffrischung, um zu Manchester City zurückzukommen, gibt's jetzt aber für eben die Mannschaft von Pep Guardiola. Ich habe es gerade gelesen, es scheint jetzt wohl bestätigt zu sein, dass Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt für, ich glaube, 70 Millionen Euro nach Manchester geht. Hat denn Pep Guardiola, also sie werden ihn natürlich nicht sinnlos gekauft haben, aber wird denn Omar Marmoush in dieser Mannschaft jetzt gleich einen Platz finden oder muss er sich seine Sporen dort auch erst wieder neu und frisch verdienen?
Mein Gefühl ist, dass diese City-Mannschaft, an der wir uns so erfreut haben in den vergangenen Jahren, jetzt ein Ende gefunden hat. Da hat eine Generation jetzt sozusagen die letzte Chance in der Champions League. Vielleicht werden sie sich noch an Land retten und in die Playoffs kommen, aber sehr viel weiter nicht mehr. Und der Club vollzieht jetzt momentan während dem laufenden Betrieb sozusagen einen Generationswechsel, den sie eigentlich hätten schon im Sommer einleiten müssen, wo das allerdings noch nicht so offensichtlich war. Und das tun sie über die Verpflichtung von Omar Marmoush. Dazu haben sie ja noch ein, zwei andere junge Verteidiger geholt. Und jetzt geht es darum, dass man die möglichst schnell in diese Mannschaft integriert. Aus meiner Perspektive entscheidet am Ende die Qualität von Omar Marmoush, ob er der Nachfolger von Kevin De Bruyne werden kann oder ob er eher der Nachfolger von Julian Alvarez wird.
Ja, okay.
De Bruyne ist der absolute Stammspieler in dieser Mannschaft. Alvarez war derjenige, der auch immer gespielt hat, aber immer auf der Position, wo einer gefehlt hat. Ich glaube, Omar Marmoush hat das komplette Programm in sich drin. Er kann vorne alle Positionen spielen. Und wie gut er eben letztlich in der Premier League funktioniert, das ist immer schwer aus der Distanz vorauszusagen. Aber wenn sich das erfüllt, was Manchester City vorhat, dann glaube ich, könnte er zusammen mit Erling Haaland in Zukunft das Sturmduo vorne spielen. Denn du hast gestern auch wieder gemerkt bei Kevin De Bruyne, die Qualität ist noch da, aber er war so lange verletzt und dann fehlt Rhythmus und dann fehlt Fitness, so wie der gesamten Mannschaft. Und dann kriegst du auch hier in Paris keinen Fuß auf dem Platz.
Luftlinie ein paar Meter rüber von Manchester City nach Old Trafford und Ruben Amorim, ich glaube, ich zitiere ihn wörtlich und richtig, hat gesagt, das wäre das schlechteste Team, das Manchester United jemals gehabt hat, was aktuell in der Premier League auf einem sehr soliden 13. Platz liegt. Und das mag vielleicht sein, aber ich glaube, dass Jan-Arge Fjørtoft da gemeint hat, kann sein, dass er damit recht hat, aber nicht sicher, ob ihm das A bei der Mannschaft und B bei den Fans weiterhilft. Wie kritisch ist die Lage bei Manchester United?
Der Vorsprung, glaube ich, auf die Abstiegsränge hat sich vergrößert, Jens. Der beträgt jetzt 10 Punkte. Insofern könnte man davon sprechen, dass sich die Lage entspannt hat. Soweit ist es schon gekommen mit Manchester United. Ich glaube, er hat das ausgesprochen, was ja jeder sehen kann. Also würdest du nicht glauben, dass diese Mannschaft die schlechteste ist, die Manchester United seit gefühlt Menschengedenken auf dem Platz hat. Also das ist ja offensichtlich, dass es diesem Team an Qualität fehlt. Ich glaube, er hat das auch gemacht, um seiner Mannschaft ein bisschen den Druck wegzunehmen, weil natürlich die Öffentlichkeit permanent erwartet mit einem neuen Trainer, dass es nach oben geht und zwar schnell, weil Ruben Amorim war ja in Portugal dafür bekannt, dass er gekommen ist und ab dem ersten Spiel seine Mannschaften durch die Decke gingen. Das ist natürlich bei United jetzt in dieser Form nicht möglich, weil die Substanz nicht vorhanden ist. Und ich glaube, er wollte einfach sagen, Leute, so sind die Fakten, so sieht das aus. Und wenn sie nicht gegen Southampton den Tabellenletzten gewonnen hätten und auch nicht den Punkt gegen Liverpool geholt hätten, dann wären sie da fast in diesen Abstiegskampf hineingerutscht. Also er sagt für mich nur Dinge, die offensichtlich sind. Die Frage ist, ob er das sagen muss, weil natürlich dieses Zitat jetzt immer wieder und wieder fällt. Er hat jetzt selber sich ein bisschen korrigiert, hat gesagt, er weiß nicht unbedingt, ob er das jetzt nochmal sagen würde. Insofern klingt das natürlich drastisch. Ich glaube allerdings nicht, dass es einen Effekt auf die Mannschaft hat, weil er genießt da, glaube ich, schon einen Ansehen, so wie er an die Aufgabe herangegangen ist. Und klar ist auch, viele von den Spielern, die momentan in diesem Team drin sind, die werden, wenn es nach United sich geht, irgendwann nicht mehr da sein. Und zwar möglichst schnell nicht mehr, weil die Mannschaft Qualität benötigt.
Gut, einen Tabellenplatz vor Manchester United, und das freut mich natürlich ein bisschen. Ich habe nichts mit Crystal Palace am Hut, aber ich mag Oliver Glasner als Person. Ich als Trainer kann ich nicht einschätzen, aber das kann er offenbar auch ganz gut. Crystal Palace hat sich erfangen. Sven, ist das mehr dem Spielplan geschuldet oder siehst du da, ich weiß nicht, wie viel du von Crystal Palace gesehen hast in den letzten Wochen, oder gibt's da wirklich eine Verbesserung?
Das ist dem Namen geschuldet, den du eben erwähnt hast, Jens. Das kann man genau so, glaube ich, auch sagen. Oliver Glasner ist ein wunderbarer Trainer, wahrscheinlich einer der besten in der Liga. Und das ist ein Meisterstück, was ihm da mit Crystal Palace gelungen ist. Erinnere dich zurück an die Situation im Herbst, diese ganzen verletzten Spieler, Transferabgänge, die Neuzugänge kamen erst viel zu spät. Er konnte kaum trainieren damit. Sie waren mehrere Spieltage lang ohne Sieg, ganz unten in der Tabelle. Und dass sie jetzt 27 Punkte haben, seit 5 Spielen ungeschlagen, und den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt hat. Das ist eigentlich eine unglaubliche Trainerleistung. Und dieser ganze Erfolg gebührt ihm. Und ich glaube, dass die Konkurrenz das sehr wohl wahrnimmt. Und wenn er daran anknüpfen kann für den Rest der Saison, dann wird er für Spitzenvereine in der Premier League in Frage kommen. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich, wenn du wissen willst, wie der Einfluss eines Trainers im Idealfall aussehen soll, dann nimmst du Crystal Palace.
Jetzt weiß ich, aber ist Oliver Glasner jemand, der... Und ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich mal so schaue an die Spitzenteams, Liverpool wird den Trainer nicht wechseln, Arsenal auch nicht, Chelsea wird den Trainer wahrscheinlich nicht wechseln, vielleicht in 1,5 Jahren Manchester City, dass da was möglich ist. Aber ist Oliver Glasner nicht der Typ, der sich vielleicht bei Frankfurt grundsätzlich wohler fühlt als bei Bayern, um diese Analogie zu ziehen?
Ich glaube, er kann jeden Verein, Jens.
Okay.
Also im Sommer, glaube ich, war der FC Bayern an ihm dran interessiert. Ich glaube, wenn es möglich gewesen wäre, hätte er sicherlich nicht Nein gesagt zu so einem Top-Club, hat aber dann auch für sich die Größe, bei Crystal Palace genauso weiterzuarbeiten, als wäre nichts gewesen, ihm sich das überhaupt nicht anmerken zu lassen. Und wenn du diese Facette hast und dann so gefestigt im Leben stehst, ich wüsste nicht, warum du dann nicht morgen in der Lage sein solltest, Chelsea oder Arsenal zu trainieren. Und Trainerwechsel auf diesem absoluten Top-Niveau sind natürlich immer schwer vorauszusehen. Aber du weißt selber, die umkämpfte Liga bei den ersten 4 Plätzen ist. Und wenn dort im Sommer mal nicht eine Champions-League-Qualifikation herausfallen sollte, dann kann es auch mal sein, dass sich irgendwo einen Wechsel auftut. Und zum anderen ist natürlich in der Premier League mittlerweile auch Fakt, dass wir nicht mehr nur über Top 6 reden. Also da gibt es ja einige Plätze mehr in dieser Liga, die oben in die Ränge mitspielen können von der Qualität her. So, wenn du dir anguckst, zum Beispiel bei Tottenham, wie sie trotz dieser Qualität der Mannschaft momentan auf Platz 15 liegen, dann kann sich auch dort was ergeben. Also ich glaube, wenn er diese Arbeit bei Crystal Palace so aufrechterhält, dann wird kein Weg in Zukunft an ihm vorbeiführen.
Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Einmal vielleicht noch zurück zu Manchester City, die sich ja in der Liga dann doch erfangen haben, jetzt nicht gegen die allergrößten Gegner, aber die sind jetzt auch wieder nur 2 Punkte hinter Chelsea. Chelsea ist Vierter, okay, sind dann 6 Punkte auf Nottingham Forest. Aber ist es denkbar, ist es wahrscheinlich, dass Manchester City einfach immer noch diese Qualität hat, dass es mit der Champions League schon reichen sollte?
Die Saison wird ein Auf und Ab bleiben. Gefestigt ist das ganze Konstrukt nicht und kann es auch nicht sein. Das hast du ja gestern Abend wieder gesehen. Die Frage ist natürlich, wie schnell kommen die Verletzten zurück und wie schnell können jetzt die Neuzugänge im Winter helfen. Omar Marmoush hast du erwähnt, nächste Woche darf er noch nicht spielen, im letzten Vorrundenspiel der Champions League, sondern erst dann ab den Playoffs theoretisch in der Liga sofort einsetzbar. Daran wird sich das natürlich entscheiden, inwieweit Pep Guardiola da mit diesen neuen Spielern eine andere Festigkeit hinbekommen wird. Ich glaube, für Manchester City geht es in der Liga nur darum, irgendwie die Champions League zu schaffen, unter die ersten 4 zu kommen, vielleicht reicht auch der 5. Platz. ich glaube nicht, dass wir nochmal in dieser zweiten Saisonhälfte eine Renaissance erleben und auf einmal Manchester City wieder 20 Spiele am Stück gewinnt und am besten noch die Champions League mit dazu und dann Clubweltmeister wird. Also das wird definitiv nicht passieren. Das hast du gesehen. Dafür ist die Qualität nicht mehr vorhanden. Dafür sind zu viele Verletzungen passiert. Dafür sind zu viele Spieler außer Form, haben keine Fitness, keinen Rhythmus. Das guck dir das gestern an, wenn du da diese junge PSG-Mannschaft dagegen stellst, dann hast du das Gefühl, dass der City überhaupt nicht fit ist. Muss man so ausdrücken. Und das wäre auch nachvollziehbar, weil eben so viele ausgefallen sind. Insofern, die werden sich durchhangeln. Und klar ist auch, dass wenn Manchester City zum Beispiel gegen dein geliebtes Ipswich spielt und dann früh in Führung geht, dann sind halt da Spieler immer noch drin wie Erling Haaland. Und dann haben die auch gegen Ipswich genügend Ballbesitz, um das Spiel zu spielen, das sie auch am besten beherrschen.
Weil du ihn gerade erwähnst, ich weiß nicht, ob dieser 10-Jahres-Vertrag jetzt schon unterschrieben ist, aber es hat sich halt auch in Deutschland, ein paar Journalisten haben das kommentiert und jetzt nicht unbedingt wohlwollend. Mich hat das jetzt nicht gar so geschreckt, weil ich mir ja doch mit dem amerikanischen Sport mich beschäftige, dort vor allem beim Baseball jetzt wieder mit noch größerer Aufmerksamkeit hinschaue und das sind natürlich 10-Jahres-Verträge gang und gäbe. Da spricht man dann ja oft vom Deferred Money, das hinten raus vielleicht ein bisschen mehr bezahlt wird. Aber wird da, wenn dieser Vertrag zustande kommt, über diese irren Summen, ich weiß nicht, ob er schon unterschrieben ist, aber wird da ein neues Tabu gebrochen oder ist das eigentlich dann doch nichts so Besonderes?
Im Fußball ist es schon besonders, weil ich habe so eine Vertragsverlängerung von einem Spitzenspieler über so einen langen Zeitraum noch nicht gesehen. Ich glaube, dass sich das jetzt tatsächlich vom Baseball auf den Fußball überträgt. Chelsea hat ja indirekt den Anfang gemacht, indem man sehr viele junge Spieler gekauft hat und denen einen langfristigen Vertrag gegeben hat, um dort einfach eine starke Position zu haben. Und genauso ist es jetzt auch bei Manchester City und Haaland. Und wenn du dir das ganz logisch von beiden Seiten her zusammen denkst, dann macht es ja nur Sinn. Also Manchester City hat einen der besten Torjäger weltweit. Wenn sie den ersetzen müssten, dann würde der wahrscheinlich genauso viel Geld kosten wie jetzt diese Viertelmilliarde, die sie dem Haaland über die nächsten 10 Jahre vermutlich an Gehalt zahlen werden. So, dazu haben sie mit Haaland jemanden, der in diese Liga hineinpasst, der sich im Club wohlfühlt und um den sie herum eine Mannschaft aufbauen können. Weil wenn Haaland im Team ist, dann steht das momentan für Qualität und dann haben auch andere Weltklasse-Kicker Interesse daran, zu Manchester City zu kommen. Und darum muss es ja gehen, denn die alte Garde um De Bruyne und Gündogan, die wird nicht mehr lange spielen bei Manchester City. Und ich glaube, Haaland ist die Figur, um das man in Zukunft eine Elf aufbauen will. Und aus Haalands Sicht, glaube ich, er hat eine spezielle Geschichte mit dem Verein, weil sein Vater dort schon gespielt hat. Er passt von seiner Spielweise ideal in diese physische Premier League. Und ich glaube, allzu viele andere Vereine gibt es für ihn alternativ nicht. Also innerhalb von England zu wechseln, ist bei seiner Verbundenheit mit Manchester City schwer vorstellbar. Und ins Ausland, also in Deutschland war er schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ihn die französische oder die italienische Liga reizt. Und dann bleiben in Spanien nur noch zum Beispiel Real Madrid und Barcelona, die allerdings momentan im Sturm sehr, sehr gut eingedeckt sind. Zumal du ja auch bewerten musst, dass die spanische Liga ja schon sehr viel individuelle Klasse in Form von Geschmeidigkeit am Ball und Dribblings voraussetzt. Dafür ist ja Haaland jetzt nicht der Spielertyp, der irgendwie 2-3 Spieler aussteigen lässt. Das ist ja auch ein Teil des City-Problems momentan, weil er ist ja einigermaßen in Form. Er könnte ja dann mit individueller Klasse Spieler alleine entscheiden. Aber er braucht halt die Mannschaft, er braucht die Vorlagen, er braucht die Läufe in die Tiefe, die Aktionen im Strafraum. Ist halt nicht so ein Spielertyp wie Vinicius, der mal aus dem Nichts irgendwie 2-3 Tore schießt. Insofern glaube ich, dass Haaland gut daran tut, sich dann auch entsprechend an Manchester City zu binden. Und er hat dort jetzt eben das Privileg, über Jahre hinaus die absolute Nummer 1 in dem Team zu sein, was das Gehaltsgefüge anbelangt.
Und ich glaube halt, dass Barcelona kann sich ihn nicht leisten mit den finanziellen Problemen, die sie haben, oder könnte sich ihn nicht leisten. Und ich glaube, der Umstand, dass Mbappé bei Real Madrid ist, das ist jetzt dann das Ausschlusskriterium, dass Haaland, vielleicht hat er mal ein paar Sekunden drüber nachgedacht, aber ich glaube, das wäre dann ohnehin unmöglich gewesen. Dürfen wir noch ein schnelles Wort über den FC Liverpool verlieren, der die Champions League Tabelle anführt, der natürlich auch die Premier League Tabelle anführt, sollte das Nachholspiel gegen Everton gewonnen werden mit 9 Punkten. Es sind dann zwar noch 18 Spiele ausständig in der Premier League, 16 sind danach noch ausständig. Aber Sven, ist es, um es ein bisschen amerikanisch zu sagen, ist es mittlerweile the title to lose für den FC Liverpool? Also können es die anderen nicht mehr gewinnen, aber Liverpool sehr wohl verlieren?
Sehr gut, Jens. Ich war genau dabei, diese Phrase zu verwenden. Also nehme ich sie jetzt nicht, aber ich kann es nur bestätigen. Und so wird es, werden es auch die Spieler sehen und der Trainer Arne Slot. Also es geht nur noch darum, diese Meisterschaft sich abzuholen. Das ist allerdings dann schon schwer genug, wenn das jeder erwartet. Aber so wie diese Mannschaft momentan aufgestellt ist und so wie sie dann auch dieses Spiel in Brentford wieder gewonnen hat in der Nachspielzeit durch diese zwei Tore von David Nunez, glaube ich, wird es darauf hinauslaufen. Die Frage ist dann, was könnten sie zu einem eventuellen Meistertitel noch hinzufügen? Wird es was mit dem League Cup, wo sie im Halbfinale sind? Was geht in der Champions League und im FA Cup? Wenn diese Mannschaft so verletzungsfrei bleibt wie bisher, dann traue ich ihnen sogar zu, dass sie in dieser Saison alles abrunden kann.
Spannend. Aber that's why they play the games. So, das schauen wir uns dann auch noch an. Au revoir, Sven. C'était un plaisir. Glaube ich, so ungefähr. Da bist du besser, da bist näher dran. Ich freue mich schon, wenn ich wieder in Paris sein werde, dann Ende Mai, Anfang Juni bei den French Open. Und der Stade de Prince ist ja nicht weit entfernt von Roland Garros. Sven, gute Heimfahrt nach London. Ich danke dir herzlich.
Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695. Weiter geht's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht weiter. Er hat es letzte Woche angekündigt. Wir haben uns alle darauf gefreut. Mit wir meine ich Thomas Wagner, meine Wenigkeit und natürlich Markus Götz, der als einziger wirklich nach Bratislava gefahren ist. Götzi, wie war's am Dienstagabend mit dem VfB in Bratislava?
Wunderschönen guten Tag erstmal, lieber Jens.
Grüß Gott, servus Götz.
Ich grüße dich aus Wien und dein früherer Anruf kommt mir sehr zu Pass, also früher als geplant, weil ich dann noch essen gehen kann in mein geliebtes Kaffeekorb, bevor ich mich dann wieder auf den Weg mache.
Moment, wo ist das Kaffeekorb? Gib mir eine Location. Ich bin am kommenden Wochenende ja auch in Wien. Kaffeekorb klingt gut.
Weißt du, wo die, also es ist, das sind 3 Schritte entfernt vom Stephansplatz. Tuchlauben, sagt dir das was?
Natürlich.
So, und das ist ja schön, dass ich hier meine Anlaufstellen habe hier in Wien. Du kennst ja meinen Wiener Background und das ist hier quasi vor der Tür. Das ist mein Stammcafé. Ich war ja extrem häufig in Wien, war ja mit einer Wienerin verheiratet und in den 10 Jahren war ich extrem häufig in Wien und hier wohnt die Schwiegermutter, Ex-Schwiegermutter, ich weiß nicht, gibt's eine Ex-Schwiegermutter?
Nee, ich sag immer noch,
wir verstehen uns alle immer noch sehr gut. Und das ist, also ich kann dir nur sagen, das ist, ich könnte es hier wunderbar aushalten, auch länger als ein paar Tage. Ins Kaffeekorb runter, da liegen noch Zeitungen, ich glaube 70, 80 Stück, keine Ahnung. Da drin sieht's aus wie 1950, 60, am Interieur hat sich nichts geändert. Das Essen und speziell die Süßspeisen sind herausragend gut. Der Kaffee ist exzellent. Die Kellner sind knorrig, so wie das sein muss. Es ist Wien durch und durch. Ich liebe es.
Herrlich. Werde ich nächste Woche ausprobieren. So, wie war es aber in Bratislava? War es noch herrlicher, weil der VfB herrlich ist.
In Bratislava war es extrem kalt zunächst mal, Jens. Da habe ich mir auch wieder gedacht, ein Hoch auf den Hallensport. Ja, wir sprechen ja zumeist über den Handball und im Winter gibt's gute Gründe für den Handballsport. Nein, es war ein durch und durch interessanter Ausflug, den ich genauso wieder machen würde. Bratislava ist, ich war tatsächlich noch nie in Bratislava. Ich weiß nicht, wie gut du Bratislava kennst.
Überhaupt nicht. Ich war noch nie dort.
Das ist doch verrückt, oder? Eine Stunde von Wien entfernt nur. Eine echt nette Stadt. Gut, ich habe gestern nicht so viel gesehen, war auch schon dunkel, als wir in Bratislava angekommen sind, aber einen kleinen Spaziergang haben wir schon gemacht. Und dann dieses Stadion, ich habe jetzt nicht mehr gegoogelt, ich wollte eigentlich nochmal gucken, das sieht extrem neu aus und das ist quasi zwischen mehrere Hochhäuser reingebaut. Also eine spektakuläre Kulisse, sieht man so echt selten, mitten in einem Gewerbewohngebiet, alles mit dabei. Du guckst quasi aus den Hochhäusern aufs Stadion, ins Stadion rein. Was so Lärmgesetzgebung betrifft, wäre das vermutlich in Deutschland nicht möglich. Ich finde, sowas hat ja auch großen Charme, wenn es die Menschen aushalten drumherum. Ein super schönes, kompaktes, modernes, kleines Stadion. Ich glaube 22.500 passen rein, das war ausverkauft. Stimmung war schon gut. Die Kälte hat schon an vielen Leuten gezehrt, nicht nur an mir. Und dann war es einfach so, dass Bratislava tatsächlich von der ersten Sekunde an völlig chancenlos war. Und die Leute haben es trotzdem mit Gleichmut und Entspannung hingenommen. Das fand ich großartig. Und ja, war ein super interessanter Ausflug und hat Spaß gemacht. Und das Einzige, was mir nicht so ganz getaugt hat an der Performance des VfB, war die Chancenverwertung. Ich habe es gerade noch gelesen, Dennis Undaff hat von 199 Chancen gesprochen, auf ganz so viele bin ich nicht gekommen. Aber weißt du, ich werde da noch nicht so ganz schlau aus dieser Champions League-Tabelle. Das ist übrigens auch mein Bauchschmerzthema an diesem neuen Modus. Wir stehen jetzt vor diesem letzten Spieltag und es wird vermutlich so kommen, dass kein Schwein weiß, was du tatsächlich noch brauchst in diesem letzten Spiel oder also, viele zumindest nicht.
Was ich gestern mitbekommen habe, am nächsten Mittwoch muss es die größte Champions League Konferenz aller Zeiten geben, wo alle gleichzeitig spielen. Ich glaube, der VfB muss gegen PSG ran.
Und so ist es.
Es ist ja, wahrscheinlich wird sich jede Minute wird sich verschieben.
Es ist völlig verrückt. Das hat natürlich schon einen gewissen Spannungsbogen, aber was die Übersichtlichkeit betrifft, stoße zumindest ich an meine Grenzen. Das kann natürlich auch mit mir zu tun haben. Aber wenn es am Ende tatsächlich auf die Tordifferenz ankommen sollte, dann muss sich der VfB aber kräftig in den Allerwertesten beißen, weil das Spiel gestern, 3-1 ging es ja aus. Der VfB, das ist jetzt echt, das meine ich überhaupt nicht respektierlich, aber der VfB muss 5 oder 6 Stück machen. Und es war noch mehr möglich, wirklich.
Naja, aber es gibt ja andere deutsche Vereine, die nicht gewonnen haben. Mir taugt das übrigens. Also du weißt ja, der VfB, ich kenne dich ja schon lang genug und ich weiß, es gibt dann eine Saison, wo es super läuft und die nächsten zwei sind dann scheiße. Ich finde es großartig, wie der VfB in dieser Saison wieder mitspielt. Champions League Kurs, sie sind besser als Leipzig, weil es einfach eine bessere Mannschaft ist. Sind vielleicht nicht ganz so gut wie Frankfurt, aber wurscht. Mir taugt der VfB richtig. Ich glaube, du bist auch ein Happy Camper, oder?
Also weißt du, nach all den Jahren, also den vergangenen Jahren, das ist echt eine große Freude, wenn man's mit dem VfB hält. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir gelaufen ist. Du bist Sturm Graz ja zugetan, bekanntermaßen. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei dir war. In meiner Erinnerung, irgendwann hat mein Hirn funktioniert mit 4 oder 5, also leidlich, ja? Und dann war der VfB da. Der VfB war immer da und das war keine bewusste Entscheidung und ich bin auch nicht irgendwo hingezogen und habe mir dann gesagt, Mensch, die Bayern gewinnen aber häufig, das gefällt mir ziemlich gut, ich bin jetzt Bayern-Fan, sondern diese Entscheidung hat mein Rückenmark für mich übernommen, nicht mein Hirn, ja? Und seither ist es halt so. Und es gab wirklich, wenn ich da zurückgucke, weißt du, das über die ganzen Jahre, was man mit dem VfB so alles erlebt hat, tolle Höhen, spektakuläre Tiefen. Es ist im Moment ein großes Vergnügen und es ist ja bei weitem nicht nur das Ergebnis, sondern die Performance und es macht meistens großen Spaß, seit Sebastian Hoeneß den VfB übernommen hat, die Jungs kicken zu sehen.
Und das ist eben die nächste Überraschung irgendwie, weil Sebastian Hoeneß in Hoffenheim, naja, ich meine, gut, okay, mittelmäßig, aber beim VfB herausragend.
Herausragend.
Das taugt mir auch wieder. Und das eben.
Also, ja. Super. Also, weißt du, aber wie alt ist Sebastian Hoeneß? Ich glaube 42.
Ich hätte gesagt Anfang 40, ja, ohne es zu wissen.
So.
Ja.
Weißt du, ich denke mir immer, man muss den Leuten doch die Chance geben, sich zu entwickeln. Das gilt doch für alle Bereiche. Und also wenn wir das angucken, weißt du, es war ja nicht ruhig strukturell, wie üblich, im Umfeld beim VfB. Stichwort Präsident, Vorstand, all das, was quasi über der Mannschaft drüber steht. Es ging gewohnt turbulent zu, auch in den vergangenen 1-2 Jahren. Und wie ruhig Sebastian Hoeneß und Fabian Wohlgemuth, das sportliche Managen, das taugt mir extrem. Also, weißt du, auch Fabian Wohlgemuth, man sagt ja, es gibt große Fans von Sven Mislintat und es gibt welche, die ihn kritischer sehen. Ich will ihn gar nicht grundsätzlich in seiner Fähigkeit als Talentspäher und Kaderbauer und was er auch alles schon war und ist, bewerten. Aber ich drehe es jetzt mal rum, mir gefällt es einfach, wie unaufgeregt und dezent das Fabian Wohlgemuth macht. Ich habe bei dem zu keiner Zeit das Gefühl, dass der sich in den Vordergrund drängen muss. Und offensichtlich ist er trotzdem ein sehr selbstbewusster Mann, der ziemlich kluge Entscheidungen trifft. Und das im Paket mit Hoeneß, also das passt mir richtig gut. Und ich richte hiermit einen Appell an alle Vereine, die auf die dumme Idee kommen können, Sebastian Hoeneß abzuwerben. Finger weg, Freunde.
Du sprichst aber noch nicht Richtung Dortmund, glaube ich. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das nicht.
Also, aber das ist, also nicht jetzt. Also nicht während der Saison. Nein, also das kann ich mir niemals vorstellen, dass Sebastian Hoeneß während der Saison zu irgendeinem anderen Verein ist.
Nein, früher oder später wird er zu Bayern gehen, glaube ich. Einfach nur aufgrund seiner Historie und irgendwie wird es passen. Und vielleicht passt es auch überhaupt nicht, aber da denke ich ganz klischeehaft.
Ja, das kann schon sein, aber es müssen dann halt immer die Umstände passen. Ja? Bayern muss in einem Moment Bock auf Hoeneß haben, wenn Hoeneß auch zur Verfügung steht und es dann einfach passt. Auch terminlich letzten Endes. Ja? Aber grundsätzlich ist es schon denkbar. Ich traue das Hoeneß auf jeden Fall absolut zu, dass er das irgendwann mal macht. Aber weißt du, guck, das ist doch schon wieder interessant. Und mein Hirn funktioniert ja nach 25 Jahren Sportjournalismus genauso. Man stellt sich sofort wieder die Frage, ja, wie lange bleibt er noch?
Genau,
ja, wann geht er zu einem noch größeren Club? Da denke ich mir, Moment mal ganz kurz. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Warum soll Hoeneß im Moment den Club wechseln? Also wenn man es mal auch von der anderen Seite betrachtet. Er ist an einem echt guten Ort gerade, wo er extrem wertgeschätzt wird, wo er auch wirklich eine gute Mannschaft zur Verfügung hat und sie basteln weiter am Kader und die Mannschaft hat den Erfolg jetzt erstmal bestätigt. Du, ob es am Ende wieder für die Champions League reicht, das weiß ich nicht, aber der VfB macht echt einen guten Eindruck und wenn es am Ende übrigens Platz 5 oder 6 ist, dann wird man in Stuttgart wird man auch nicht in Depressionen verfallen. Also, weißt du, warum? Ist so, also, und übrigens auch für die Vita eines Trainers langfristig gesehen, mich persönlich beeindruckt es mehr, wenn einer langfristig und dauerhaft an einem Ort Erfolg hat, als immer nur punktuell.
Bin ich ganz bei dir. Aber es ist halt, der Eindruck im Fußball ist, wenn du in Deutschland nicht bei Bayern gespielt hast, dann fehlt noch was. Dann gibt es zwar immer diese Aufstiegsmöglichkeit.
Ist das echt so?
Ich finde schon, ja. Weil früher mal, würde ich sagen, als Jürgen Klopp noch in Dortmund war, hätte man vielleicht gesagt, Dortmund auf Augenhöhe mit Bayern und dann ins Ausland. Jetzt will jemand nach Leverkusen gehen, wird Leverkusen als besser angesehen als Stuttgart? Wahrscheinlich nicht, aber die Bayern schon.
Aha. Also, Christian Streich war nur beim SC Freiburg. Fehlt dem irgendwas um den allerhöchsten Respekt von uns allen zu genießen?
Nein, natürlich nicht. Aber gerade bei dem spielen natürlich 100 Dinge noch mit rein.
Ja, ich habe schon eine Idee, in welche Richtung deine Bemerkung abzielt. Ich will es einfach so nicht sehen. Ja?
Ja, ist ja gut, ist ja gut.
Ich denke, die Leistung eines Trainers liegt darin, aus den gegebenen Umständen das Bestmögliche zu machen. Und da habe ich für mich verdammt normal das Gefühl, dass der Sebastian Hoeneß in diesem Kontext einen optimalen Job macht. Punkt.
So, apropos Punkt. Gleich spreche ich mit Uwe über die Handball-WM in aller Ausführlichkeit. Du konntest,
wunderbar.
Naja, pass auf, du konntest ja am Dienstag das 30-40 der deutschen Mannschaft gegen die Dänen nicht sehen. Wirst du es vielleicht erzählt haben lassen. Es war erstaunlich, ja.
Erzähl mal ganz kurz. Ich habe es tatsächlich nur am Ticker verfolgt. Logischerweise habe ich mein Handy angehabt im Stadion. Das lief ja parallel. Du hast es sicher gesehen. Erzähl mal ganz kurz.
Ja, also mein Eindruck war, die Dänen sind so leicht zu Toren gekommen. Ja, die haben so schnelle Mitte und Nielsen hat keinen guten Tag gehabt bei den Dänen übrigens. Der hat ganz wenig und Möller auch nicht. Die Torleute haben es nicht entschieden. Und ich würde nicht mal sagen, dass Wolf und Späth einen schlechten Tag gehabt haben. Aber die Dänen sind so oft von 6 Metern rein Püttlik und geht's einfach unbedrängt, die haben sich so einfach durchspringen können durch die Abwehr. Früher mal, wo der Mittelblock gestanden ist mit Pekela und Winczek, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und das war, also diese einfachen Tore, gerade in der ersten Hälfte, die waren bemerkenswert. Und ich weiß nicht, ob Alfred da Optionen hat, sollten die sich wieder treffen im Endspiel, ob sich da was ändern wird.
Den fand ich gut.
Ja, naja, aber außer Dänemark, Norwegen hat zweimal verloren. Schweden habe ich gesehen am Montag gegen Spanien, gefällt mir nicht, ganz ehrlich. Norwegen, habe ich schon gesagt. Spanien, nicht gut. Frankreich gewinnt mit Ach und Krach mit 4 Toren gegen Österreich. Also Deutschland ist für mich hinter Dänemark auf einem Level mit, naja, mit mehreren.
Ja. Und was willst du von mir wissen?
Ob du glaubst, ob du glaubst, weil du kennst diese Menschen ja alle.
Ja.
Ob die das sofort abhaken können, dass sie 40 Tore eingeschenkt bekommen haben.
Das ist eine gute Frage, Jens, tatsächlich. Also, jetzt guck mal, das ist ja ganz interessant, meine Perspektive im Moment. Das Spiel nicht gesehen, nur den Ticker verfolgt, natürlich Berichte gelesen jetzt heute früh, natürlich auch Einschätzungen von den Beteiligten, genau gelesen. Wie du sagst, ich kenne die alle mehr oder weniger gut. Weißt du, was ich glaube? Dass das richtig wehtut. Also richtig. Weil dieses Olympia-Ding, okay, das ist passiert. Die Deutschen haben überragende Olympische Spiele gespielt. Ja, das war auch kein Zufall. Natürlich mit Glück in diesem Spiel gegen Frankreich ist doch klar. Trotzdem, es war nicht unverdient, dass die Deutschen so weit gekommen sind. Und dann dieses eine Finale, wo die Dänen sich in einen absoluten Rausch gespielt haben. Das war irgendwo für den Moment ein Dämpfer, aber man konnte sich sehr schnell auch über Silber freuen. Völlig zu Recht. Und dann trägst du das mit und dann, du, im Nachhinein, wie oft habe ich mit Beteiligten da kurz drüber gesprochen, wie das so war, wie man das empfunden hat. Das hat trotzdem allen wehgetan, die Deutlichkeit, ja, in diesem Finale. Ja. So, dann bist du bei dieser WM und du kriegst, das ist keine Revanche, sondern du spielst wieder gegen die Dänen. Und also das kann man sich ja wohl vorstellen, dass sich alle, wirklich alle im deutschen Team vorgenommen haben, den Dänen einen echten Fight zu liefern. Und dann wirst du so überrannt und so hergespielt mit 10 Toren Unterschied. Also das glaube ich, beschäftigt dich schon. Ja? Also ich hoffe jetzt nicht, dass es an Selbstbewusstsein zu stark geht, aber das beschäftigt dich. Und wie die Auswirkungen sein werden, da bin ich wirklich sehr gespannt. Du, also natürlich muss die deutsche Mannschaft jetzt Italien und Tunesien schlagen. Und dann ist dieses erste Zwischenziel-Viertelfinale erreicht. Dieses Italien-Spiel morgen, also wann, nee, du strahlst ja Donnerstag auf, aus, also Donnerstag. Heute quasi. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie panische Angst vor den Italienern hätte, aber ich habe trotzdem durchaus Respekt vor dieser Mannschaft, die mit einer unfassbaren Euphorie natürlich gerade um die Ecke kommt. Und du kannst dir in etwa vorstellen, was die für einen Bock hätten, den Deutschen auf die Nerven zu gehen in diesem Spiel. So. Und dann wird sich zeigen, ob die Deutschen wie schon in der Vorrunde aus Situationen, wo sie nicht über 60 Minuten am Leistungslimit waren, ja, und wo sie auch durchaus schwierige Phasen hatten, sowohl gegen Polen als auch gegen Tschechien,
gegen die Schweiz.
Ja, ganz genau. Ja. Aber trotzdem, die deutsche Mannschaft hat da ja etwas gezeigt, was ich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen habe und was vor nicht allzu langer Zeit noch nicht da war, nämlich die Stressresistenz. Wir haben, glaube ich, auch bei dir schon öfter darüber gesprochen. So, das ist ja erstmal cool. Und jetzt bin ich einfach gespannt, sollte es gegen Italien wieder schwierige Phasen geben oder es richtig eng werden, ob die Mannschaft sich das bewahrt nach diesem Erlebnis. Ich hoffe sehr, ich gehe auch davon aus, aber hundertprozentig sicher wissen kann man es nicht. Und dann gehen wir davon aus, dass es gut geht und dann gibt es dieses Viertelfinale und dann hast du ja schon das Portfolio aufgezählt. Norwegen wird es nicht, da bin ich sicher. Es wird Schweden, Spanien oder Portugal. Und dann sage ich dir, ja, dann ist es dieses eine Spiel. Weißt du, das dann quasi über die Bewertung dieser WM entscheiden wird. Und da weiß ich im Moment noch nicht, wie wir aussehen gegen wen. Ich weiß nur, dass das extrem wehtut, so deutlich erneut von Dänemark her gespielt zu werden.
Das ist einfach eine richtig geile Mannschaft, die Dänen. Und
natürlich.
Wissen wir. Naja.
Das ist eine Dominanz, die, also ich gucke jetzt auch schon eine Weile Handball, es gab immer dominante Mannschaften. Ich erinnere, an die Franzosen muss ich dich nicht erinnern, was die alles gewonnen haben. Und die Schweden davor, ja, auch über ganz viele Jahre hinweg. Und die Dänen, das ist die Kategorie. Ja?
Aber ich weiß nicht. Ich meine, weißt du, Olympia, die Schweden waren ganz nah dran an den Dänen. Das war echt eine andere Hausnummer. Irgendwie tun die uns nicht gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die spielen gegen uns noch lieber als gegen alle anderen.
Also Dänemark ist weder bei Olympia noch bei der WM zu packen, aber bei Europameisterschaften. Die haben sie nicht gewonnen mit Nikola Jakobsen. Götzi, auf mit dir ins Kaffeekorb. Schick mir dann bitte ein Bild von der Speisekarte, damit ich nicht umsonst hingehe. Wir machen eine kurze Pause und schauen, ob wir wirklich den großen alten Mann des deutschen Handball und Tennis erreichen können. Nämlich Uwe Semrau.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 695. Der Staffelstab wird weitergegeben von Markus Götz an den großen Uwe Semra. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
Götzi hat nicht viel gesehen vom Handball, weil er ja mit dem VfB in Bratislava war, hat aber gemeint, ein 30-40 gegen Dänemark, das sitzt schon tief, das tut weh. Jetzt hat Pommes, Uwe, zu dir gestern gesagt, die Deutschen sollten sich da keinen großen Kopf machen, weil die Angriffsleistung nach Einschätzung von Pascal Henz ja sehr, sehr gut war. Wo stehst du in dieser Gemengelage, Uwe?
Ja, eher bei Pommes. Also in den heutigen Zeiten ist das ein Tagesgeschäft und bei einer Weltmeisterschaft mit so vielen Spielen kannst du dich nicht lange aufhalten, auch wenn du mal eine Klatsche bekommst. Und es gibt viele Beispiele in der Historie der Euros, der WMs und der Olympischen Spiele, na, da vielleicht weniger, weil es nicht so viele Spiele sind, aber beim zweiten Aufeinandertreffen innerhalb eines Turniers der gleichen Mannschaften die Sache ganz anders aussehen kann. Und das ist ja durchaus ein Szenario, das der deutschen Mannschaft blühen kann, aber jetzt zu viel drüber nachzudenken, warum man am Ende mit 10 Toren verloren hat, finde ich nicht in Ordnung. Und man muss die guten Dinge rausziehen. Und ich glaube, darauf wollte Pascal auch hinaus, dass man natürlich, wenn es schnell geht und gegen eine Mannschaft wie Dänemark eine hohe Niederlage kassieren kann. Aber man muss das Gesamte sehen. Und das war überwiegend positiv, fand ich, von der deutschen Mannschaft. Und ein paar Dinge in der Abwehr muss man natürlich noch justieren, wenn man ins Halbfinale kommen will, klar. Aber das ist durchaus möglich und ich habe ja gestern die andere Gruppe, die mögliche Gruppe, aus der sich der Viertelfinalgegner rekrutiert für Deutschland, begleitet. Das sind alles Mannschaften, die Deutschland schlagen kann.
Ja, darauf kommen wir gleich, weil ich habe sie mit dir begleitet, Uwe. Ich habe keinen Wurf und kein Wort von dir gestern versäumt und es war nicht immer pretty. Also es war teilweise nicht zum Anschauen, wie der Österreicher sagt. Aber weißt du, woran ich gerade in der Anfangsphase bei Dänemark gegen Deutschland dachte ich nicht, dass ich selbst erlebt hätte, aber ich habe es nachgelesen. Wie 1954, Fußball-WM gegen Ungarn, Vorrunde, Sepp Herberger sagt einfach, spielt's, geht's raus und spielt's Fußball, ist egal, ob ihr 3-8 verliert, wir gewinnen dann das Finale. Hast du diese Vibes auch gespürt?
Das ist natürlich das ultimative Beispiel, ja. Wie Dinge anders laufen können im Turnier. Die Urmutter des Drehens eines Vorrundenergebnisses. Nein, die habe ich so nicht gespürt und es ist schwer vorstellbar, dass man in der zweiten Aufnahme dann fundamental anders spielen kann gegen Dänemark, aber unmöglich ist es nicht. Es wäre dann ein K.O.-Spiel und da muss man natürlich sehr feinnervig drauf schauen, wie man in so ein Spiel reinkommt und dann irgendwie versuchen, Dänemark zum Nachdenken zu bringen über einen möglichen Verlust oder ein Ausscheiden aus dem Turnier. Das ist was ganz anderes wie eine Vorrunde oder eine Hauptrunde, wo man alles nochmal reparieren kann. Aber das ist Schnee von morgen und von daher denke ich, tun die Deutschen gut daran, erstmal die aufstrebenden Italiener in den Griff zu kriegen. Also Pascal hat das gestern so abgetan. Ich finde das gar nicht, das gilt natürlich auch für die Deutschen, ja, die natürlich so eine Niederlage in den Knochen haben, aber nach einem Tag haben sie das abgeschüttelt. Aber Italien spielt wirklich einen guten Handball. Und wir haben ja gesehen, dass diese Mannschaften in der Vorrunde schon Deutschland echt vor Aufgaben gestellt haben und das müssen sie absolut ernst nehmen. Die sind auf einem Siegeszug, diese Italiener. Das ist fantastisch zu sehen und sie können es wirklich. Ja, also und da kann man nur sagen, wenn man die Aufgabe erstmal in den Griff bekommen hat, dann kann man weiterdenken, ne, und sich so langsam mit dem Viertelfinale beschäftigen.
Jetzt hat Pascal, wenn ich ihn, glaube ich, richtig zitiere, gestern dann aber auch gesagt, der Unterschied zwischen den Italienern und den Portugiesen, die du mir ja letzte Woche wärmstens ans Herz gelegt hast. Und ich danke dir, weil einfach, wenn mein Spieler der Salvador heißt, ich meine, was soll da noch kommen? Aber Pascal meinte gestern, glaube ich, der große Unterschied ist ja, dass die Portugiesen jetzt schon länger auf diesem Niveau mitspielen und die Italiener sich eben erst in dieser Spitzengruppe, in der erweiterten, etablieren müssen. A, wo kommt denn das plötzlich her mit den Italienern? Weil in der Champions League spielen die ja keine Rolle. Und B, gibst du Pascal da recht mit dieser Einschätzung?
Ja, natürlich. Und man muss auch sagen, dass solche Mannschaften natürlich mit so einem riesigen Turnierbetrieb im täglichen Leben nichts zu tun haben. Ne? Da hast du dann mal zwei Quali-Spiele für eine Euro oder für eine WM und bist eine Woche lang unterwegs. Aber hier dieses Prozedere mit 3 Wochen am Stück und so viele Spiele irgendwie dann auch ökonomisch verwalten, das ist nochmal was ganz anderes. Also da gebe ich dem Pommes natürlich recht. Also da muss man die Balance finden zwischen eingespielt sein und die besten Kräfte auch mal schonen, sobald es geht. Ne? Und das konnten die Italiener natürlich nicht tun. Und da hat Deutschland die viel breitere Bank. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass sie das gewinnen. Und es ist aber schön zu sehen, dass so eine Nation, die es ja auch mit der Austragung der Europameisterschaft 1998 versucht hat, Anschluss zu finden an den europäischen Handball, indem sie auf sich aufmerksam gemacht haben, indem sie gezeigt haben, hier in Norditalien haben wir die nötigen Hallen, um das auch hinzukriegen. Und ja, wo auch versucht wird, diesen Ligabetrieb, sagen wir mal, in der Nordhälfte des Landes irgendwo auch ein bisschen bekannter zu machen, um dann auch in die Nachwuchsarbeit einzusteigen und so weiter. Das ist jetzt eine zu lange Kette, die man aufdröseln müsste, aber wo ich einfach sage, Italien gehört zu einem als Land auch zum europäischen Handballverbund dazu, ja, genau wie die Färöerinseln. Ja, warum sollen solche kleineren Länder das nicht schaffen, mit ein paar guten Trainern da auch Anschluss zu finden? Und das bereichert auf jeden Fall die Szene.
So, das, was mir bei Deutschland gegen Dänemark gut gefallen hat, war volle Halle. Gestern auch Norwegen gegen Spanien und also die Spanier verstehe ich nicht. Uwe, lass uns mit den Spaniern anfangen. Dieses Spiel am Montag, so toll ist mein Leben, dass ich den Montagabend mir freinehmen kann, um Pascal Henz und Uwe Semrau zuzuhören, wie sie Schweden gegen Spanien kommentieren, wo die Spanier wie aus dem Nichts einen Punkt noch holen und gestern Abend aber, Uwe, wie aus dem Nichts eigentlich 2 sichere Punkte verlieren. Auch, ich habe nicht verstanden, wie die letzte Minute gespielt haben. Die haben ja nicht mal, wie schlecht kann man so eine erfahrene, erwachsene Mannschaft, wie schlecht kann man diese letzte Minute spielen, dann verlieren sie es mit einem Tor. Vielleicht ein Wort zu den Spaniern, die mir nicht gefallen, Uwe.
Da muss man sagen, dass der Trainer Jordi Ribera jetzt die Balance finden will, seine jüngeren Spieler, die alle um die 20 sind, 19, 20, 21, und denen schon Verantwortung zuweist und trotzdem die Chance offen hält, um ins Viertelfinale oder Halbfinale zu kommen. Das finde ich auf der anderen Seite bewundernswert, dass dann mal in der Endphase das nicht funktioniert. Das muss man ihnen, glaube ich, zugute halten. Und das gehört zu so einem Reifeprozess auch dazu. Auf der anderen Seite ist es dann eben auch so ein Daniel Dushebaev, der in der letzten Minute den Ausgleich macht gegen Schweden. Und deswegen sind sie ja dann dahin gekommen, dass sie 3 Punkte mitnehmen für die Hauptrunde. Und die Chancen sind ja auch noch intakt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt er dann in der letzten Minute dem Peter Tsikusa, 19 Jahre alt, eine große Mitverantwortung für den Ausgang des Spieles. Und der macht das jetzt vielleicht einmal verkehrt, aber beim nächsten Mal macht das mit Sicherheit besser. Ja, gar keine Frage. Und das gehört irgendwo dazu und das muss man respektieren. Aber du hast natürlich recht, da muss mehr dabei rauskommen. Aber das kann man ja bei den Schweden ganz genauso sagen. Also ja. Da fand ich, war dieses 7-6 am Ende auch die falsche Entscheidung, weil es die Rückraumspieler ein bisschen blockiert hat, die dann nur noch auf den Kreis schauen, was dort passiert und gar nicht auf ihr eigenes Wohl. Ne? Und ich hätte ganz einfach gesagt zum Albin Lagergren, geh 1-1 und mach das Tor. Und dann wäre das auch passiert. Also ne, da hätte ich Caro einfach gespielt, gar keine Frage. Ja,
Lagergren.
Das kann man genauso als Beispiel heranführen, ne, wie sowas nicht funktioniert am Ende.
Ja, also Lagergren ist schon Wahnsinn. Er ist der Einzige, der mich bei den Schweden begeistert. Das muss man natürlich sagen, 37-37 war es, glaube ich, gegen Portugal. Und ihr habt das dann ja auch im Kommentar erwähnt. Vorrundenspiel Schweiz gegen Tschechische Republik, kein Team über 20 Punkte. Solche Extreme gibt's auch. Aber bei den Schweden, ich weiß auch nicht. Das ist, die kann ich auch nicht greifen. Ja, Lagergren in optimaler Form. Aber ansonsten, ist das gut genug, dass die Dänen wieder schlagen? Weil die sind ja so ein bisschen was wie die Angstgegner der Dänen.
Nein, so reicht natürlich nicht. Und das wird sich bemerkbar machen, dass drei Schlüsselspieler fehlen. Mit Dari, mit Bergendahl und mit Klar. Der fehlt mir vor allen Dingen, ne, als Mann, der im linken Rückraum spielen kann und auf der Mitte und dann auch Gottfriedsson mal kompetent entlastet oder andere Impulse gibt, und das wird sich bemerkbar machen für Schweden. Also ich glaube nicht, dass mehr als das Viertelfinale drin ist bei denen.
Ist Gottfriedsson zu passiv ein kleines bisschen? Erinnert mich an Mikkel Hansen in seiner Spätphase. Er schießt ja kaum mehr.
Ja, zweite Halbzeit ist er total aktiv geworden und hat sich das auch zugetraut, und dann langt eine gute Aktion und er fügt dem weitere hinzu, und so muss er weiterspielen. Er muss Torgefahr verströmen, damit sie rausgehen auf ihn, damit er seine genialen Anspiele überhaupt erstmal einsetzen kann. Also das ist der richtige Weg, und ich glaube, da fahren sie jetzt besser in dieser Version, aber es sind andere Spieler, die nicht so richtig funktionieren. Erik Johansson zum Beispiel, ne, der immer mal wieder reinkommt, kurze Akzente setzt, aber teilweise in der Abwehr schlichtweg überfordert ist durch das gute 1-gegen-1, das er verteidigen muss auf der Halbposition. Also das ist so, dann hast du einen Karls Bogart auf der Position, der macht es natürlich kontrolliert. Dafür geht er zu wenig selbst oder wirft nicht gut genug. Also es sind schon ein paar Einschränkungen bei den Schweden. Palicka hat gestern nicht gut gehalten, muss man wirklich sagen. Also
ja.
Das hält sich auch in Grenzen. Also ein 37-37 hat auf beiden Seiten auch mit einer Torhüterleistung zu tun. Ne? Also muss man auch klar sagen. Und von daher, ja, also da müssten sie sich nochmal ultimativ steigern, wenn sie in die Medaillenränge da auch rein wollen. Da sehe ich andere. Frankreich ist wieder da, also gar keine Frage. Mit der Wunderheilung von Prandi und Dicamem sind die wieder ganz dick im Geschäft, spielen super. Ja, Island ist richtig stark, da bin ich sehr gespannt, was mit denen passiert. Und ja, jetzt wird's so richtig WM. Jetzt geht's darum, wer ins Viertelfinale einbiegt. Und du hast solche Spieltage wie gestern, wo um jeden Zentimeter gekämpft wird. Das ist natürlich schön zu sehen.
Also die Intensität war Wahnsinn. Also wie die Schweden verteidigt haben, dann am Ende auch, und wie die Norweger vor allen Dingen verteidigt haben. Ein Wort zum Handball noch, und zwar zu den Österreichern, Uwe, die ja ohne Nikola Bilic angetreten sind, was schon mal scheiße ist, wenn der mit Abstand beste Mann fehlt. Gut, Hutecek ist natürlich auch gut. Bozovic konnte auch nicht spielen. Das heißt, es gab nur mal einen Linkshänder für den rechten Rückraum. Dann hat sich der eine Linkshänder auch noch verletzt im Spiel gegen Katar. Ich weiß nicht, ob er jetzt gegen Nordmazedonien überhaupt gespielt hat. Und Thomas Wagner ruft mir aber zu, die Österreicher schaffen es ins Viertelfinale. Ich sehe das nicht. Hast du dir ein Bild über die Österreicher in irgendeiner Phase des Turniers machen können? Heute spielen sie gegen Ungarn.
Ja, das ist natürlich K und K, die klassische Konfrontation. Sehr gut. Ja, das ist nicht, die sind nicht chancenlos. Die machen das gut. Auch da der Mangel an Personal, und so langsam haben sie sich drauf eingestellt, ja, und kommen auch ohne Bilic zurecht. Also finde ich jetzt nicht unmöglich, ja. Ungarn hat nicht ultimativ überzeugt bisher. Da ist was drin für Österreich. Finde ich super, ja. Und das macht ja auch eine Mannschaft aus, dass sie ohne wirklich überragende Spieler dann auch mal auskommen können und die Last, wie man so schön sagt, auf viele Schultern verteilen. Also die haben eine Chance, das ist fast 50-50, finde ich, ja. Und das ist für Ungarn ein Spiel, das sie gewinnen müssen, wo sie erwarten, dass sie es auch gewinnen. Und da ist diese Mannschaft in den letzten Jahren schon öfter mal zusammengeklappt bei solchen Herausforderungen und haben es nicht hinbekommen. Und da traue ich Österreich sehr viel zu heute.
Sehr, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Uwe, Alexander Zverev gegen Novak Djokovic ist die Nachmittagspartie, was auch recht und billig ist, weil die beiden hatten ja einen Tag mehr Pause. Das heißt aber, dass der australische Sommer in diesem Spiel doch eine Rolle spielen wird am morgigen Freitag. Ändert das für dich irgendwas an den Voraussetzungen für dieses Spiel? Hast du deinen Wetteinsatz jetzt doch wieder in Richtung Zverev geschiftet? Wie siehst du das Match?
Also das wären ein paar Sympathie-Dollars, die ich da setzen würde. Ich überlege es mir nochmal. Ich würde es ihm wirklich wünschen. Aber wenn er so spielt wie gegen Tommy Paul, dann schafft er es nicht.
Da darf das Spiel nicht gewinnen. Sagen. Ja, gegen Tommy Paul, ja. Das hat Paul verloren.
Ja, ja, ne, und bei aller Wertschätzung für Tommy Paul, das hat Kraft gekostet und das war von der Qualität der Schläge, von der Länge in den Rallyes, die er generiert hat, war das zu wenig. Damit kann er Djokovic nicht umbiegen, glaube ich, niemals. Aber es ist ja auch nicht unmöglich, dass er sich steigert. Ne? Also man muss ja auch sagen, gut ist der Spieler, der in miesen Matches am Ende als Sieger vom Platz geht. Ne? Und eine Steigerung ist auf jeden Fall drin. Und das ist ihm nur zu wünschen. Und dann kann er es durchaus packen. Ja? Ach, mir geht das auch wirklich auf den Sack, dass solche Spieler wie Sinner und Djokovic am Rande der Aufgabe stehen und dann doch wieder aus dem Jungbrunnen am Ende entsteigen. Also damit kann ich wirklich bald nichts mehr anfangen. Das geht mir tierisch auf den Zeiger. Entweder du gibst auf oder du lässt diese Bätzchen. Ganz einfach. Ja. Und dann dieses Recovering als wärste wie neu, das kann ich nicht nachvollziehen. Da steckt für meine Begriffe auch ein Teil Methode dahinter.
Okay, ja, okay. Ich wollte dich schon entlassen, aber dazu möchte ich auch sagen, Sinner nehme ich es ab, dass er krank oder dass es ihm nicht gut gegangen ist. Aber du kannst nicht nach einem Satz 12 Minuten Pause machen. Wenn er nach 3 Minuten nicht weiterspielen kann, dann muss er sagen, tut mir leid, ich kann nicht weiterspielen. Aber du kannst ihm nicht so lange Zeit geben. Das ist ein Fehler im Regelwerk.
Finde ich auch. Das sind alles Sonderrechte und die sind ja auch an anderer Stelle noch angesiedelt. Jetzt wollen wir die Doping-Diskussion nicht lostreten, dann sind wir morgen noch hier. Das ist alles Quatsch. Aber weißt du, bei jedem 10.000-Dollar-Turnier kriegen die Jungs einen auf den Deckel, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Und ganz oben werden so viele Ausnahmen gemacht. Das stimmt hinten und vorne nicht. Da bin ich total bei dir.
Uwe Semrau, was wirst du heute kommentieren, Uwe? Weil ich werde natürlich wieder ab 18 Uhr, wenn du denn was anbietest, gebannt an deinen Lippen hängen.
Nein, heute ist Deutschlandtag. Heute trainiere ich selbst und dann bin ich Fernsehzuschauer beim Handball.
Ausgezeichnet. Uwe Semrau. Kurze Pause in der Big Show 695.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695. Weiter geht es mit Guten Morgen, lieber Michael Körn.
Guten Morgen, lieber Jens Huber.
Michael, ich radle ja ab und zu, nicht ab und zu, ich radle eigentlich bei jeder Gelegenheit durch München, weil mit dem Auto ist es einfach kein Traum. Aber mich hätte es jetzt vor 1-2 Tagen vor lauter Lachen beinahe vom Rad gebracht, und zwar, als ich ein Wahlplakat gesehen habe. Und nein, es war nicht das Wahlplakat der FDP, die für bezahlbaren Wohnraum geworben hat, die Millionärspartei. Der wahrscheinlich.
Das war bestimmt die Partei.
Absolut. Absolut. Und weißt, mein Sohn sagt mir vor der letzten Wahl, er würde gern die Partei wählen, und da sage ich, ja, im Grunde genommen eine gute Idee, aber sinnlos, ja. Eigentlich leider eine verschwendete Stimme. Aber auch wenn der Inhalt nicht witzig ist, aber einfach nur ganz plakativ zu schreiben, kein dritter Weltkrieg ohne Deutschland. Und das mit Ausrufezeichen, mich hätte es fast vom Radl gebracht. Ich kann's immer noch, ich darf ja nicht wählen als Österreicher, aber ich finde das doch kolossal witzig. Sorry, tut mir leid, dass ich das witzig finde.
Nee, die haben beim letzten Mal auch schon
ja, ziemlichen Quatsch immer, dahingehängt, wo ich auch immer hin und her gerissen bin. Zum einen musste ich wirklich einige Male herzhaft lachen. Zum anderen ist es natürlich, ja, so eine Geschichte. Ich meine, im Grunde führen sie ja auch dieses mit diesen Wahlplakaten ad absurdum. Ich finde das eh. Ich bin kein Typ, der seine Meinung bildet, wen ich wählen soll, aufgrund von diesen Plakaten. Weil ich finde die alle irgendwie Banane. Ja. Also ich setze mich sehr gerne mit politischen Themen auseinander, und aber das kann man natürlich nicht auf diesen paar Quadratzentimetern, wo dann irgendwie ein Wort steht, ein Satz steht, immer so eine komische Hackfresse. Das ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, das wirklich ansprechende Wahlplakat muss noch erfunden werden. Das ist irgendwie. Ich bin tatsächlich überrascht, dass das alle machen. Also wirklich alle.
Ja, aber du musst Präsenz zeigen, glaube ich. Du kannst ja nicht als, egal welche Partei, nicht stattfinden in einer Stadt. Also wenn die SPD jetzt beschließt, in München, wir wählen nicht, dann denkt sich vielleicht der Wähler da draußen, hoppla, die SPD fehlt ja bei der Bundestagswahl 2025.
Ja. Ja, ich, irgendwie ist es immer so ein bisschen noch wie ein Relikt, diese Wahlplakate.
Oh, ja. Ja, ich finde übrigens schön, dass ein Münchner Radiosender, schreibt uns bitte, wenn ihr wisst, warum. Und zwar durch die Stadt durch. Ich dachte, einmal wäre es ein Versehen, aber auf vielen Litfaßsäulen das Plakat verkehrt rum hat, auf den Kopf gestellt. Aber das nur nebenbei. Okay. Michael, falls du, wir wissen alle, Michael Körner und Wetten, das passt nicht zusammen. Glücksspiel ist ihm absolut fremd, wenn du...
Was?
Nein, ich habe eine Frage an dich, weil die habe ich auch meinem Sohn gestellt und mein Sohn hat mir keine klare und keine richtige Antwort drauf gegeben. Sein bester Kumpel schon. Stell dir vor, es steht dein ganzes Vermögen auf dem Spiel, aber du kannst dein Vermögen retten. Und du hast zwei Optionen. Du musst als Fußballspieler oder du musst einen Elfmeter gegen Manuel Neuer verwandeln oder einen 7 Meter gegen Andreas Wolf als Handballer. Die Wahl kann nur auf was fallen, Michael?
Das heißt, ich werde jetzt als Michael gefragt.
Du musst die Aktion ausführen. Würdest du dir eher zutrauen, wenn ganz, ganz viel Kohle auf dem Spiel steht, gegen Manuel Neuer einen Elfer zu verwandeln oder gegen Andreas Wolf einen 7er?
Letzteres wahrscheinlich.
Nein, den 7. Wirklich?
Naja, die Situation ist ja die, ich aufgrund meiner Technik und meiner Kraft im Fuß oder meiner Kraft im Arm bin ich zu beidem nicht in der Lage. Ja, egal, was ich dem Neuer dahin schieße, wird er das ja halten. Den Wolf kann ich ja nur mit diesem Trick überwinden, diesem Lob. Also, dass man das wirklich hinbekommt, über den weg zu, das machen ja ab und zu manche, ne? Ja, diesen 7 Meter. Und nur den kann ich ja machen. Alles andere beim Elfmeter oder alles andere beim 7 Meter scheidet es ja kategorisch aus aufgrund mangelnder Technik und Power. Also insofern muss ich den Weg gehen des Lob-Versuchs beim 7 Meter.
Das stelle ich mir herrlich vor, Micha. Und du in der SAP-Arena im Rahmen der Handball-Weltmeisterschaft 2027 ist begrüßen wir Michael Körner, der sein ganzes Vermögen gegen Andreas Wolf hat.
Aber pass auf, nochmal, ich möchte zwei Dinge anmerken, ja. Die sind mir wirklich wichtig. Du hast am Anfang als Intro zu dieser Frage gesagt, Wetten und Michael Körner, das geht ja nicht zusammen. Ich weiß natürlich, dass du das jetzt logischerweise ironisch meintest. Du hast aber auch direkt danach gesagt, Glücksspiel. Also wir müssen da massiv unterscheiden.
Achso, Wetten ist ein Geschicklichkeitsspiel.
Ich als Michael Körner spiele kein Glücksspiel. Ich habe natürlich schon mal Roulette gespielt oder Blackjack, aber halt in einem verschwindend geringen Ausmaße. Eine Wette oder auch Poker natürlich, was mein Steckenpferd ist, wie du weißt, ist ja kein Glücksspiel in dem Verständnis, so wie die Menschen, die es spielen, betreiben. Zum Beispiel eine Sportwette oder nehmen wir die fairste Wette, die es in der Sportwette gibt, die Galopprennwette.
Ja.
Das ist kein Glücksspiel. Und ich bekomme ja über das, was ich da rauspicken kann, doch genügend Informationen. Ja. Also wenn jetzt eine Sportwette, da spielt Feyenoord gegen den FC Bayern, da kann ich mir im Vorfeld Gedanken machen, okay, die sind so, die Form ist so und ich wette so. Aber ein Glücksspiel, und das ist eine ganz wichtige Sache, kann man nicht beeinflussen durch viele Informationen, weil es tatsächlich darauf ausgelegt ist, dass es Glück ist. Da wird ein Roulette-Kessel gedreht, die Kugel fällt irgendwo da rein zwischen 0 und 36 und Ende. Hm. Und das ist auch für den Gesetzgeber. Und wir aus der Pokerbranche, wir ackern da seit über 20 Jahren dagegen. Du musst dir vorstellen, dass in Deutschland Poker ja als Glücksspiel gilt. Das ist deswegen auch im Glücksspielstaatsvertrag. Ja? Das heißt, der Gesetzgeber sagt, das ist ein Glücksspiel. Wenn du aber sagst, dem Gesetzgeber, ich betreibe es professionell, dann sagt er, oh, okay, dann müsst du aber auch hier Steuern bezahlen, weil du bist ja Profi, also scheinbar gut und machst das regelmäßig, also mach doch mal so eine Einnahmenüberschussrechnung und dann führst du die Steuern ab. Mhm. Und die Sache ist die, mit Glücksspiel kann man kein professionelles Berufstum betreiben. Es gibt ja auch keinen Lotto-Profi, keinen Roulette-Profi und keinen Blackjack-Profi. Das gibt es nicht.
Ja, ja.
Aber wir haben in Deutschland diese extrem unfaire Ungleichbehandlung, dass es einerseits heißt, es ist Glücksspiel und andererseits, ah, es ist ja doch ein Beruf, dann zahl eben auch Steuern. Das ist das, was ihr Österreicher nicht macht. Ihr sagt von vornherein, es ist ein Glücksspiel und das ist steuerfrei und deswegen wohnen alle Pokerspieler Deutschlands, die es professionell betreiben, in Österreich, weil sie da keine Steuern zahlen müssen.
Das wusste ich nicht. Ich hätte Pokern jetzt nicht als Glücksspiel eingeschätzt.
Nee, das ist ja auch keins. Also es hat natürlich einen Faktor Glück.
Naja, gut, ja.
Der dazu beiträgt, dass du irgendwann mal eine Hand, ja, also, aber es gibt sehr, sehr viele strategische Entscheidungen, die mit Glück nichts zu tun haben. Deswegen da nochmal bitte auch die saubere Trennung. Und ganz wichtig, ich würde niemals, weil natürlich haben am Anfang auch meine Eltern oder wer auch immer gesagt, ja, da kann man Haus und Hof verspielen. Da habe ich immer gesagt zu meinem Papa, nur wenn man Haus und Hof einsetzt, dann kann man das. Aber das macht ein vernünftiger Spieler nicht. Also ich käme niemals in die Situation, einen Elfmeter oder 7 Meter ausführen zu müssen, wo mein gesamtes Vermögen hintersteht. So verzockt bin ich dann doch nicht.
Ja, ich habe ja mal Handball gespielt und ich weiß ja, wie das ist, wenn sich ein normaler, guter Bundesliga-Torwart sogar vor einem aufbaut auf 4 Metern. Aber wenn dann auch noch Andy Wolf dort steht, der wirklich auf alles reagieren kann, was ich versuche. Ja, ich werde den Ball, man sagt immer, man muss antäuschen und dann an seinem Standbein, weil das kann er nicht mehr bewegen, vorbeischießen. Hieß es früher mal, vor ungefähr 100 Jahren, als ich Handball gespielt habe. Geht aber nicht, weil Wolf so beweglich ist. Also Wolf kann auf alles reagieren und ich glaube halt, wenn du 3 Wochen Zeit hast, dich auf einen Elfmeter gegen Manuel Neuer vorzubereiten, dann wird dir das innerhalb von 3 Wochen gelingen, den Ball ins rechte obere Kreuzeck vom Schützen aus gesehen zu platzieren. Und zwar so, dass Neuer eben einfach aufgrund der Physik nicht hinkommen kann. Und das ist...
Also das, ja, das war mein Lieblingsthema. Ich bin ja neben, ich habe ja viele Jahre neben einem Schwimmbad gewohnt, wo Wasserball-Bundesliga gespielt wurde. Mhm. Ja, also in Hohenlimburg, in Hagen-Hohenlimburg. Und ich war da ganz oft bei den Spielen und Freunde von mir waren in der Mannschaft und wir haben das auch kommentiert fürs Radio, also eine Riesensache. Und irgendwann bin ich zum einen der Spezel, die da immer gespielt haben, hin und habe gesagt, ey, das ist doch das Einfachste von der Welt, beim Wasserball ein Tor zu erzielen, weil du musst ja nur den Ball in den Winkel werfen. Der Torwart kommt nicht, also es ist nicht möglich, wenn der da zwischen den Pfosten schwimmt, wohlgemerkt, ja, ja, dass der mit der Hand oder auch mit der Bewegung, die er da macht, die er machen kann in diesen Möglichkeiten, ist er begrenzt, dass der da hinkommt. Da gab es natürlich großes Gelächter, aber wir haben das dann mal auch versucht aufzudröseln. Und rein physikalisch ist das tatsächlich, ist das so. Also du, außer du bist halt 2,23 Meter groß und bist in so einer Art, hast irgendwelche Latten unter den Füßen, wo du dich wirklich nach unten nochmal so wegstemmen kannst, so dass man denn gute Torhüter können natürlich da einiges an Raum gut machen beim Wasserball. Aber Fakt ist, in diesem Winkel kommst du nicht hin. Und beim, jetzt ist es ja auch gestern so gewesen, beim Spiel Feyenoord gegen den FC Bayern, der Elfmeter von Feyenoord, da habe ich tatsächlich extra auch nochmal geguckt, weil der Neue ist ja momentan auch so ein bisschen in der Kritik, ne? Er ist nicht mehr der Alte und doch ein bisschen schwächer geworden, wie er sich da beim Elfmeter so verhält. Und der Feyenoord-Spieler, der hat das ja einfach mit Wucht gelöst. Ja, der hat sich eine Ecke ausgesucht und hat das Ding so halb hoch, etwas höher als halb hoch, einfach da links reingeballert. So, also mit Wucht. Und dann ist das auch für Neuer oder selbst für die allerbesten Keeper ist das ja sehr schwer. Und das meine ich ja gerade vorhin, das geht nicht, diese Wucht kriege ich nicht hin. Aber beim Wasserball, den Ball so in den Winkel zu werfen, dass der Torwart nicht hinkommt, das halte ich für eine Möglichkeit, die man auch als Nicht-Profi-Wasserballer vielleicht eher hinbekommen könnte. Das muss das Ziel sein. Du musst in diesen Winkel werfen. Nicht flach, nicht halb hoch, nicht in die Mitte, oben ins Kreuzdreieck.
Es ist Wahnsinn, wie wir heute, wo wir eigentlich natürlich immer noch auf derselben Wellenlänge schwimmen, aber heute anderer Meinung sind. Ich glaube nämlich, dass Wasserball ist eine Sportart. Bilde ich mir schon einen sehr guten Schwimmer. Schwimmverein gewesen als Kind, gehe einmal in der Woche jetzt immer noch im Olympiabad.
Du kannst auch kraulen, richtig?
Ja. Das funktioniert einigermaßen. Ich könnte sogar einigermaßen unfallfrei Delfin schwimmen, aber macht natürlich keiner mehr, weil es auch peinlich ist, ja. Wenn alle anderen ihre Bahnen schwimmen, dann kommt irgend so ein Honk daher und schwimmt Delfin. Aber ich traue mir nicht zu, diesen Ball, der Wasserball ist nämlich relativ groß und ich habe leider kleine Hände. Ich traue mir nicht zu, aus mehr als 5 Metern Entfernung so Wumms und so Richtung auch rauszukriegen aus diesem Wasserball. Im Wasser wohlgemerkt, wo ich mich mit den Beinen stabil halten muss. Das traue ich mir echt nicht zu.
Das ist ja das Problem beim Wasserball, dass du kannst ihn ja nicht, also die allerwenigsten können den in die Hand nehmen wie so ein Handball. Ne? Du musst den Das ist ja so fast,
also,
ja, genau. Ja. Du musst, ist ja fast wie ein Basketball so groß. Also nicht ganz so groß, logischerweise, aber dann doch relativ groß. Und das hast du völlig recht. Das ist das Problem. Du musst den so schieben. Du kannst ihn nicht richtig greifen und einfach draufballern. Das geht nicht.
And that concludes our basketball coverage for today. Nein, natürlich muss die Frage auch noch kommen. Die Ära Nuri Sahin. Nachdem Julian Nagelsmann bei Bayern rausgeschmissen wurde. Ich weiß nicht, wer die Seite 3 der Süddeutschen verfasst hat, aber die Überschrift war das Ende keiner Ära. Kann man das Gleiche auch bei Nuri Sahin sagen, aus deiner Sicht des BVB-Fans?
Ja, ich komme gerade aus Bologna zurück, das heißt, ich war bei den
Spielen. Nein, du warst dort. Okay, ja.
Und Ich versuche mich kurz zu fassen, weil das Thema ist natürlich, geht ja weit über Nuri Sahin hinaus. Wir haben das, also Spätzle und ich, wir haben das da auch beobachtet, als Nuri Sahin zum Interview ging, zum DAZN-Interview vorm Spiel, hat er sich ja geweigert, sich an den Tisch zu stellen zu Robin Gosens, Tabea Kemme und Matthias Sammer. Mhm. Und er hat sich mit Alex Schlüter, dem Moderator, rechts vom Tisch aufgestellt. Und Sammer hat ihm den Rücken zugedreht während dieses Gesprächs. Und wir saßen 20 Meter dahinter und wir haben das auch fotografiert und wir haben beide gesagt, Thema durch, der ist entlassen. Der ist schon vor dem Spiel entlassen. Jetzt müssen wir eine Sache mal klarstellen und die finde ich extrem wichtig beim BVB. Das, was Kehl, Sammer, Ricken mitzunehmen hat, was die da alle veranstalten, Watzke, das ist eine Farce, weil sie so tun, als wären sie ein Team. Die sind untereinander alle zerstritten. Und wenn das nach außen mal bekannt würde, wer mit wem nicht spricht und wer nur noch miteinander spricht, dann muss man ganz ehrlich sagen, trifft Nuri Sahin die wenigste Schuld an diesem Desaster. Natürlich trägt er die Hauptverantwortung, weil er logischerweise als Trainer verantwortlich für die sportliche Leistung der Mannschaft ist. Natürlich hat er Fehler gemacht, die haben wir 800 Mal diskutiert. Irgendwelche Wechsel, zu passive Aufstellungen, zu früh gemauert, Sabitzer hier, was weiß ich da, Emre Can läuft da immer noch rum, obwohl er den Ball gar nicht mehr trifft. Keine Frage. Aber von den Leuten, die dahinter stehen, erstens so zu tun, als wären sie die dicksten Buddies und das ist einfach Lüge. Es ist komplett gelogen. Ich kann jetzt hier gerne die Namen nennen der Personen, die gar kein Wort mehr miteinander reden. Tue ich jetzt nicht, aber vielleicht wäre es an der Zeit, von denen, die alles immer rausposaunen, tatsächlich da mal den Finger reinzulegen, denn das ist die eigentliche Farce an der Geschichte. Dass die so tun, wir sind alles BVBler, wir tun alles für den Verein, wir stehen hier zusammen und ich habe mit dem und denen ein so gutes Verhältnis. Natürlich hat Ricken zu Sahin ein super Verhältnis, aber frag doch mal, wer von den allen untereinander gar kein Verhältnis mehr hat. Und das ist doch logisch, dass das bei der Mannschaft ankommt. Die sitzen doch nicht in der Kabine und kriegen das nicht mit. Und dass dann Dinge entstehen wie, die wollen uns erzählen, wir sind keine Mannschaft auf dem Platz, was macht denn das Backoffice da? Also das ist doch wohl völlig eindeutig. Insofern musst du eigentlich im Zuge dieser Trainerentlassung, wenn du es jetzt ganz genau nimmst, jeden Stein umdrehen und dann wird's eng. Und diese Sache, dass da zu viel Stallgeruch ist beim BVB, die unterschreibe ich sofort. Und auch die Kritik von Matthäus, die jetzt heute zu lesen war in der Bild, dass er Sammers Position etwas seltsam findet, dass der einerseits Berater der Geschäftsführung bei BVB ist und zum anderen Experte bei The Zone, das kann ich zu 100% unterschreiben. Das finde ich auch sehr, sehr seltsam. Das ist eigentlich ein Unding. Und dann nach dem Spiel in Bologna sich hinzustellen, die Mannschaft kann nicht laufen, sie kann nicht verteidigen und sie kann nicht angreifen. Wow. Wow. Also da muss ich mal sagen, okay.
Aber sonst läuft's gut. Alles andere läuft's gut.
Naja, er hat ja im Grunde recht. Also, dass die Fitnesswerte nicht überragend sind, die Laufstatistiken, die Sprintstatistiken, jeder Mensch, der Calcio Berlin hört, weiß das seit Wochen, dass ne, die Jungs klamüsern ja alles auseinander. Da brauche ich auch nur auf den Platz gucken übrigens, um zu sehen, wie die da durchs Mittelfeld schleichen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber mir ist das zu billig, das allein auf Şahins Rücken auszutragen. Und das, was Şahin nach dem Spiel gesagt hat, also wenn es dazu beiträgt, dass der BVB besser spielt und, Achtung, die Nebenkriegsschauplätze verschwinden, dann bin ich gerne bereit zu gehen. Und da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen der Hund begraben. Ich hoffe nur, dass sie ehrlich miteinander umgehen. Was mir die allergrößte Sorge macht, dass der Name Niko Kovac gefallen ist. Dann falle ich wirklich vom Stuhl hier zu Hause. Also einen Trainer zu verpflichten, der noch überhaupt gar nichts gerissen hat und von denen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, seine Kompetenz wirklich in Frage stellen, plus andere Geschichten, dann weiß ich nicht, ob man nicht auch dann fasse ich es nicht mehr. Also dann da habe ich gestern gezuckt, als der Name fiel. Da die Reaktion bei Social Media zu sehen, ich glaube, dann hat der BVB ein echtes Problem auch mit seinen Fans, wenn das wirklich passieren sollte, dass dieser Trainer verpflichtet wird. Aber sie machen so viele Fehler, weil sie auch nicht ehrlich zueinander sind. Die sind auch ganz, natürlich wollte Kehl Watzke beerben. Jetzt wird er Sportdirektor oder bleibt es. Das ist ja auch die Geschichte. Jens, gib dir das mal. Die haben vor einer Woche den Vertrag mit Kehl verlängert. Der Ricken sitzt da jetzt natürlich wie, also wenn du es genau nehmen willst, muss ja einer weg von denen. Mislintat oder Kehl. Sammer, Kehl, also, ne? Und dann kommt die Vertragsverlängerung mit Kehl und du bringst dich selber ja quasi in eine Pattsituation. Du kannst ja den Kehl gar nicht mehr entlassen jetzt. An Rickens Stelle, weil entweder gehst du gleich mit und sagst, das war übrigens nichts für mich hier mit diesem Geschäftsführer, ich habe mir einen riesen Bock geschossen, oder du stehst da wie ein begossener Pudel und sagst, ja, ich habe den gerade für 4 Millionen für 2 Jahre nochmal verlängert, aber 10 Tage später, ich möchte gerne vor meinem Rückgaberecht Gebrauch machen, geht doch nicht. Also, es tut einem in der Seele, es bestärkt mich natürlich in meinem Glauben, den ich schon immer habe, dass das auch alles nur Menschen sind wie du und ich.
Enttäuschend, nicht erlässt. Das wäre absolut enttäuschend.
Also, die haben auch irgendwo ihre Fehler, die sind auch nicht mit der allerletzten Weisheit ausgestattet. Wir gehen immer davon aus, dass sie es vielleicht sind. Also bei Politikern ist es ja genauso. Wir glauben ja auch, derjenige, der Bundeskanzler ist, der muss irgendwie alles immer zu 100% richtig machen, was nicht möglich ist als Homo sapiens. Aber in dem Fall muss ich sagen, also das ist natürlich schon aus Fansicht eine riesige Enttäuschung. Aber ich kann Bologna dringend empfehlen.
Das wäre genau meine Frage. Gib mir noch schnell 60 Sekunden, weil mir hat das Stadion irgendwie gefallen. Übrigens, das der Ordnung halber, Matthias Sammer Experte bei Amazon Prime und nicht bei der Zone. Und Alex Schlüter auch dort Moderator. Aber es ist egal.
Das war Amazon Prime, gestern war das
so. Ja, genau. Gib mir bitte 60 gute Sekunden, warum sollte man nach Bologna fahren?
Eine hervorragende Kombination aus Kultur, also mit wunderschönen Gebäuden, mit einer alten Historie, älteste Universität der Welt und einer tatsächlich fantastischen Esskultur. Also man kann überall gut essen, man erfährt viel über die Erfindung tatsächlich von Tortellini, den Unterschied von Tortellini zur Tortelloni, die Geburt der Mortadella, so wie man einfach gutes Essen heutzutage genießen sollte, wird es einem da serviert. Das Ganze ist nicht so touristisch, wie vielleicht man es aus anderen Städten in Italien kennt, die am Meer gelegen sind. Es ist also viel schwieriger, einen Kühlschrankmagneten zu finden als woanders. Ich habe ihn aber gefunden und zwar einen richtig schönen.
Ich kenne deinen Kühlschrank noch nicht. Warum kenne ich deinen Kühlschrank nicht?
Es ist auch nur der Garagenkühlschrank. Okay. Im Normalen darf das nicht drauf. Ja, und es ist einfach diese schöne Mischung aus allem. Also man hat nicht das Gefühl, irgendwo so Barcelona-mäßig, wo du denkst, okay, hier sind alles Touristen und hier ist also irgendwie alles darauf ausgelegt, dem Tourismus unterworfen. Und das Stadion ist tatsächlich interessant mit dieser komischen, mit diesem Bau da auf der Gegentribüne. Die Fans übrigens, ja, wir haben ganz, ganz tolle Geschichten noch nach dem Spiel erlebt in irgendwelchen Tavernen. Die haben geweint, geheult, die haben sich auf den Boden geworfen für diesen ersten Sieg, als wären sie wirklich Champions League-Sieger geworden. Ist ja eigentlich eine Basketballstadt, also Fakt ist, Bologna ist mit Virtus Bologna und Fortitudo Bologna eigentlich im Basketball groß geworden und dort ist Basketball noch populärer als Fußball. Aber der Sieg vom FC Bologna hat, glaube ich, da auch jetzt viel dazu beigetragen, dass da eine richtige Euphorie entbrannt. Und man ist übrigens, wenn man jetzt aus dem Süden von Deutschland kommt, relativ schnell in Bologna. Also es gibt Zugverbindungen, die tatsächlich direkt von München ausgehen, wenn sie denn fahren. Auch die Erfahrung musste ich machen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Weil uns sind zwei Züge auf der Hinfahrt ausgefallen und die eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Also der Zug von München fuhr erst gar nicht. Buff, ne? Also wurde nicht eingesetzt. Okay, dann halt den zweiten Zug, zwei Stunden später. Der endete dann in Innsbruck, also der sollte auch nicht direkt gehen bis Bologna. Wahnsinn. Und die Begründung war, wir reden aber jetzt hier tatsächlich, Jens, nicht von der DB, sondern vom ÖBB.
Ja, ne?
Die Begründung war, dass die Lok, die diesem Zug vorangestellt wurde, nicht für Italien geeignet war. Also meine Vermutung war, sie zieht das Ding nicht den Brenner hoch von Innsbruck aus, sondern wäre nur für die flache Strecke ja gewesen. Aber das fand ich insofern spannend. Das ist eine der Begründungen, die ich bei meinen zahlreichen Zugeskapaden noch nicht gehört habe, dass eine Lok nicht für ein anderes Land, wo die ursprüngliche Fahrt hingehen sollte, geeignet ist. Und dann habe ich den Schaffner nochmal gefragt. Ich sage, was meinen Sie jetzt, weil das interessiert mich, sowas interessiert mich dann brennend. Was meinen Sie genau? Nicht geeignet, weil die Spurbreite, die bleibt ja.
Ja, ja.
Und dann meint er, ja, vielleicht irgendwas mit der Spannung. da hatte man mich natürlich. Also da war ich den Tränen nah. Fand ich sehr interessant. Ja, aber jedenfalls dringende Empfehlung, das sich mal anzuschauen. Das ist, wer gutes Essen mag und gutes Trinken, der ist da in jedem Fall herausragend aufgehoben.
Hiermit aufgenommen. Danke, Michael. Kurze Pause in der Big Show 659.
Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695. Weiter geht es mit Football, mit der NFL und damit zum einen mit Nicolas Martin. Servus, Nicolas.
Hallo.
Und mit Franz Büchner von DAZN. Servus, Franz.
Grüß euch, hallo.
Tennis bestimmt mein Leben, nicht nur in dieser Woche, in dieser Woche vielleicht auch ein bisschen Skifahren, aber grundsätzlich Tennis ja. Und Jessica Pegula ist ja die Tochter des Besitzers der Buffalo Bills, dessen Vornamen ich jetzt gar nicht auf dem Zettel habe, Nicola, aber ich erinnere mich noch gut, vor zwei Jahren Pressekonferenz, Jessica Pegula in Roland Garros und hat sie netterweise gesagt, damals, als wir die Bills gekauft haben. Fand ich ganz witzig, weil ich glaube nicht, dass sie von ihrem Ersparten da 3,50 Euro dazugelegt hat. But anyway, Jessica Pegula ist möglicherweise in freudiger Erregung, weil die Bills vielleicht endlich die Super Bowl gewinnen. Wie groß, Nicola, sind die Chancen insgesamt, wie groß? Was haben wir zu erwarten nach diesem Sieg gegen Baltimore? Was haben wir zu erwarten vom kommenden Wochenende? Ich lege alles in deine und in Franzens Hände.
Terence Pegula übrigens.
Terence Pegula, okay. Terry, und wie ich ja, wir haben schon länger nicht mehr telefoniert, aber Terry, natürlich.
Ja, also für einen Coaching-Job wird er dich wahrscheinlich erstmal nicht anrufen. Das tun andere. Ja, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Die treffen jetzt also, Mahomes. Also das Duell geht jetzt zum 9. Mal und bisher ist es 4-4. Ja? Also von daher mal gucken. Allerdings, Franz, muss man dazu sagen, während die Bills eher in der regulären Saison gewinnen, haben die Chiefs bisher immer die wichtigen Spiele in der Postseason für sich entschieden. Das müsste sich aus Bills Sicht mal ändern.
Genau, das ist der springende Punkt. Ja. Mögen die Bills in der Regular Season die Nase vorn haben, in den entscheidenden Spielen gewinnen dann halt doch immer die Chiefs. So war es bisher halt immer. Das ist so das Gesetz der Serie zwischen diesen beiden Teams. Das muss sich auf jeden Fall ändern, ja, aber ich weiß es nicht. Vielleicht sind tatsächlich in diesem Jahr die Chancen so gut wie nie. Wer weiß es schon so genau. Ich glaube trotzdem, dass die Chancen nicht so schlecht sind für Buffalo, sagen wir es mal so.
Aber sie müssen halt auswärts ran. Das ist immer schon mal ein großes Ding. Ich habe übrigens die Temperatur nicht gecheckt. Für die es nicht mitbekommen haben, in den USA gab es einen etwas größeren Wintereinbruch. Zwar bis nach Florida runter. Ich möchte nicht in Florida leben, wenn da 20 Zentimeter Schnee fallen. Aber könnte kühl werden in Kansas City. Jetzt kann man sagen, wird Buffalo nicht so stören. Aber es ist halt immer noch auswärts. Das heißt, ja.
Das ist auswärts. Wobei, jetzt hatten sie ja letzte Saison mal ein Heimspiel in den Playoffs gegen Kansas City. Das hat ihnen dann auch nicht geholfen. Da war es, meine ich mich zu erinnern, auch relativ frisch. Ich habe das Spiel letztes Jahr da nämlich auch gemacht. Ich erinnere mich nur noch an Jason Kelce oben ohne und mit Bier in der Hand, oben auf der Tribüne, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und da Buffalo jetzt gerade in der Divisional Round zu Hause auch bei ungefähr minus 10 Grad Celsius gespielt hat, dürfte die das wahrscheinlich gar nicht so sehr tangieren.
Also, das AFC Championship Game. Ja, wir haben also die Möglichkeit, entweder Buffalo zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder im Super Bowl zu sehen oder halt die Chiefs zum dritten Mal in Folge. Was erwarten wir?
Boah, also ich hoffe hochklassigen Football. So wie sie es beide Teams eigentlich immer abliefern, weil die ja in der Lage sind, sich gegenseitig irgendwie hochzuschaukeln. Und eigentlich ist es ja immer enorm eng und spannend, bis zumindest kurz vor Schluss oder teilweise auch einfach bis in die Schlusssekunden, wo man dann gern auch mal innerhalb der letzten zwei Minuten, weiß ich nicht, 3-4 Touchdowns mal austauscht. Also all das haben wir schon gesehen. All das verspricht generell einfach mal richtig guten Football. Ja, und das ist es einfach, glaube ich, worauf man sich freuen kann. Jetzt ohne erstmal konkret ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, das wird einfach, weil sie es beide nicht anders können, weil beide Teams mit einem beliebten Quarterback unterwegs sind, wird das einfach wieder große Unterhaltung.
Darf ich kurz was fragen, Nick?
Ja. Ich wollte nur reinwerfen. Ja. Siebtes Championship Game in Folge für Kansas City.
Ich weiß nicht, bei wem es war. Ich glaube, es war Chris Russo, der Mad Dog, der in der Dan Labertat Show gesagt hat, er trägt es nicht mehr, dass jeder Close Call in den Playoffs vor allen Dingen in Richtung Kansas City geht. Ich kann sowas natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber ist das wirklich der Fall, dass es hier für die Champions dann auch noch einen Bonus der Unparteiischen gibt?
Also sowas lasse ich ja meistens links liegen.
Also ja, bitte. Ja. Dann lassen wir es links liegen. Na bitte.
Ich meine, hier Franz, hast du denn eine Meinung zu? Also
ja gut, nach dem Texans-Spiel ist das natürlich auch wieder hochgekommen durch diese zwei Calls, die man so auch nicht machen muss. Die zwei Flaggen, die man geworfen hat gegen die Texans-Defense, wenn bei zweimal Kontakt mit Mahomes. Das ist natürlich schon wieder so ein Stein des Anstoßes. Nichtsdestotrotz ist das, denke ich, nicht ausschlaggebend dafür, dass Kansas City am Ende die Spiele gewinnt. Von daher kann man sich das irgendwie in irgendeine Richtung herbeireden. Von wegen, man spielt gegen alle, auch quasi gegen die Schiedsrichter, wenn man gegen Kansas City spielt. Letztendlich muss man halt selber seine Fehler minimieren und wenn man nur auf dieses letzte Spiel zurückschauen, dann hat Houston einfach alles dafür getan, das Spiel zu verlieren und die zweistrittigen Calls haben da sicherlich nicht geholfen, aber waren wahrscheinlich am Ende nicht der ausschlaggebende Punkt.
Außerdem müsste man dafür müsste man jetzt jedes Spiel im Detail anschauen, ob das bei Kansas City mehr als bei anderen ist, wenn das in der regulären Saison, keine Ahnung, bei Jacksonville gegen Cleveland passiert, schaut halt keiner drauf. Das ist vielleicht der Unterschied. Ne?
Klar. Okay, na bitte.
Aber die Kansas City ist halt immer im Fokus. Ja? Vielleicht fällt es da mehr auf. Das kann auch ein Grund sein. Ja. Übrigens, die Bills haben jetzt die Ravens rausgenommen. Die Ravens so ein bisschen unerfüllt auch. Also die Bills, wenn sie es nicht irgendwann mal in Super Bowl schaffen, sowieso, aber auch die Ravens.
Auch die Ravens, ja, und das zieht sich ja, wenn man es mal so möchte, so auch so ein Stück weit bisher durch die Karriere von Lamar Jackson, dem man schon in Teilen vorwerfen kann, dass er in solchen Spielen vielleicht nicht seinen allerbesten Football spielt. Ja, das ist jetzt dann, also er spielt schon gut, keine Frage.
Da gab es magische Momente, aber halt auch dumme Fehler.
Sagen wir's mal genau so ist es, genau. Er macht einfach mehr Fehler als andere in solchen Spielen. Weil wenn man es nun mal so dreht, und gerade dieses Duell mit Buffalo ist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür, auch Josh Allen und die Bills haben jetzt von den sehr, sehr wichtigen Spielen, so ab der Divisional Round, bisher relativ wenig gewonnen. Trotzdem, Josh Allen, wenn man nur auf die Zahlen guckt, ich weiß, Statistiken sind nicht alles, aber wenn man nur auf die Statistiken schaut, dann liest man daraus, dass Allen trotzdem immer wieder abgeliefert hat, weil er hat eine irre Quote, was Touchdown versus Interceptions zum Beispiel angeht, und die ist bei Lamar halt relativ ausgeglichen bisher in solchen Playoff-Spielen ab der Divisional Round. Nur mal so für den Hinterkopf. Und ja, das ist halt so dieser eine Vorwurf, den man ihm machen kann, den man am Ende dann eben auch den Ravens machen kann. Dass da jetzt in dem Duell zwischen Ravens und Bills natürlich irgendwie einer ausscheiden muss, ist klar. Und das hätten wir dann auch über die Bills jetzt singen können. Irgendeiner musste auf der Strecke bleiben in dem Fall. Aber ja, das tut weh, weil du hast natürlich jetzt schon seit Jahren immer dieses Gefühl, das fehlt nur noch so, dieser eine nächste Schritt. Aber das gilt sowohl für die Bills als auch für die Ravens. Und es kann halt in dem Fall, wenn da noch die Chiefs mitspielen, ne, wissen wir. Also es kommt halt nur ein Team davon in Super Bowl.
Ja, bei den Ravens singen wir das ganze Jahr wow, bei den Bills singen wir das ganze Jahr wow, bei den Chiefs war das ganze Jahr irgendwie so, oh, okay, ne, wieder Glück gehabt, ja. Und wen haben wir im Championship Game? Die Chiefs gegen die Bills. Ja, super.
Ja, naja, so wie es halt ist. Ne?
So wie es halt ist, ja. Und dann muss ich dann unter Umständen dann die Chiefs wieder im Super Bowl. Auf der anderen Seite des Geschehens, die große Enttäuschung wahrscheinlich natürlich in Detroit, die nicht nur das Spiel verloren haben, aber sich im Grunde genommen ihren Coaching-Staff neu zusammenbauen können, weil alles wegrekrutiert wurde. Bitter, 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 oder?
Ja, so haben sie sich das nicht vorgestellt. One and done in den Playoffs, wenn du quasi als Top-Favorit reingehst. Das ist ja eh mal ein bisschen schwierig zu sagen, wer ist jetzt der Top-Favorit, aber man hatte sich ja so mehr oder weniger auf die Lions geeinigt, weil die natürlich auch enorm beeindruckend durch die Saison durchgerauscht sind mit ihrer Art und Weise, Football zu spielen und einfach, ja, immer nochmal einen draufzupacken mit diesem enorm aggressiven Playcalling etc. Muss man jetzt nicht alles aufdröseln. Dann aber so, naja, sich so anzustellen in so einem Heimspiel gegen Washington, da vielleicht auch eben an dieser Erwartungshaltung ein Stück weit zu zerschellen, weil im Gegensatz zur letzten Saison, als man ja eher so das Dark Horse war, der Underdog immer wieder in den Spielen und überraschen konnte, hat jetzt natürlich jeder mit einem Lions-Sieg gerechnet und da kannst du eigentlich nur scheitern. Commanders haben jetzt natürlich gut gespielt, aber die haben halt ihr Spiel durchgezogen und gar nicht so viel Besonderes gemacht, sozusagen. Zumindest das, was man erwarten konnte. Detroit konnte aber irgendwie diesen Pace nicht mitgehen, was natürlich erstaunlich ist. Aber sicherlich spielt das vielleicht so ein Stück weit mit rein, ne? Dass du mit einer ganz anderen Voraussetzung in dieses Spiel gegangen bist, gerade im Vergleich zur letzten Saison.
Also ich finde ja der erste Fumble von Goff da bei diesem Sack, also am Ende, der tut dir richtig weh, weil du hast gerade einen Big Play gemacht, führst 7-3, stehst quasi wieder in der Red Zone, könntest es 14-3 machen und ein paar Minuten später bist du halt 10-7 hinten und ja, mal gehst noch einmal in Führung und ab da siehst du quasi das Spiel an dir vorbeigehen, weil halt Washington all deine Fehler ausnutzt und daraus Punkte macht. Das ist schon, ja. Also ich meine, für Washington, das haben wir letzte Woche hier besprochen, hat absolut nichts zu verlieren, hat genauso gespielt und hat es auch so gewonnen, dass es halt auch Spaß gemacht anzusehen, ne? Also.
Ja, absolut. Und irgendwie sind die Commanders so ein bisschen das, was die Lions letzte Saison waren, ne? Die sind mit ordentlich Schwung, sage ich jetzt mal, durch die Saison gekommen, besser als das eigentlich zu erwarten war mit einem Rookie-Quarterback etc. Und jetzt spielen die einfach ihren Football durch. Und das macht Spaß, den zuzuschauen. Ja, und Detroit, du hast gesagt, ne, das gibt so diese Knackpunkte in solchen Spielen, solche Turnarounds. Und auch dann spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich hinten lagen, hast du gemerkt, da geht nichts. Da ist irgendwie das Nervenkostüm ist doch zu dünn bestückt. Und ja, wie du es gesagt hast, dann ist das Spiel plötzlich an denen vorbeigerauscht und es war dann doch ab irgendeinem Punkt aussichtslos.
Schmieder hat geweint in Australien, hat er mir persönlich geschrieben. Auch wenn er natürlich darauf vorbereitet war, weil man als Lions-Fan immer auf solche Dinge vorbereitet ist, aber das ist ihm nicht gut bekommen zu, ich glaube, sehr früher Stunde in Melbourne.
Und dann wird Ohio State dann noch Meister im College.
Ja, das wäre doppelwopper schlimm, ja.
Ja, und wie gesagt, die Lions, die ihre beiden Koordinatoren verlieren, Aaron Glenn, den Defense Coordinator, den zieht zu den Jets, bei denen er als Spieler war. Und das ist vielleicht nochmal doppelt bitter für Detroit, Franz, Ben Johnson, der Offense Coordinator, geht und er geht zu einem Divisionsrivalen nach Chicago.
Ja, bleibt in der Division, muss halt mal die Stadt wechseln. Ja, das sind natürlich dann immer so die Geschichten, ne? Da ist immer so dieser kleine Beigeschmack, nenne ich es mal, dabei. Wobei, was soll man jetzt einem Ben Johnson vorwerfen, wenn er die Chance hat, irgendwo Headcoach zu werden in der NFL und vielleicht eben
und
in
Chicago. Und als Offensive-Mind Caleb Williams zu coachen, ne?
Ja, genau. Und in Chicago eben auch eigentlich gute Voraussetzungen vorfindet, aufgrund der Teamzusammenstellung, die eigentlich ja nicht so schlecht ist. Glaube ich, kann man jetzt Ben Johnson natürlich nicht viel vorwerfen, aber ja, das wird bei den Lions natürlich auch nicht gut ankommen, ist klar. Und sich da jetzt quasi so mehr oder weniger neu aufzustellen mit dem Coaching-Staff nach so einer Riesenenttäuschung, naja, mal gucken. Mal gucken, was da nächste Saison passiert.
Also wir werden sehen, was da alles noch passiert. Wie gesagt, die müssen sich jetzt quasi so ein bisschen neu erfinden. Erstmal. Für Washington geht die Reise nach Philly. Man kennt sich gut. Man spielt zweimal im Jahr gegeneinander. Washington zum ersten Mal seit 33 Jahren im Championship Game. Das heißt, wenn überhaupt, erinnert sich Jens in der Runde an dieses Spiel.
Absolut, yes. Ja, natürlich, ja.
Ja, jetzt geht's also nach Philadelphia für die Commanders. Beide haben je ein Spiel gegeneinander gewonnen in der Saison. Wir haben Fragen zu Hurts Bein. Wir haben ja ein Spiel gesehen gegen die Rams, wo Philly am Struggeln war und am Ende es dann die Defense im Schnee gerissen hat. Also ich meine, die Commanders können nach wie vor komplett befreit aufspielen. Die sind meilenweit vor jeglichen Erwartungen, die Leute vor der Saison hatten. Während man bei Philly natürlich wieder den Super Bowl will. Ich bin gespannt.
Ja, tatsächlich. Also das ist halt für Washington, glaube ich, keine so schlechte Situation, weil die kommen da natürlich jetzt auch mit ordentlich Selbstvertrauen rein in so ein Spiel. Wenn man sich nur mal anschaut, jetzt in diesen ersten beiden Playoff-Runden, wie das so verteilt war, es gab zwei Auswärtssiege in den ersten beiden Playoff-Runden, beide durch Washington. Ansonsten nur Heimsiege. Also gut, Philly kann man sagen, die haben jetzt jeweils ihre beiden Heimspiele gewonnen. In der Regular Season haben beide Teams jeweils ihre Heimspiele gegeneinander gewonnen. Also keine Ahnung, wer da am Ende jetzt die Nase vorn hat, aber ich sag mal so, von der Voraussetzung her, wie die Erwartungshaltung ist, etc., ist Washington sicherlich in keiner so schlechten Position, weil auch in diesem Spiel können die Commanders nur gut aussehen, weil letztendlich gehen die Eagles da als Favorit rein in dieses Spiel. Und dieser Rolle müssen sie erstmal gerecht werden. Und Washington hat jetzt mehrfach bewiesen, wie unfassbar unangenehm die sind, wenn die mal ins Laufen kommen. Und wenn vielleicht Saquon Barkley doch mal nur irgendwann einen normalen Tag hat, dann sieht's vielleicht gar nicht so schlecht aus für die Commanders.
Ja, und vor allem, wenn die Offense wieder so ein bisschen struggelt, wie in der letzten Runde, ne?
Ja. Also das könnte die nächste Überraschung sein. Da ist es vielleicht gar keine so große Überraschung mehr nach dem bisher Gesehenen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Commanders es tatsächlich schaffen, Richtung New Orleans aufzubrechen.
Und dann kneifen wir uns alle ganz doll und überlegen mal, was wir mit jemandem gemacht hätten, der diesen Satz Mitte August ausgesprochen hat.
Allerdings.
Ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber waren das nicht die Joe Gibbs, damals noch Redskins, die so weit gekommen sind?
Müsste, ja, 91.
Okay. Ja, doch.
Das müsste zu der Zeit gewesen sein, ja. Übrigens, im Duden bei Stallgeruch, Franz, steht jetzt Mike Vrabel, Head Coach der Patriots, oder?
Ja, naja, muss der so kommen, oder? Also ich meine, das war
also vielleicht in dem Moment, wo die Entlassung von Mayo kam, war das erste, ach so, jetzt also Vrabel, ja? Also das war einfach No-Brainer.
Absolut, ja. Das ist wahrscheinlich die geringste Überraschung ever, was eine Headcoaching-Besetzung angeht.
Und also, dann Offense-Coordinator Josh McDaniels. Wie überraschend.
Ja, naja, da sind sie wieder, die Patriots. Also sie hoffen es zumindest, wieder zu sein oder zu werden. Aber ja, es passt halt, ne? Es passt.
Es ist fantastisch. Es ist vor allem sehr, sehr einfallsreich, finde ich.
Gut, wer da als Spieler schon mal sehr erfolgreich war und ja eigentlich auch schon in der Vergangenheit dort gehandelt wurde. Ja, eigentlich als ich dachte immer, er wird der direkte Nachfolger von Belichick, aber jetzt ist er halt der nach dem Übergangsmenschen. So einen brauchst du vielleicht auch. Ist wie so ein, wie sagt man, so ein Rebound nach einer gescheiterten Beziehung oder sowas, nicht wahr? Dann kommt danach wieder der nächste Richtige. Das ist zumindest die Hoffnung der Patriots. Aber wie gesagt, es passt ja eigentlich alles.
Es passt ja eigentlich alles. Dann der Head Coach der Vikings hat eine mehrjährige Vertragsverlängerung bekommen. Der geht also nirgendwo hin. Pittsburgh scheint auch den Coach zu behalten, Jens. Ja, da passiert auch nichts. Der einzige Spätzünder, Franz, war der GM der Raiders, der dann doch noch gegangen wurde. Und jetzt gestern der GM der Jaguars, wo man sich auch denkt, so, nach zwei Wochen unterhalten sich der Owner und der GM. Wo man eigentlich hin will und stellen fest, das passt gar nicht. Schön.
Ja, gut. Timing könnte man besser einrichten, aber ich sag mal, wir sind immer noch im Januar und die nächste Saison ist noch ein Stück weit entfernt. Natürlich sollte man frühestmöglich die Planungen anschmeißen können und Jacksonville. Irgendwann werden sie das vielleicht auch mal herausfinden, wie es geht, aber ja, wer weiß.
Jacksonville sucht noch, Dallas sucht noch, also Auckland sucht, nicht Auckland, was hängt Auckland die ganze Zeit, Raiders, Las Vegas.
Ja, das ist da 91 waren sie, nee, waren sie, 91, waren sie waren in sie da, Los
waren,
Angeles.
Waren sie noch, waren, oder waren sie dann noch in L.A.?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Ah, es ist so viel los. Also am Sonntag wenn ich es richtig gesehen habe, 21 Uhr, dann die Commanders bei den Eagles und um 0.30 Uhr dann das AFC Championship Game, die Bills bei den Chiefs. Dann sind wir fast.
91 waren sie übrigens tatsächlich in L.A.
Dann sind wir eigentlich schon am Ende, aber noch nicht ganz eigentlich, weil ich habe schon eine Frage an Franz. Habe ich das denn richtig gelesen? Und ich glaube, ich habe es richtig gelesen, weil das kann ich noch lesen einigermaßen. Don Jackson is back in Munich bei Rasenballsport, dem Eishockey-Team. Was ist da los? Was ist da los, Franz?
Ja, das ist, hast du richtig gelesen, lieber Jens. Don Jackson ist zurück, zumindest mal, ich glaube, es ist jetzt Saisonende. Schauen wir mal. Ja, also ist ja ein bisschen eine wirre Situation da in München. Das hat ja sowieso von Anfang an nicht so gut funktioniert, nachdem man sich zu Beginn der Saison dann relativ schnell vom Headcoach getrennt hat. Jetzt Max Kaltenhauser, der jetzt aus persönlichen Gründen quasi sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Weil da eben im Hintergrund auch privat einige Sachen halt waren, hat er jetzt auch mehr oder weniger offengelegt, kann man nachlesen, die ihn so ein bisschen zu sehr beeinflussen. Kann man absolut nachvollziehen und finde ich auch absolut richtigen Schritt, dass man das auch mal anerkennt, dass sowas dann auch immer mal vorgeht. Na gut, jetzt hat man halt Don Jackson wieder mal aus dem Hut gezaubert und das ist vielleicht für alle anderen Teams in der DEL eine schlechte Nachricht. Bin mal gespannt, ob das jetzt wieder so von jetzt an sofort wieder so funktioniert wie in seinen großen Jahren. Er wird heute Abend, Donnerstag, sein erstes Spiel coachen in Berlin, interessanterweise an einem Tag. Ja. Und das ist halt, das kommt das Doppelte dazu, ist ja, dass er extra, wäre eh dort gewesen, weil er geehrt wird von den Eisbären.
Stimmt, das war's, genau das.
Oh, schön. Ja. Als großer Erfolgscoach und dann hast du diese Ehrung und danach dreht er sich um und geht das gegnerische Team coachen. Hat auch irgendwie so einen besonderen Geschmack. Aber ja, Don Jackson ist zurück.
Großartig. Ich freue mich drauf. Dann werde ich dann vielleicht doch wieder mal in den SAP-Garten gehen, weil Don Jackson, die Pressekonferenzen, großartig. Selten murmelt jemand noch nuscheliger als Don Jackson. Danke
Ihnen. Noch mehr als Belichick, ja?
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich freue mich trotzdem, weil irgendwie so richtig die Eishockey in München im Moment sehr, sehr unter der Wahrnehmungsgrenze, finde ich. Franz, ganz herzlichen Dank. Nicola, herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 695.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695, weiter geht es mit dem Motorsport. Heute ein Solo für Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße dich und ich muss sagen, mit dem Zählen kommt man kaum hinterher, so fleißig wie du bist mit deinem Sportradio.
Wir sind so fleißig. Ja, die 700 kommt um die Ecke und ich muss mal kurz nachrechnen, das ist in ungefähr 5 Wochen. Nein, da hat die Formel 1 Saison noch nicht begonnen, aber in diesen Tagen tut sich ja nicht wahnsinnig viel, aber selbst mir sind die Bilder nicht verborgen geblieben. Lewis Hamilton ist erstmals in einem Ferrari gesessen. Ist das das Privatauto von Luca di Montezemolo gewesen oder hat das irgendeine Bewandtnis, Aussagekraft für das, was wir vom Lewis zu erwarten haben in diesem Jahr?
Naja, der italienische Hype, den kennen wir ja. Wir wissen es auch, wissen ja bei den Besuchen in Monza immer, das ist einer meiner Lieblings-Events in der Formel 1, dass diese unglaubliche Leidenschaft, diese Passion natürlich jetzt auch den erfolgreichsten Formel 1-Fahrer der Welt mit einschließt, dass das ein riesen Aufgebot werden wird und ein riesen Medienhype war klar. Es fand sich allerdings auch wirklich sehr schön marketingmäßig gemacht, wie er da very British distinguished angezogen im schwarzen Mantel im Regen vor dem Haus von Enzo Commendatore, dem Commendatore stand, mit dem Ferrari F40 im Hintergrund. Das ist tatsächlich der Lieblingsferrari, das Straßenauto, der Lieblingsferrari von Lewis. Insofern passte es und am nächsten Tag dann natürlich haben sich paar tausend Ferrari-Fans eingemietet. Die Hotels haben komplett ausgebucht, wohl offenbar in der Gegend von Fiorano gemeldet, weil die dabei sein wollten, wenn er die ersten Runden in einem, wenn auch älteren Formel 1 Ferrari in Fiorano, der hauseigene Testrennstrecke dreht. Das war zu erwarten. Aber ich glaube tatsächlich, dass ihnen, und man hatte so ein bisschen den Eindruck im vergangenen Jahr, Jens, das hat ja auch Stefan Ehlen hier immer wieder gesagt, Christian Nimmervoll, dass so ein bisschen der Zahn raus war, dass so ein bisschen die Dynamik fehlte. Vor allem auf einer Stelle Runde hat Lewis Hamilton mit seinen 40 Jahren es nicht mehr ganz so gepackt. Da hat ihm doch der junge Teamkollege, der George, schon das ein oder andere Mal einer aufs Haupt gegeben. Und zwar dann doch in einer beeindruckenden Regelmäßigkeit. Im Rennen, wir erinnern uns zum Beispiel noch an den umjubelten Sieg in Silverstone 2024. Im Rennmodus ist er noch der Alte. Das kann er noch, offenbar. Da wird er getragen von großen Emotionen in England ohnehin. Und diese Emotionen werden ihn jetzt auch in seinem ersten Debüt ja bei Ferrari tragen. Interessant tatsächlich, dass er sich vorher noch mit Sebastian Vettel, den er ja sehr schätzt, noch kurz geschlossen hat. Die haben telefoniert. Und klar ist es überhaupt nicht aussagekräftig. Das ist A, nach Reglement muss das ein alter Ferrari sein, denn Testfahrten sind strikt reduziert. B, ist klar, es war knallkalt, ich glaube 3 Grad plus nur. Es waren beinharte, steinharte Reifen, die man ihm da aufgezogen hat. Es ging ja um nichts. Es ging nur darum, ihm zu zeigen, wie er jetzt in einem roten Auto sitzt und seinen ganz großen Lebenstraum erfüllt. Denn seit er klein war, und das geht ja vielen Formel-1-Fahrern so, war natürlich das große Ziel, irgendwann mal für Ferrari zu fahren. Das hat jetzt funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie er und Charles Leclerc zusammen auskommen werden. Wir sollen nicht vergessen, dass die eigentlich so gescholtene Scuderia im letzten Jahr doch bis zum letzten Rennen noch mitgefightet hat um den Konstrukteurstitel. Und die Frage wird natürlich so ein bisschen im Hinterkopf sein, Jens, war die Entscheidung von Ferrari tatsächlich Carlos Sainz durch Lewis Hamilton zu ersetzen? Sainz hat eine Menge gute Rennen in den roten Rennern gezeigt. War das eine kluge Entscheidung, mittel- und langfristig, oder war sie falsch?
Ja, ich finde es ja lustig, dass sich Vettel und Hamilton so gut verstehen, weil eigentlich von der Persönlichkeit her sind die ja
komplett unterschiedlich, finde ich. Also Lewis Hamilton sehr flamboyant, wie man oder flamboyant, ich weiß nicht, flamboyant oder flamboyant? Jant eher, ist egal.
Und kannst beides sagen, eins ist halt mehr der Ursprungssprache und das andere ist eingedeutscht.
Das andere ist eingedeutscht. Naja, jedenfalls, und aber auf der anderen Seite Sebastian Vettel dann doch geerdet irgendwie als Mensch, der sich um die Bienen kümmert. Aber schön, dass die sich so gut miteinander verstehen. Jetzt gibt's endlich, und du hast es ja letzte Woche The Voice auch schon angekündigt, es war nur noch eine Etappe zu fahren in der Katar, aber es gibt gute Nachrichten für KTM, weil es ist, und das ist ja auch schon was Gutes dieser Tage, nichts mehr passiert.
Es ist nichts mehr passiert. Bei der Dakar heißt es eigentlich immer unter dem Strich, sind das sehr positive Nachrichten, denn wir haben zwar ein paar Unfälle gehabt und auch Stauchungen, Nackenstauchungen, Kopfschmerzen bei einigen Fahrern, also die erste Etappe oder die erste Hälfte der Dakar 2025 war wie von ASO und Dakar-Chef David Castera tatsächlich auch angekündigt, beinhart. Da waren Riesengerollbrücken und da waren ganz offenbar diese Riesenfelsen, haben dann doch für ordentlich Probleme, kurioserweise mehr bei den Beifahrern als bei den Fahrern gesorgt. Gut, die Fahrer können sich am Lenkrad im Auto auch noch besser abstützen. Schläge kommen natürlich auf die Co-Piloten, auf die Beifahrer etwas ungeschützter. Und da waren dann doch einige, auch so ein Sam Sunderland, der selbst mit dem Motorrad die Dakar schon gewonnen hat und jetzt mit Toby Price, einem ebenfalls Zweirad-KTM-Star, die haben zum ersten Mal sich auf vier Rädern bewegt, haben nämlich zusammengespannt, beide Dakar-Sieger, haben gesagt, wir fahren jetzt mal die Dakar in einem Auto, waren richtig gut unterwegs. Aber Sam Sutherland, obwohl die keine großen, keinen Unfall oder irgendwas hatten, keinen Dünenabgang, keine Rolle oder Überschlag, hat Sam Sutherland sich eine Gehirnerschütterung zugezogen durch diese permanenten Schläge auf den beinharten Rüttelpisten und musste deswegen aufhören. Ein paar andere Beifahrer hat es auch erwischt. Also das war schon eine besonders knackige Ausgabe der Dakar und umso beeindruckender tatsächlich der Durchmarsch sowohl von KTM bei den Motorrädern, aber auch der Durchmarsch von Toyota bei den Autos. Bei KTM war es der 20. Sieg bei der härtesten Langstreckenrallye der Welt. Das ist natürlich mal ein Pfund und du hast es ja gerade gesagt, aufgrund der schwierigen finanziellen Situation und dem Abplatz, notwendigen Abplatz von ein paar tausend Arbeitsplätzen, ist natürlich jetzt in so einer Phase ein so grandioser, eindeutiger, souveräner Sieg, gibt natürlich psychologisch einen ordentlichen Schub. Es war eine fantastische Dakar für die gesamte Mannschaft von KTM, aber herauszureden ist eindeutig natürlich David Sanders, der das vom ersten Tag an bis zum letzten Tag souverän gemeistert hat, keine Fehler gemacht hat, taktisch clever war. Sein Speed in der Wüste steht ohnehin nicht zur Diskussion, aber dass er die Riesenarmada von Honda, die mit gewaltigem Aufwand gekommen sind, mit 6 Werksfahrern, und wir wollten den Vorjahressieg unbedingt wiederholen, dass der den von Anfang an, von Tag 1, hat eine einschenken können, das ist in dieser Form nicht erwartbar gewesen. Das ist toll. Und im Grunde, man muss auch sagen, schöne Grüße ans Zillertal, auch das, was Tobi Epps da gemacht hat, ist fantastisch. Also tatsächlich auf Platz 9 am Ende mit einem seriennahen Motorrad, 9 in der Gesamtwertung ins Ziel zu kommen bei seiner zweiten Dakar, zeigt wieder mal, wenn der Heinz Kinnegartner einen unter seine Fittiche nimmt, dann ist das ein guter. Und das hat er jetzt wirklich bewiesen. Könnte sein, dass da jetzt der Aufstieg zum Werksfahrer auch bald folgen wird.
Ja, und Heinz Kinnegartner hat uns ja vor 3 Jahren, was glaube ich, oder sind es vielleicht schon 4 Jahre her, wenn wir mit ihm ausführlich über die Dakar auch gesprochen haben, hat uns ja gesagt, dass das KTM eigentlich immer gut zu Pass kommt, dass Honda jedes Jahr was Neues probiert und quasi immer von Null beginnen muss. Damals natürlich war KTM noch überlegener, aber ist ja schön, dass es jetzt wieder geklappt hat. Jetzt beginnt bald die Rallye-Weltmeisterschaft mit der Rallye Monte Carlo. Ist auch feierlich eröffnet worden, aber warum zählt die Dakar? Was erfüllt die Dakar nicht? Sind da zu viele verschiedene Klassen am Start? Warum ist die Rallye Dakar, die ja wahrscheinlich doch die bekannteste oder eine der 5 bekanntesten Rallyes der Welt ist, warum zählt die nicht zur Rallye-WM?
weil du mit völlig anderen Autos fahren musst und natürlich die Aufgabenstellung auch eine andere ist. Bei der Rallye-Weltmeisterschaft, die ja jetzt, du sagst es, mit dem Mythos der Rallye Monte Carlo beginnt, ist natürlich gleich auch für diese Rallye-WM toll, dass gleich so eine legendäre Veranstaltung kommt und den Januar quasi dann rallye-mäßig abschließt. Die Dakar ist ganz klar eine Afrika-Rallye, auch wenn sie eine Weile ja in Südamerika stattgefunden hat und jetzt zum sechsten Mal in Folge in Saudi-Arabien. Das hängt mit den politischen Unruhen in vielen afrikanischen Ländern zusammen. Da kannst du das einfach nicht mehr machen. Aber klar ist, das ist eine Langstreckenrallye über 12, 13, 14 Tage. Und die Rallye WM ist eine Dreitagesveranstaltung. Okay. Die wird auch ganz anders vermarktet. Es sind völlig andere Autos, die da fahren. Es sind völlig andere Reifen. Umso erstaunlicher ist es ja in den letzten Jahren immer wieder gewesen und zeigt, wie wahnsinnig da gewisse Leute sind. Wahnsinnig im positiven Sinne. Nämlich Sebastian Loeb, der ist ja sehr oft die Dakar gefahren und ist dann sofort von etwa 36 Grad in der Wüste auf minus 10 Grad in den französischen Seealpen gewechselt, um dann auch bei der Monte Carlo mitzumachen. Also wohl dem, der das sich zutraut, wohl dem, der das Vertrauen von Herstellern bekommt, dass er da dann auch ein Auto bekommt, denn das ist natürlich auch ein völlig anderes Fahren. Eine Rallye-WM, auch die Monte Carlo, ist eigentlich ein Sprint, während die Dakar ausgelegt ist tatsächlich auf Langstreckenleistung. Du musst mit dem Material ganz anders umgehen. Du hast ja auch Etappen bei der Dakar, wo du keinen Mechaniker abends zur Verfügung hast, wo du, wenn du dein Fahrzeug demoliert hast, selbst reparieren musst. Das ist diese 48-Stunden-Chrono. Es sind Marathon-Etappen. Alles Dinge, die es bei der Kurzstrecken-Rallye-WM wie bei der Monte nicht gibt.
Okay. So, was erwarten wir von dieser Rallye-WM? Thierry Neuville geht als Titelverteidiger in die neue Saison. Geht er auch als Favorit in die neue Saison?
Ja, er gehört eigentlich immer zu den Favoriten. Er war ja schon so oft Vize-Weltmeister, dass man schon gedacht hat, ist er jetzt Vizekusen? Also das Vizekusen bei den Rallye-Fahrern, bezogen auf Leverkusen. Also ich muss sagen, er hat nochmal zugelegt. Der zwischen 36-Jährige ist auch nochmal gereift. Schnell war er immer. Hat viele, viele Rallyes gewonnen für Hyundai. Jetzt hat er die Nummer 1 auf dem Auto. Und das dürfte ihm, glaube ich, noch mal ein bisschen Selbstvertrauen geben und noch mal ein bisschen ein Moral-Boost. Zumal auch die Hyundai-Truppe, die ja zwar aus Südkorea kommt das Geld, aber in Alzenau, in Hessen, in Deutschland beheimatet ist, die Rallye-Truppe, einfach auch aus ihren Fehlern ordentlich gelernt hat und sich jetzt auch noch verstärkt hat mit Adrien Formeau. Das war der beste Ford-Werksfahrer in der vergangenen Saison. Ford fährt ja mit dem M-Sport-Team aus England, die für die Rallye-Einsätze zuständig sind und die immer unterfinanziert sind. Da hat er aber doch eine Menge Podiumsergebnisse im letzten Jahr geholt, der Franzose, der Formeau. Übrigens ursprünglich mal ein Zahnarzt, jetzt fühlt er anderen Fahrern auf die Zähne. Der dürfte, glaube ich, auch jetzt in einem Hyundai profitieren. Die sind da sowieso gut aufgestellt, denn mit Ött Tänak haben sie auch nochmal einen ehemaligen Rallye-Weltmeister aus Estland mit im Team. Das sind schon drei wirklich starke Fahrer. Umso wichtiger jetzt für Toyota, dass tatsächlich nach seiner Teilzeitsaison, seiner selbst verordneten Teilzeitsaison, jetzt der dreifache Weltmeister, nämlich Kalle Rovanperä, wieder zurückkommt. Der hat ja letztes Jahr hat gesagt, ich kann nicht mehr die ganze Reiserei um den Globus. Trotz seiner 22 Jahre hat er gesagt, ich bin müde, ich fahre jetzt Rundstreckenrennen mehr und nur einzelne Rallye-Einsätze. Jetzt hat er aber ganz offenbar auf der Rundstrecke auch, was seine Asphaltfähigkeiten angeht, so dazugelernt, dass er gesagt hat, ich fahre jetzt wieder die volle Saison, muss das jetzt auch machen, weil Toyota will den Titel zurückerobern. Dazu hast du dann einen achtfachen Weltmeister, Sebastian Ogier, der wieder bei ausgewählten WM-Läufen teilnehmen wird. Sie haben bei Toyota einen ganz jungen, neuen Fahrer, dessen Name du dir vielleicht, Jens, merken solltest, Sami Pajari. Das ist der ehemalige FIA-Junioren-Weltmeister. Der hat bei sporadischen Starts in den aktuellen Top-Autos im letzten Jahr brilliert. Und der kommt jetzt, um dann die etablierte Konkurrenz aufzumischen. Der hat mit Toyota natürlich auch ein super Team um sich. Das wird also wirklich spannend sein. Wir haben mit Hankook im Übrigen auch einen neuen Reifenhersteller. Auch dort ist ja tatsächlich das Rennzentrum Die Produktion für Renn- und Rallye-Reifen von Hankook ist auch in Deutschland. Mit Manfred Sandbichler haben sie einen Motorsport-Boss aus Deutschland. Also es wird da ein bisschen mehr auch jetzt wieder Deutsch gesprochen. Hankook also die nächsten 3 Jahre Alleinausrüster. Und interessant ist, ein bisschen anders als der Trend ja auf der Straße bei den Serienautos. Bisher, letzten Jahren, ist die Rallye-WM mit Hybridautos gefahren, Jens. Aber jetzt hat man sich entschieden, den Hybrid wieder auszubauen. Mhm, geht also ein bisschen gegen die Laufrichtung, wenn du so möchtest, der allgemeinen Entwicklung. Und hat jetzt die Autos ein bisschen erleichtert. Bisschen Leistungseinbußen wird es geben, weil man also die Air-Restriktoren anders einstellt. Aber geh mal davon aus, bei der Monte Carlo werden wir ein unglaublich beeindruckendes Spektakel wieder haben. Wir kennen die legendären Bilder ja seit den seligen Zeiten von Walter Röhrl.
Selige Zeiten von Walter Röhrl, damals unterwegs mit dem Opel im Zweikampf mit Michel Mouton im Audi. Mhm. Und das ist ja schon ein bisschen die deutschen Komponenten angesprochen, aber ist das alles? Kann das wirklich alles sein? Dass Audi nicht mehr dabei ist, okay, ist schade, aber das VW ist auch schade. Das Porsche, auch alles ist schade, aber gibt's da nicht auch irgendjemand, der einen deutschen Automobilhersteller, der an der Rallye-WM noch Interesse hätte?
Der Vorteil aktuell der etablierten Marken, es sind ja 3 und zwar nur 3, was natürlich ein bisschen dünnes Eis ist, auch für eine Weltmeisterschaft, wenn du dich nur auf 3 Automobilhersteller konzentrieren kannst. Man hat alles Mögliche getan, um das wieder attraktiver zu machen, aber aktuell Hyundai, Toyota und Ford, die wir gerade schon genannt haben, haben so einen irren Erfahrungsvorsprung, dass es jetzt für einen Neueinsteiger unglaublich zäh und teuer werden würde. Wir wissen auch die Probleme um die deutsche Automobilindustrie. Das ist alles aktuell schwierig zu handeln. Wir haben nun tatsächlich Audi ja auch mit dem Hauptziel Formel 1 in den nächsten Jahren. Wir haben Porsche, die Langstrecke befeuern, im letzten Jahr bis auf Le Mans eigentlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. In den USA, in der IMSA-Rennserie, in der Langstrecken-WM. Porsche beginnt jetzt auch gleich wieder am kommenden Wochenende, die 24 Stunden von Daytona, bei denen ich jetzt zum ersten Mal seit, ich glaube, 16 oder 17 Jahren nicht vor Ort sein kann. Das ist ein bisschen schade. Geht aber nicht anders, weil wir leider zu viele Probleme mit unserem Haus haben und wir die Handwerker hier als Großbaustelle gerade haben. Trip nach Florida ist gecancelt von mir. Es ist allerdings momentan, ich habe vorhin noch telefoniert mit Daytona, weil die ganzen Teams natürlich längst drüben sind, unter anderem auch wahnsinnig viele deutsche Fahrer wie René Rast. Dann haben wir natürlich den Thomas Breining drüben. Letzter deutscher Sieger war im Übrigen Mike Rockefeller, also es könnte dieses Jahr dann aber vielleicht wieder gut laufen. Letztes Jahr hat Porsche souverän gewonnen, den Auftakt. Den 24-Stunden-Auftakt in Daytona. Aber jetzt haben wir aktuell, ich glaube, 4 Grad plus dazu. Ein relativ zügiger Wind vom Atlantik. Also es ist momentan nicht das, was man sich eigentlich unter Florida vorstellt.
Was ist schon so, wie es früher auch nie war? Man weiß es nicht, der Voice. Wir werden den Motorsport mit größter Freude natürlich weiterhin begleiten hier in der Big Show bei Sportradar 360. Nächste Woche plaudern wir dann über eben jene Rallye Monte Carlo. Ein Klassiker, wie wir in Frankreich sagen. Bis dahin mal kurze Pause in der Big Show 695. Danke, der Voice.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Big Show 695, weiter geht's mit dem alpinen Skisport. Es sind die schönsten Wochen des Jahres. Es ist einfach so, wenn wir aus Wengern kommen und eigentlich nach Kitzbühel fahren und bei beiden Rennen für Eurosport am Mikrofon, was heißt bei beiden Rennen, bei beiden Rennwochenenden, muss es natürlich richtigerweise heißen, Guido Heuber von Eurosport. Servus, Guido.
Servus, also irgendwann wird mir nur noch Nahrung in die Kabine reingeworfen, weil es ist mittlerweile täglich.
Ja, es ist wirklich so. Ja, also wir nehmen schon am Dienstag auf, Riesenslalom in Kronplatz. Fede Brignone fliegt raus im zweiten Durchgang, keiner weiß warum. Ist egal, wir sprechen heute über Wengen und Kitzbühel und in Kitzbühel werde ich auch wieder treffen, hoffentlich persönlich, Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom.
Servus, ihr zwei. Ja, du wirst mich persönlich treffen.
Servus.
So, Herrschaften, wir müssen, also Guido, erlaube mir, dass ich mit Tom anfange, weil mein Held des letzten Wochenendes war Felix Neureuther, der für die ARD darunter gefahren ist, und zwar die Lauberhornabfahrt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie wird der Felix, der ja natürlich ein brillanter, exzellenter, fantastischer Skifahrer ist, wie wird er den Hundschopf nehmen? Und er hat ihn genommen wie ein echter. Also die Jungs, Marc Berthaud war ja auch dabei und Beat Voigt sind da 30 Meter runtergesprungen. Ich sag dir, was ist, Tom? Ich war schwer überrascht, dass der Felix da so ein Tempo angeschlagen hat. Es war richtig geil zum Zuschauen, weil sich die Buben ja auch gegenseitig überholt haben.
Ja, es war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also ich glaube aber, dass als der Felix im Ziel war, hat er ja dann doch ein bisschen sich gewundert, was er da alles selber zustande gebracht hat. Also er hat dann ja ausführlich über den von dir soeben erwähnten Hundschopf gesprochen, dass es ja dann doch relativ steil runtergeht. Ich finde es nicht schlecht, weil du kannst ja im Ziel stehen und kannst viel erzählen über diese Abfahrt. Und wenn er so jetzt tatsächlich zum ersten Mal in einem sehr schneidigen Tempo runtergefahren ist, noch dazu mit zwei anderen, auf die du ja auch aufpassen musst. Also das ist jetzt ja nicht einfach, dass du da mit zweien runterfährst und einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Nee, mitnichten. Also worauf ich hinaus will, ich fand es sehr gut, dass das immer runtergefahren ist, weil dadurch wirkt natürlich das, was er über diese Strecke sagt, was er über die Herausforderungen für die Läufer sagt, natürlich wesentlich authentischer und wesentlich fundierter, als wenn du ja so eine Strecke eben nie runtergefahren bist. Und Wengen ist halt nun mal speziell. Und die ist jetzt ja auch mit ja alles andere als ein Ponyhof. Man sagt zwar jetzt immer über Kitzbühel, da geht's richtig zur Sache, aber naja, also Wengen ist schon auch nicht völlig spaßbefreit, gell? Insofern fand ich das gut, was er da gemacht hat, und es war ja auch nett zum Anschauen. Die drei Jungs haben sich da richtig eine gute Zeit gemacht auf der Strecke.
Ja, war sehr schön.
Was übrigens, kurz mal reingegrätscht, durchaus schon mal gegeben hat, und das Ganze war mit Dani Mara und Urs Lehmann. Ich erinnere mich auch daran, dass die das schon mal probiert haben. Das ging gnadenlos schief. Ich sag nicht, wer von den beiden nämlich dann nach dem Hundschopf im Netz hing. Und deswegen war ich wahnsinnig gespannt, wie ich das gesehen habe, und gesagt, Wahnsinn, das waren zwei Abfahrtslegenden, wenn man das weiß, was die ja alles zusammen erlebt haben. Und die haben es nicht hingekriegt. Hoffentlich kommt mir der Felix da unten an, und ich war schwer beeindruckt.
So, schwer beeindruckt, Guido, war ich auch und bin ich immer mehr, weil ich hatte letztes Jahr nicht aufgepasst, ehrlicherweise. Franjo van Almen, letztes Jahr, puh, ja, ist gut gefahren wahrscheinlich, aber in diesem Jahr ist er so richtig angekommen, hat den Super-G gewonnen, Zweiter in der Abfahrt. Es scheint ja immer so zu sein, pro Jahr kommt ein Konkurrent von Marco Odermatt, nicht aus dem Nichts, aber einer ist wenigstens da. Letztes Jahr war Sarrazin. Dieses Jahr ist es van Almen. Was zeichnet den Jungen aus, Guido?
Nun, alles das, was das neue, moderne Skifahren auszeichnet, ganz einfach diese Aggressivität, natürlich die frischen Gelenke, natürlich die Einstellung, sicherlich auch eine gewisse fehlende Erfahrung, weil man wird, desto überlegter wird man, weil irgendwo schon mal was schiefgegangen ist. Das kommt alles dazu, und ich sehe das Ganze, ich sehe selbstverständlich, so wie der Tom auch, Norwegen und Schweiz schiebt da nonstop hinterher. Ja, ich frage mich aber auch, in welche Richtung das weitergehen soll, weil ich glaube, wir haben alle gesehen, dass Odermatt, ich mag ihm da wirklich nicht zu sehr über die Lippen fahren, aber der ist am Limit. Das heißt, wir haben den Status quo Odermatt im Moment, was Sarrazin letztes Jahr war. Diesen Status quo haben wir vor Kitzbühel. Wir wissen, was Odermatt fährt, also die ganze Carbon-Sache auch. Und ja, er ist unter Druck. Und ob das gut geht, ich hoffe es.
Also es war schon bemerkenswert, das war ja schon beim Riesenslalom in Adelboden, Tom, wo Odermatt fehlerhaft war im ersten Durchgang, und ich fand auch im Super-G hat man gesehen, das ist nicht mehr so makellos, wie es die letzten Jahre war. Ich war dann umso beeindruckter, dass er bei der Abfahrt wirklich nochmal so viel riskiert hat, und auch, je mehr Gleitpassagen, eigentlich gar nicht so gut für Odermatt. Ich war schon schwer beeindruckt, aber ich habe auch, wer bin ich, dass ich Guido widerspreche, ich bestätige Guido nur. Ich habe schon auch gesehen, dass Odermatt ein bisschen anders unterwegs ist als im letzten Jahr, finde ich zumindest.
Ja, es wirkt alles ein bisschen so, als ob er, wie der Guido auch schon richtig gesagt hat, als ob er echt schon stark am Limit fährt. Also letztes Jahr hat es natürlich alles sehr souverän ausgesehen. Natürlich ist er da auch am Limit gefahren, aber da hattest du nicht das Gefühl, als ob ihm irgendwas passiert. Jetzt hast du immer so dieses Gefühl, irgendwann haut sie ihn jetzt dann tatsächlich mal von der Piste runter und ins Fangnetz rein. Also ich finde, dass der auf der Abfahrt da schon echt
Also da hat er schon richtig einen rausgelassen. Und ich finde, er war auch nicht weit davon entfernt, dass es ihn tatsächlich dann rausgehauen hätte. Also der wandelt, finde ich, gerade echt zum richtig schmalen Grat zwischen Souveränität und den einen Tick zu viel Risiko, den er gehen muss vielleicht, weil er irgendwie, keine Ahnung, letzte Saison zu The Körner gelassen hat, weil er sich übernimmt, weil er nicht mehr so frei fährt. Ich kann es schlecht beurteilen, aber es ist auf alle Fälle so, diese Souveränität, dieses Unantastbare in seinem Skifahren ist ihm ein bisschen, finde ich, abhanden gekommen.
Ja, vielleicht einen Tag dazu, vollkommen richtig, Tom. Und es ist eine Geschichte, wo ich im Moment sehr auch am Arbeiten bin und recherchieren und machen und tun. Es ist das Material. Ja. Mhm. Und um da mal ganz kurz ins Detail reinzugrätschen, du kannst einen Skiplan schleifen. Ja, ein Ski kommt immer mit leicht hängenden Kanten, sodass die Kanten, wenn man auf dem Belag fährt, nicht im Schnee sind. Man redet von 0,5 bis 0,7. Sarasa hat angefangen, den Skiplan zu schleifen, so dass die Kanten immer im Schnee sind. Dieses Plangeschliffene wird mittlerweile auch eben von den üblichen Verdächtigen gefahren. Das ist ein Schliff, der eigentlich von den Firmen als nicht fahrbar gilt. Und das ist das Limit. Das kann gut gehen, das muss aber nicht gut gehen. Der Status quo ist jetzt bei den nationalen Verbänden, dass die nationalen Verbände natürlich sagen, wir werden den Teufel tun und unseren Athleten verbieten, so einen Setup, wir reden immer von Setup, zu fahren und schieben den schwarzen Peter aus Waldner. Markus Waldner sagt, ja, sorry, mit Body Performance haben wir mal nichts zu tun, da müssen die nationalen Verbände was tun. Status quo ist natürlich dann, dass Johann Eliasch die Meldung bekommt und sagt, es muss was passieren. Johann Eliasch als FIS-Präsident will natürlich auch, dass das Ganze sicherer wird und sagt, ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Firmen verbieten und sagen, ihr dürft dann nicht mehr helfend oder unterstützend mit dabei sein. Das sind ja alles potenzielle Werbekunden. Also so dreht sich das alles immer im Kreis und ich komme irgendwie vor, dabei zu stehen, wie wenn ein Vierjähriger dauernd nach der Schokolade greift und kein Elternteil da ist und sagt, Finger weg von der Schokolade, irgendwann wird euch schlecht. Und genau das ist das, was in Kitzbühel uns bevorsteht. Es wird manchen schlecht werden. Leider, weil es sind mittlerweile pro Nation sicherlich 50%, die diese Body Performance nutzen.
Ich war am letzten Wochenende schon in Kitzbühel. Die Piste ist in grandiosem Zustand gewesen am Sonntag. Ich weiß nicht, ob es jetzt warm geworden ist, ob sie noch Eis nachgelegt haben, aber es ist einfach spektakulär. Natürlich jede Weltcup-Abfahrt. Ich meine, wenn du sagst, Lauberhorn, es ist auch kein Spaß. Natürlich Bormio ist kein Spaß. Ist wahrscheinlich überall so, aber Kitzbühel kenne ich nun mal ein kleines bisschen besser. Ganzlernhang schaut auch schon perfekt aus. Es ist eine große Freude, aber apropos Ganzlernhang, ein Wort vielleicht, Tom, von dir auch noch zum Slalom am Sonntag. Linus gut irgendwie, aber dann doch nicht gut genug. Also endlich hat der McGrath gewonnen, der eigentlich schon Madonna hätte gewinnen müssen. Der taugt mir richtig beim Zuschauen, drei Norweger vorne. Was erlauben Linus, Tom?
Tja, der Linus ist für mich manchmal echt so eine Wundertüte. Also ich komme immer wieder drauf zurück, was er ja selber gesagt hat, dass halt Slalomfahren halt viel Kopfsache ist. Ich habe ein bisschen so diese Befürchtung, dass er wieder ein bisschen so fährt wie vor 2 Jahren, als er immer einen guten Lauf runtergebracht hat und dann keinen zweiten guten hinterhergebracht hat, was ihn letztendlich auch im letzten Jahr dann nicht zuletzt zu den 2 Siegen verholfen hat. Und dieses Jahr ist es immer ein bisschen so, er hat eine gute Ausgangsposition nach dem ersten Lauf. Also, wir lassen jetzt mal die Rennen, wo er ausgeschieden ist, weg. Sowas kann ja immer passieren, wie wir wissen. Aber es fehlt mir immer so im zweiten so dieser Schritt nach vorne, den du eigentlich auch dann machen musst, um halt dann eben von der Grundlage eines guten ersten Laufes weg noch ein bisschen weiterzukommen. Also ich keine Ahnung, ob das jetzt in Kitzbühel anders ist, weil er da ja wirklich jede Eisplatte und jeden Grashalm, der überdeckt ist, kennt, kann ich ganz schlecht sagen. Also ich bin da immer ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass er aufgrund der Basis, die er im letzten Jahr gelegt hat, dass er in dem Jahr eigentlich konstant richtig vorne mitfährt. Bin ein bisschen ja im Zwiespalt, woran es liegt. Man sagt ja auch, hat am Anfang ein bisschen auch Materialprobleme gehabt. Aber du, wie gesagt, es kann alles passieren. Das Einzige, was mich halt ein bisschen wundert, dass so dieser Schritt im zweiten Lauf nach vorne gerade nicht so kommt.
Aber Guido, ich meine, dieser Monkey ist ja off his back, wie man so schön sagt. Er hat, glaube ich, zum ganz Anfang immer Schweinsberg gesagt. Jetzt hat er den Schweinsberg im letzten Jahr bezwungen, hat danach Schlappen gewonnen. Hat der Linus, denkst du, überhaupt irgendeinen Druck oder kann der befreit runterfahren, eben weil er im Ganzanhang schon gewonnen hat, weil er schon eine Gondel hat in Kitzbühel? Eigentlich fährt er mit House Money.
Ja, also er hat ja eigentlich wirklich alles auf den Leib geschneidert, da groß geworden, da wohnhaft, und der Rennchef ist auch noch sein erster Trainer gewesen mit Mario Weinhandel. Letztendlich ist es aber nach meiner Meinung, da muss ich mit Tom wirklich auch bestätigen, eine Materialfrage, weil du brauchst das ultimative Vertrauen, um einfach voll draufzusteigen und das durchzuziehen. Und es gibt mittlerweile im Slalom auch eine Entwicklung, die heißt tatsächlich Skiratte. Das ist ein italienisches Produkt, kostet stolze 8.000 Euro. Und diese Skiratte, die fährt jetzt zum Beispiel Atle Lee McGrath. Das sorgt für einen ganz speziellen Schliff auf der Kante, wo du einen Wahnsinnszug drauf kriegst. Und es sind diese Feinheiten, ja. Und ich denke mal, wenn der Linus sieht, ja, wunderbar, ich bin da, die Bindung funktioniert nicht ganz, die Kante funktioniert nicht ganz, ich riskiere noch ein bisschen, dann fliegst halt raus. Und es sind diese Feinheiten, von der letzten Nuance ganz nach vorne zu kommen. Und wenn du siehst, die habe ich nicht, dann riskierst du halt mehr und das wird riskant. Und ich denke mal, da liegt der Hund begraben. Und das sind so die Themen, was im Speed Carbon ist, ist eben diese Schleifratte. Man findet das im Internet. Das ist ein Irrsinnsgerät. Ich bin sehr gespannt, weil ich werde sie morgen das erste Mal auch an meinen Schienen ausprobieren. Und ja, bin gespannt, weil in Kitzbühel, wie gesagt, die Serviceleute, einige haben die schon, ja. Und die sagen halt, das ist vollkommen anders, wie die Kante funktioniert. Das sind diese Nuancen, ja.
So, jetzt muss ich natürlich den fantastischen Skifahrer Guido Heuber fragen, um den Kreis zu schließen. Guido, wenn man dir das Angebot machen würde, die Lauberhorn-Abfahrt ebenfalls runterzufahren, mit einer Kamera meinetwegen ausgestattet, A, welche Skier würdest du überhaupt aufschnallen? Würdest du die Abfahrtskier anschnallen? Und B, würdest du den Hundschopf auch so angehen, wie es der Felix angegangen ist?
Also A, ich habe es bereits hinter mir, und B, ich habe es auf den Skiern von Maria Riesch, und zwar Super-Ski gemacht.
Okay.
Das heißt, damals durch Verbindungen zu ihrer Skifirma, und dann habe ich gesagt, hey, die presse ich eh nicht her, die Abfahrtski, Super-Ski auch nicht. Dann haben sie gesagt, fahr den Super-Ski von der Riesch, den bringst her. Und dann ging's.
Und der Hundschopf, ich meine, es ist für Skifahrer, die
gut Skifahren. Brennst halt ein bisschen rein. Ich war ja nicht auf Sieg, ja. Also das war so, wie wenn wir über eine nordische Schanze rübergehen, da springst halt 1-2 Meter und dann war's das. Also wenn es da drüber knallt, die 60 Meter gebe ich mir nicht, ja, weil dann bin ich der Nächste, der unten im Netz hängt.
Ah, sehr schön. Na, ich freue mich auf dieses Wochenende. Vielleicht schaffen wir es endlich mal, dass wir uns persönlich sehen, Guido. Und den Tom werde ich versuchen, auch bei diversen Gelegenheiten abzupassen. Danke euch
beiden. Ich auch, Tom. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen.
Machen wir. Alles klar, Guido.
So machen wir es. Dankeschön.
Jo.
Pause.
Ciao.
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 Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695, Sportradio 360. Letzte Woche sprachen wir noch über ihn und wir, damit meine ich Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Corbinian.
Servus, hallo.
Und wir sprachen über Karl-Heinz Kaas, über den großen Karl-Heinz Kaas, den Stadionsprecher in Ruhpolding. Und dann muss ich lesen, ich muss vernehmen, auch über andere Medien, aber natürlich hauptsächlich in der Süddeutschen Zeitung, das war Nessa Vogt, hätte ich was gesagt. Nein, Franzi Preuß war nicht happy mit Karl-Heinz Kaas. Magst du elaborieren ein kleines bisschen, Corbinian, und hat sich das Ganze ein bisschen wenigstens in Wohlgefallen aufgelöst?
Ja, es ist lustig, das war quasi jetzt schon ein freudscher Versprecher von dir, dass du Vanessa Vogt erwähnt hast, weil da gab es ja vor ziemlich genau einem Jahr in Hofhilzen eine ähnliche Szene. Ja, also die Szene war so, dass Franziska Preuß beim ersten Rennen der Frauen in Ruhpolding beim Einzel einen Fehler geschossen hat, der ihr letztlich den Sieg kostete, aber immerhin noch Platz 2 einbrachte, was ja auch nicht so schlecht ist. Und Im Nachgang hat sie dann im Interview am ARD-Mikro erwähnt, dass sie halt quasi auf der Schießmatte angesprochen wurde vom Stadionsprecher, also von Karl-Heinz Kahr, und dass sie das irritiert hätte. Und naja, es stand dann halt so ein bisschen diese Aussage, dass quasi Preuß den Stadionsprecher dafür verantwortlich macht, dass sie den Sieg verpasst hat. Und das, die Geschichte ging dann weiter, Medien haben sie aufgegriffen, unter anderem wir. Aber wie ich erfahren habe, haben sich Franziska Preuß und Karl-Heinz Kahrs dann noch im Champions Park am Abend ausgesprochen. Und also von allem, was ich weiß, sind die beiden wieder cool miteinander. Und also diese Sache ging ganz anders aus als zwischen Vanessa Vogt und Stefan Steinacher damals in Hofilzen.
Ja, also ich weiß, der Stefan, ich habe mit dem auch dann drüber geredet, du ja auch, der hat ja teilweise Morddrohungen bekommen, also komplett absurd, nicht, dass er überhaupt einen Anlass gegeben hätte, aber also das ist, war ganz, ganz schlimm beim Stefan. Ich weiß auch, dass Arndt Pfeiffer sich dann nochmal gemeldet hat, weil der Arndt in der ARD während des Kommentierens das auch ein bisschen falsch eingeordnet hat. So habe ich es zumindest verstanden, und der hat sich dann bei Stefan Steinacher auch gemeldet und hat gesagt, naja, okay, jetzt sieht er, dass das eben nicht so war. Also reißt euch ein bisschen zusammen da draußen, wollte ich sagen. Also ich weiß, unsere Hörer, unsere 12, die waren das nicht, die hier steil gegangen sind, aber reißt euch doch bitte ein bisschen zusammen. Wir sind ja nicht beim Fußball.
Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf den Ton an, und den Ton, den Franziska Preuß in dem Interview gewählt hat, der war wesentlich defensiver und angriffslustig, als es, glaube ich, bei Vanessa Vogt damals der Fall war. Und ja, Arndt Pfeiffer hat sich dann ja auch entschuldigt bei Stefan Steinacher. Also ja, ich glaube, der Hinweis ist gut. Also man muss immer aufpassen, was man sagt. Das gilt natürlich auch für uns.
Ja, selbstredend. Und ich habe blöd, wie ich bin, letzte Woche gesagt, Corbinian, du wirst gleich viel Sonne bekommen wegen Kontiolahti, nämlich gar keine. Und dann war, also ich habe, so wie ich reingeschaut habe, vor allen Dingen am Wochenende dann auch, ich meine, es war ja fast Ferienstimmung in Ruhpolding. Also die Leute waren da, die Sonne war da. Also alles in allem war das herrlich. Und dann gab es in Massenstart der Männer auch noch einen Überraschungssieger. Keinen Deutschen zwar und schon gar keinen Österreicher, aber ich finde, das war auch ein lässiger Abschluss.
Ja, absolut. Jetzt bin ich allerdings ganz kurz, wer war es denn nochmal?
Der Simon, der junge Kollege aus Italien, der Sportskamerad Simon Celli, wenn ich es richtig...
Ja, genau. Deswegen ist er mir jetzt auch nicht eingefallen, weil ich den tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm hatte und mich jetzt auch noch nicht tiefer mit ihm befasst habe. Ja, also solche Dinge tun dem Sport gut und absolut. Also wenn nicht Norwegen oder Frankreich gewinnt, bei den Männern ist es ja eigentlich inzwischen State of the Art. Wäre natürlich schön, wenn auch mal einer der Deutschen wieder da vorne mitläuft, aber da schaut es im Moment irgendwie nicht so gut aus. Auch Ruhpolding hat da nicht wirklich Hinweise hinterlassen, dass sich das in Richtung WM noch ändert. Ja, aber die Italiener immer für Überraschungen gut. Der Rastoguyev ist auch immer wieder hat ab und zu mal einen raus. Ja, und ansonsten, also aus Ruhpolding waren, muss man schon feststellen, das waren aus wirklich diese Franziska Preuß-Festspiele, kann man sagen. Also die hat da ja wirklich einen nach dem anderen rauskamen mit dem Höhepunkt, dass die Frauen die Staffel gewonnen haben. Und die Stimmung in Ruhpolding, also die ist traditionell gut, aber in diesem Jahr und dann auch noch, wie du angesprochen hast, mit dieser Sonne, mit diesem Kaiserwetter, oder wenn man in Ruhpolding sagt, Wolfgang Pichler-Wetter, das war schon echt besonders, also wirklich toll.
Naja, es hat Spaß gemacht zum Zuschauen, und aber natürlich auch eine große Personalie war Johannes Tinnesbø, der ja bei allen nur Johannes genannt wird, weil jeder sofort weiß, wer Johannes ist, zumindest im TV. Und ich habe dann gedacht, er wird den Massenstart gewinnen, ist unter Anführungszeichen nur Dritter geworden, so hoch sind die Ansprüche. Natürlich, aber habe ich das richtig verstanden? Er wollte ja nächste Saison auch noch fahren und hat er jetzt in Ruhpolding, es kann sein, dass mir das durch die Lappen gerutscht ist, aber hat er jetzt in Ruhpolding erklärt, das ist seine letzte Saison, diese jetzt hier.
Ja, genau, also das war am Samstag Mittag oder Vormittag, war relativ spontan eine Pressekonferenz der Norweger einberufen worden. Und wenn man am Samstag früh zufälligerweise schon den Instagram-Account von Johannes Tinnesbø gecheckt hätte, dann hätte man schon erahnt, worum es da bei dieser Pressekonferenz gehen könnte. Er hatte dann ein Foto von sich mit seinen beiden Kindern gepostet und einige, vielleicht etwas verklausulierte, aber dann doch eigentlich vielsagende Worte dazu verloren, dass es jetzt irgendwie mehr um seine Familie gehen soll. Und ja, so kam es dann auch, wobei bei den norwegischen Kollegen dort im Ruppoldinger Pressezentrum hatte ich schon den Eindruck, dass denen ziemlich die Lätschen runtergefallen ist. Also die haben da jetzt nicht darüber gejubelt. Und der Johannes Tinius Bö, der war ja wirklich sehr, sehr emotional. So kennt man ihn eigentlich gar nicht.
Also der erste Like bei diesem Instagram-Post ist übrigens von Johannes Dahle gekommen, weil der jetzt wieder zurück in den Weltcup man darf nächstes Jahr. Sag ich einfach ganz böse. Ne? So schlimm ist es nicht, aber Johannes war ja auch beim Einzel, das war ja auch eine Erwähnung wert, weil ich glaube, Arndt Pfeiffer hat genau mitgestoppt, dass er, wo ihm schon alles wurscht war beim Schießen, wo er dann 78. ungefähr geworden ist, gefühlt 78. hat er weniger als eine Sekunde gebraucht zwischen seinen Schüssen und er wollte eigentlich aufhören. Und dann hat ihm aber, welcher Franzose hat ihm nochmal gesagt, was Jacquelin, der ihm gesagt hat, das gelbe Trikot hört nicht auf, du rennst das jetzt fertig, du Lümmel.
Ja, genau, also so musste man die Szene interpretieren. Und dann hat sich Johannes Tinius Bö nochmal zusammengerissen, aber der hat da rumgebummelt nach dem Schießstand, wirklich so, wie wenn er jetzt irgendwie die Skier in die Hand nehmen möchte und irgendwie, keine Ahnung, in Champions Park geht und das Ganze runterspült. Und dann hat er sich aber nochmal am Riemen gerissen und das ist irgendwie zu Ende gelaufen. Ja, genau, und das war so eine Szene, ich habe die dann mir im Nachhinein nochmal so vor Augen geführt und mir auch nochmal angeschaut. Und irgendwie war da schon so ein bisschen zu erahnen, das ist jetzt irgendwie ein anderer Bö, als man den in den letzten 10 Jahren irgendwie erlebt hat. Also das hätte es gar nicht gegeben. Der ist ja immer also am Schießstand eiskalt gewesen und auch sonst. Also es ging nur um Leistung, nur um irgendwie den nächsten Meter. Und in dem Moment war das irgendwie alles weg. Und ja, vielleicht haben es die, die ihn noch besser kennen, da schon erahnt, dass da was im Busch ist. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass er zu den Olympischen Spielen nicht mehr antritt und damit auch den Olympiarekord von Ole Einar Bjørndal nicht mehr knacken kann, was ihm ja sonst durchaus zuzutrauen gewesen wäre.
Ja, ich habe aber auch irgendwie, ich glaube, es war eher Arndt Pfeiffer, der gesagt hat, oder was Michi Rösch, ich weiß gar nicht, wo ich es geschaut habe, bei Eurosport oder im Ersten, dass Johannes Tinius Bø halt auch in diesem Jahr zumindest schon deutlich weniger trainiert hat als in den letzten Jahren. Und beim Biathlon, denke ich, ist es schon so, dass es hilft, wenn man ab und zu auf die Loipe geht. Nur zu Hause wird es nichts werden, nur mit den Kindern spielen. Und so groß das Talent von Johannes Tinius Bø ist, aber ohne Training ist nicht mal der große Eisenberger auf dem Weg auf den Berg rauf. Wo war's denn gestern schon wieder?
Ja, gestern habe ich ein Triple gemacht. Ich war erst an der Traun laufen und dann war ich am Hochfällen mit den Trailrunnern. Und dann am Abend noch mit meinem Bruder mit Stirnlampe und Skiern auf dem Unterberg. Also das war gestern ein schöner Feiertag.
Pass auf, ich war heute, wir nehmen am Mittwoch auf, habe mich, weil ich einfach Zeit gehabt habe, von 6:30 bis 7:30 zu Hause auf mein Ergometer gesetzt und habe nebenbei Australian Open angeschaut. Habe dann ein bisschen unterrichtet in der Schule, habe eine lange Pause, bin in der langen Pause immerhin schwimmen gegangen. Es war nur ein Doubleheader, aber immerhin für mein Alter einigermaßen gut. Jetzt geht's schon wieder weiter, Corbinian, an diesem Wochenende. Du sprichst Olympia an, Generalprobe in Antholz an diesem Wochenende. Können wir überhaupt dorthin schauen, wo wir uns doch in Kitzbühel treffen? Gibt's irgendwas, irgendein Thema, das dich dort so brennend interessiert, dass du zwischen ersten und zweiten Slalomdurchgang am Sonntag auch mal nach Antholz schauen wirst?
Ja, also tatsächlich wird da die Kollegin...
Nein, die Saskia, wirklich, wird die Saskia hinfahren.
Naja, die fährt nicht hin, aber die wird da hinschauen. Ich werde auch mit einem Auge hinschauen. Und soweit ich mich erinnere, ist in Kitzbühel im Pressezentrum ja auch immer eine große Videoleinwand, wo auch andere Sportarten, zum Beispiel Biathlon, gezeigt werden. Ja, aber für mich geht jetzt der Fokus natürlich voll in Richtung Kitzbühel. Und Antholz ist natürlich trotzdem spannend. Ich weiß nicht, ob du da bist, aber ich werde dann auch in Lenzerheide die zweite Hälfte der Weltmeisterschaft im Biathlon verfolgen. Und natürlich, Antholz ist die Generalprobe. Und das ist das letzte große Säbelrasseln, bevor es dann nach Lenzerheide geht. Und natürlich wird spannend zu sehen sein, ob aus deutscher Sicht vor allem Franziska Preuß ihre Form konservieren kann. Ob vielleicht die ein oder andere Österreicherin da sich noch mal an
Anna Gandler in Hochform mittlerweile. Anna Gandler, ja, ist gut gelaufen. Ja, sehr gut.
Schaut nicht schlecht aus, wirklich. Also fand ich auch. Hat auch in der Ruppolding in der Mixed Zone in jede Kamera und in jeden Block gesprochen und gegrinst und wirkte zufrieden und gelöst und fit. Ja, also recht viel mehr. Ich persönlich war noch nie in Antholz, weil das Problem ist, dass sich das immer mit Kitzbühel beißt. Aber vielleicht werde ich das irgendwann mal so machen, dass der Felix komplett Kitzbühel übernimmt und ich dann mal nach Antholz fahren kann. Mal schauen.
Und der Felix ist niemand geringer als Felix Haselstein, er ist auch ein gern gesehener Gast hier, mit dem du am Tag unserer Aufnahme und Ausstrahlung auf den Berg gehen wirst. Jetzt, der Felix kommt ja ein bisschen aus Kitzbühel, nicht hundertprozentig, aber ein bisschen aus Kitzbühel. Wer von euch beiden, das müssen wir schon noch klären jetzt, wer von euch beiden fährt vorne?
Oh, schwierige Frage. Also
seid ihr schon mal gemeinsam Skifahren gewesen jetzt?
Na, wir fahren morgen tatsächlich. Wir hatten es letztes Jahr vor, aber dann war es irgendwie stressig und wie so oft. Aber morgen unbedingt. Du, das werde ich dir in unserer nächsten Sendung zusammen werde ich dir das erzählen. Entweder ich oder der Felix, wie es laufen wird. Aber vielleicht fahren wir auch im Parallelschwung runter. Mal schauen.
Herrlich, die zwei Skilehrer. Und ich darf der Ordnung und auch dankeshalber sagen. Das dankenswerterweise sagen, dass mich der Corbinian herzlich eingeladen hat, mitzukommen. Aber am Donnerstag ist Big Show Tag. Es sind Australian Open, da habe ich auch was zu tun. Aber wir sehen uns möglicherweise schon am Donnerstagnachmittag, hoffentlich auch am Wochenende. Corbinian, danke dir. Das war's mit dem Biathlon für diese Ausgabe. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 695, es geht dem Ende zu, aber das ist ja alles nur vorgeplänkelt. Für dieses Wochenende bei den Australian Open, wo Alexander Zverev im Halbfinale auf Novak Djokovic trifft, wo Jannik Sinner gegen Ben Shelton spielt am morgigen Freitag. Und aus Australien schon wieder zurück und gleich bei uns am Start ist der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Servus Michael.
Servus Jens.
Lass uns ganz aktuell beginnen. Kevin und Tim haben leider das Halbfinale verloren und wer es gesehen hat, oder? Weil sie waren im Matchteil, im Champions Tiebreak zweimal mit Mini-Break vorne. Sie hatten zu Beginn des vierten Satzes, ich glaube, vier Breakbälle gegen Heliovara und Patton. Das ist schon ärgerlich, Michael. Sag ich jetzt einfach mal, du kannst das natürlich ganz anders einschätzen. Musst du aber nicht.
Nee, ich würde es auch als ärgerlich einschätzen. Ich glaube, wer es gesehen hat, es war ein unglaublich ausgeglichenes Doppel und es gibt halt in so einer Partie wirklich nur eine Handvoll Chancen und ich glaube, dass von den, sagen wir mal, vier, fünf Chancen, die es gab, hatten Kevin und Tim dann drei, vier. Also auch das Chancenverhältnis hat eigentlich für sie gesprochen, aber ja, leider haben sie es nicht am Ende nach Hause gebracht. Ich erinnere mich noch an 6-4 im Champions Tiebreak und eine ganz gute Situation, wo sie 7-4 machen könnten. Aber Doppel ist immer wieder eine ganz sind immer wieder ganz enge Partien und sie haben in den Runden davor die engen Partien für sich entschieden. Heute muss man sagen, hat es leider dann nicht ganz gereicht und ja, unglaublich schade, weil ich finde, sie sind seit letztem Jahr immer wieder bei jedem Turnier eigentlich drauf und dran, sich einen Titel zu holen. Bei US Open waren sie im Finale, auch letztes Jahr in Australien im Viertelfinale ganz unglücklich rausgeflogen. Man wartet auf den Grand Slam Erfolg. Ich meine, in Turin haben sie gezeigt, dass sie gegen jedes Top-Doppel auch gewinnen können. Und insofern ist es wirklich sehr, sehr ärgerlich, so eng kurz vor der Ziellinie sozusagen dann rauszufliegen.
Es ist wie du sagst, sie hätten in Turin, hätten sie ja gegen Purcell und Thompson, da haben sie das Match schon verloren gehabt. Und dann kommen sie aber irgendwie wieder zurück, weil die Australier mithelfen. Heute war es irgendwie umgekehrt. Generell finde ich im Doppel
es ist unheimlich schwierig, irgendwas vorherzusagen. Ja, also da Göransson und Verbeek sind plötzlich im Halbfinale, weil sie Arevalo und Pavic schlagen. Okay, jetzt sind Vavasori, Bolelli, die kennt man seit längerer Zeit, aber gegen die, obwohl Tim und Kevin jetzt vor kurzem, vor 10 Tagen, glaube ich, gegen die im Finale verloren haben, in Adelaide war es, glaube ich, mit 9-11 im Champions Tiebreak. Ich hätte Tim und Kevin hier als Favoriten gesehen. Ich weiß, hätte die Ware. Ich bin Österreicher. Ich lebe im Konjunktiv.
Ja, ja, aber hätte ich jetzt auch so gesehen, ich sage jetzt mal, wer das Doppel in Adelaide gesehen hat, da waren Kevin und Tim, fand ich, deutlich besser, waren sie 6-4, 2-0 vorne, hatten nochmal, glaube ich, 3-1 mit Break vorne, also hatten dann bei 6-5, glaube ich, 0-40 bei Aufschlag Bolelli, also da hatten sie unglaublich viele Chancen, also insofern ist dieses Matchup mit Bolelli Vavasori, finde ich sie eigentlich immer ganz gut, das passt für sie. Ja, aber leider, so wie du sagst, kommt es jetzt dazu nicht, sondern Helivaara Petten spielen dann, wann ist es, übermorgen, glaube ich, gegen Bolelli Vavasori um den Australian Open Titel.
So, Sascha, ich habe ganz frech gesagt am Montag in einer kleinen Runde, auch hier bei Sportradar 360, mein Gefühl ist, dass Sascha im Halbfinale lieber gegen Alcaraz spielen würde als gegen Djokovic. Denkst du, dass Sascha dieses Gefühl auch gehabt hat? Jetzt ist es ohnehin anders gekommen.
Oh, das ist eine gute Frage. Das war, also ich habe gestern zufälligerweise auch mit ein paar Leuten aus dem Tennis-Zirkus gesprochen und ich hätte jetzt auch gesagt, ich glaube, dass Sascha gegen Alcaraz, das ist leichter, also ne, wie auch immer, leichter in Anführungszeichen gewesen wäre für Sascha. Weil ich glaube, die Bedingungen in Australien sind schnell und ich glaube, dass das eher für einen Sascha gesprochen hätte als für einen Alcaraz. Bei Djokovic bin ich da auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass das beiden liegt, dass beide, dass es wirklich eine 50-50 Partie ist. Ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage, wer besser startet, ob Sascha dann auch ja sein Spiel so ein bisschen durchdrücken kann, dass die Ballwechsel vielleicht auch dann nicht zu lange werden. Ich bin auch sehr gespannt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, hat es noch nie einen Spieler gegeben, der die Nummer 3, 2 und 1 hintereinander geschlagen hat, um sich den Titel zu holen. Und das wiederum spricht für mich wieder für Djokovic, weil der hat eigentlich alle Rekorde. Und wenn er so einen Rekord noch offen hat, dann befürchte ich, dass da irgendwie in den nächsten 3 Tagen er wieder zu Hochform auflaufen wird.
Jetzt sprichst du die Bedingungen an. Die beiden sind zu Recht natürlich, weil sie einen Tag mehr Pause gehabt haben, am Nachmittag angesetzt worden. Du warst ja jetzt in Melbourne. Sind die Unterschiede gravierend zwischen einer 14.30 Uhr und einer 19.30 Uhr Partie?
Ja, also die sind riesengroß. Also das muss man schon sagen. Also die Bedingungen am Abend sind komplett anders. Es ist bei weitem nicht mehr so heiß und so drückend als am Tag. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Gut, es ist jetzt für beide so, ne? Also müssen sich ja auch beide dran gewöhnen, aber die Partien am Abend sind schon deutlich angenehmer zu spielen als während des Tages. Das muss man also ganz klar so sagen. Und klar, jetzt glaube ich, die Top-Leute, die jetzt da auch im Halbfinale sind, die haben über das Turnier hinweg mehr abends gespielt als tagsüber. Das ist halt deren Privileg immer, dass die mit ihrer Setzung und ihrer Rangliste sich das doch so ein bisschen erspielt haben, aber tagsüber zu spielen ist also wirklich deutlich schwieriger als am Abend dann.
Jetzt habe ich mir die Analyse, der Andy Roddick macht jeden Tag so einen Quick Surf, die Analyse von Roddick zum Alcaraz gegen Djokovic Match angehört und abgesehen von diesen ganzen unschönen Dingen von wegen, naja, ist er jetzt verletzt oder nicht, hat Roddick 2 Dinge gemeint. Erstens, der 2. Aufschlag von Djokovic, er wäre extrem viel Risiko gegangen, das hätte funktioniert. Vor allen Dingen der Aufschlag nach außen, wo Alcaraz unheimlich viele Fehler gemacht hat, finde ich auch beim Vorhand-Return. Ich glaube nicht, dass Sascha die machen wird. Und die 2. Geschichte, die er gesagt hat, dass Djokovic Alcaraz den Ball extrem oft in die Mitte gespielt hat, relativ hart, relativ flach und dass Alcaraz damit nichts anfangen konnte. Jetzt erinnere ich mich, dass Sascha genau diese Taktik gegen Djokovic, ich glaube bei den ATP Finals war es, wie er das erste Mal gewonnen hat in London, auch angewandt hat. Wie muss Sascha gegen Djokovic spielen, damit er da wirklich eine gute Chance hat? Du sagst ja 50-50, aber was muss, abgesehen vom ersten Aufschlag, was muss besonders gut funktionieren?
Also klar, generell glaube ich, muss sein Aufschlag, also sowohl der erste als auch zweite, gut funktionieren. Ich glaube, er muss es hinkriegen, dass er auch in dem Match jetzt gegen Djokovic wie in den ersten Runden, weil das fand ich sehr auffallend, er muss sich näher an die Linie bewegen, er muss das Spiel diktieren, muss das Tempo bestimmen und definitiv über die Mitte. Ich glaube, er darf Djokovic nicht zu viele Winkel geben. Man muss sich das Feld relativ klein halten und über seine Schlagqualität gehen und dann mit einem richtigen ersten Winkel, sage ich jetzt mal, das Spiel oder den Punkt dann so eröffnen, dass er dann vom Gaspedal auch nicht mehr runtergehen kann. So, das ist in der Theorie natürlich super leicht, hört sich das super leicht an, ist dann in der Praxis unglaublich schwierig und man kann auch immer wieder, und gerade Djokovic kann auch immer wieder aus diesen ersten Situationen sich unglaublich gut befreien, aber wenn der zweite Aufschlag bei Djokovic, so wie es Roddick auch gesagt hat, wenn der nicht so funktioniert, weil ich habe eine Partie in Erinnerung, warte mal, gegen wen war das? Da hat er nämlich, da war sein zweiter Aufschlag deutlich langsamer als in den Partien davor. Dann glaube ich, wird Sascha ihn überrollen können. Ne? Können. Mhm. So. Aber ich glaube auch, also ich fand jetzt in Australien wirklich, dass Saschas Spiel nochmal, also deutlich besser geworden ist als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, was ja auch irgendwo in der Presse raus war, er hat so ein bisschen an seinem Schläger rumgespielt, dass die Veränderung, die er getätigt hat, gerade seinem Vorhand-Return deutlich aufgewertet haben. Ich finde seine Grundschläge nochmal viel stabiler. Er hat es geschafft, in den Partien, wo er jetzt deutlich besser war, auch viel weiter an die Linie zu kommen, viel aggressiver zu spielen. Und das wünsche ich mir von ihm auch heute. Also das fände ich, das wäre sowas, wo ich glaube, wenn er das hinkriegt, dann auch auf diesem Level, sprich gegen die Besten im Halbfinale, wenn es um die Titel geht, ein bisschen offensiver zu spielen, das würde ihm sehr, sehr gut tun.
Obere Tableauhälfte, noch ganz kurz einen Blick drauf. Jannik Sinner gegen Ben Shelton, und Sinner gewinnt gegen De Minaur mit 3, 2 und 1, weil es, Michael, Fragezeichen, einfach das denkbar ungünstigste Matchup für De Minaur ist. Gegen Sinner zu spielen. Also der kann er kann das Gleiche wie De Minaur, ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber er kann dann alles besser. Alles.
Ja, er ist nicht ganz so schnell, also genau, aber er hat viel mehr Möglichkeiten. Also er serviert besser, er spielt jeden Schlag von der Grundlinie besser, ist viel gefährlicher dann auch, weil halt seine Schläge dann auch nochmal deutlich schneller sind und wenn dann beide auch so spielen, wie sie es jetzt gestern gezeigt haben, dann kommen halt leider solche Ergebnisse zustande, was natürlich für einen De Minaur unglaublich, ja, unglücklich ist, dann gegen Sinner zu spielen, weil ich glaube, die haben jetzt 9-mal gegeneinander gespielt und es hat 9-mal Sinner gewonnen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so eine Bilanz irgendwann werden könnte, wie bei Djokovic gegen Monfils. Ich glaube, da ist 19 oder 20-0.
20 sind wir schon, ja, wir sind 20, schon bei 20.
Genau. Aber das passt halt einfach nicht. Also da weiß ich gar nicht, was da passieren muss, dass der Sinner das mal verlieren könnte.
Ja, und dann vielleicht hast du noch ein Wort zu Ben Shelton, der die Waffen ja hat, wenn es gut läuft. Jetzt hat, glaube ich, vor Turnierbeginn wenig darauf hingedeutet, dass Shelton da ins Halbfinale kommen könnte. Aber er ist ein unterhaltsamer Typ. Sie spielen am Abend, das ist klar. Also die haben um 19.30 Uhr dann das Spiel. Wenn der erste Aufschlag kommt, hat er wirklich eine reelle Chance, mehr als einen Satz zu gewinnen?
Nein. Also ich sag nein. Ich glaube, wenn er einen Satz gewinnt, dann ist das gut. Ich glaube, dass dann das Spiel von der Grundlinie, weil
Sinner retourniert halt so, dass er in jedem Satz mindestens in einem oder zwei Spielen auch mal in die Ballwechsel kommt. Und ich glaube, dass es zu mehr als einen Satz nicht reichen wird.
Dann lass uns ganz kurz noch vorausschauen auf die kommende Woche, weil du wirst ja wahrscheinlich bald im Flugzeug sitzen. Es geht gegen Israel. Du hast im Gepäck Struffi. Ich glaube, Yannick, Hanfmann und Maxi und dann eben auch Tim und Kevin. Wann geht's für dich los? Wie ist, also gut, bei Kevin und bei Tim weiß man wahrscheinlich noch nicht nach ganz genau, wann sie kommen, aber wann geht's für euch los? Nach Litauen fliegt er, glaube ich, oder?
Genau, wir fliegen nach Litauen, spielen in Vilnius die Partie und wir fliegen am Montag los und spielen dann am Freitag und Samstag gegen Israel, freitagsabends und samstagsmittags. Und sind eigentlich so weit gut aufgestellt. Genau, jetzt müssen wir warten, wann Tim und Kevin, die werden eventuell einen Tag später dazu stoßen dann, je nachdem, wie sie jetzt aus Australien wegkommen. Und generell klar, vom rein sportlich ist es eine sehr gute Auslosung für uns. Israel hat aktuell keinen Spieler, der jetzt irgendwo auf dem Level spielt, wie es jetzt unsere drei Jungs machen. Und insofern müssen wir uns trotzdem gut vorbereiten und auf die Sache konzentrieren, damit wir da auch dann durchgehen und im September uns dann hoffentlich mit einer anderen Partie dann belohnen können.
Ist es jemals zur Debatte gestanden, dass das Spiel in Deutschland stattfindet? Also habt ihr da, hat der DTB mit dem israelischen Verband verhandelt oder gar nicht?
Ja, also die ganze Situation, muss ich sagen, war relativ schwierig. Also dadurch, dass die Auslosung ja war und es ja diese Regel gibt, dass man, wenn es das letzte Spiel in Deutschland stattgefunden hat, dass es dann halt in dem anderen Land stattfindet. So, wir hatten 2004 war es, glaube ich, in Aachen gegen Israel das letzte Mal gespielt, so das war klar, dass es dann in Israel stattfinden sollte. Israel wollte es auch zu Hause ausrichten. Hm. So, und die ganzen Diskussionen auch dann mit der ITF und dass es dann von der ITF mehr oder minder beschlossen wurde, dass in Israel keine Sportveranstaltung stattfindet, hat sich dann so lange gezogen, dass es dann auch nicht mehr so leicht war für uns hier in Deutschland schnell eine Halle zu finden. So. Ich glaube, dass die Präsidenten untereinander dann nochmal Kontakt hatten, aber am Ende des Tages müssen wir jetzt nach Litauen, weil die ITF jetzt der Veranstalter und Ausrichter ist, also die sind dann eingesprungen und haben dann gesagt, okay, sie suchen jetzt einen Veranstaltungsort und ich glaube, sie haben letztes Jahr schon mal ein Spiel veranstaltet für die Ukraine und haben das auch in Vilnius ausgerichtet. Insofern sind wir da jetzt gelandet. Für uns ist es okay. Ne? Also mal, alles hier innerhalb Europas ist und für alle die gleichen Bedingungen hat, machen wir das und finden das jetzt auch okay. Aber klar, wir hätten auch gerne zu Hause gespielt, aber ich glaube, dass da die gesamte Konstellation halt jetzt sehr, sehr schwierig war, diesen Knoten zu entlösen, dass das dann auf allen Gremien dann auch durchgegangen wäre.
Jetzt ahnst du schon, was kommt. Vor wenigen Stunden habe ich hier in der Big Show 695 mit Michael Körner, dem alten BVB-Fan, gesprochen, der auch in Bologna dabei war. Und Körni hat sinngemäß nicht wörtlich gesagt, wenn wirklich Niko Kovac neuer Trainer beim BVB werden sollte, dann wird nicht nur er, sondern da werden sich viele Fans vor die Straßenbahn in Dortmund stürzen, weil sie das nicht ertragen würden. Ich sage wieder, wenn ich Sympathisant von Dortmund wäre, ich würde mir Roger Schmidt wünschen, weil ich den als Trainer sehr schätze. Wie geht's dir, mein lieber Michael, mit meiner Trainersuche des Ballspielvereins Borussia von 1909?
Ja, also ich glaube, dass das jetzt gerade keine so leichte Konstellation ist für den Verein. Ich glaube aber auch, und das kann ich jetzt so aus der Presse auch entnehmen, dass die gesamte Konstellation im Verein auch aktuell, glaube ich, nicht so leicht ist, auch nicht für den neuen Trainer. Und insofern wird die Trainersuche, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, wenn man auch so zwischen den Zeilen lesen kann. Und ich würde jetzt mal sagen, die guten Trainer, die auf dem Markt sind, haben eine ganz gute Verhandlungsbasis, um sich einen lukrativen Vertrag in Dortmund zu sichern, weil Ja, also das tut sich wahrscheinlich aktuell, das tut man sich nur mit einer gewissen Versicherung auch an. Ja, mein persönlicher Wunsch wäre es, vielleicht doch nochmal einen jungen Trainer eine Chance zu geben.
Fabian Hürzeler zum Beispiel. Also so jemand meinst du, jemand, der der noch nicht Niko Kovac ist, der sich schon öfter mal versucht hat.
So, ne? Oder mir würde da jetzt eventuell auch ein Sandro Wagner einfallen oder sowas. Also da, gut, habe ich ja auch schon mal irgendwo gehört. Also ganz am Anfang gab es ja da mal Gerüchte. Aber so war es, dass man da nochmal so einen Unverbrauchten hat. Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Erik ten Hag oder was man da sonst noch liest, das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt, wäre ich jetzt auch kein Fan von, aber du, am Ende werde ich trotzdem Fan des Waldspielvereins bleiben und hoffen, dass man eine gute Lösung findet.
Wir alle bleiben Fan. Vor allen Dingen des deutschen Davis Cup Teams und manche von uns auch des BVB 09. Michael, vielen, vielen Dank. Danke an alle, die dabei waren in der Big Show 695. Morgen das Daily, am Sonntag Musik und so weiter und so fort. Big Show 696, nächsten Donnerstag.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!